Wir sagen hier going live für die 820. Guten Abend.
Servus. Servus.
Hallo.
Servus miteinander.
Das ist 28,
ja, so, wollen mal sehen. Was gibt's Neues? Wir laufen heute gegen dieses Fußballspiel.
Es ist eins von vielen Fußballspielen.
Wann laufen wir nicht gegen irgendein Fußballspiel?
Wann war das relevant jemals?
Oft.
Aber ich meine, es ist so immer irgendwo, also seit ich diese eine Fußball-Push-App ausprobiert habe, weiß ich, es ist immer irgendwo Fußball.
Es ist
Fußball.
Immer.
Das
Fußball.
Ist richtig, immer. Das ist richtig.
Deswegen weiß ich auch nicht, da war neulich so eine Diskussion wegen Major League Soccer und so, was denn da jetzt Apple für einen Einfluss nehmen kann auf den Spielplan auch. Also wann, welches Spiel, auch wenn jetzt die nächsten 10 Jahre dort Major League Soccer mit bezahlen,
ja.
Was für, also kann sich Apple aussuchen, dass es jeden Wochentag irgendwie um 20 Uhr eins ist oder so?
Nein, aber sie haben den aktiv mitgestaltet, den Spielplan. Ja. Also sie werden das aktiv mitgestalten. Sie haben da echt groß eingekauft, muss man sagen.
Können die auch Regeln ändern?
Nein.
So eine Halbzeit ist dann irgendwie nur noch 30 Minuten, dann Werbepause und dann nochmal.
Genau, 3 Halbzeiten zum Beispiel.
Genau.
Ich habe auch gelesen zum Beispiel, wieso Baseball so scheiße langweilig ist. Das kommt von diesem, kennt ihr den Film Moneyball, ja?
Klar.
Moneyball.
Mhm. Das ist da ist irgendwie Brad Pitt ist so ein Baseball-Manager-Typ und rechnet also aus, welche Spieler man wann irgendwie so was mit Statistik irgendwie reinstecken muss und muss halt so kämpfen gegen die ganzen alten Säcke, die das nach Gefühl machen, nach Bauchgefühl und er sagt halt, nee, nimmst du den, der hat irgendwie einen Durchschnitts Schmeiß-Score von 75 und dann ist das voll gut.
Fachwort.
Und das hat funktioniert und das hat dazu geführt, sagt also jetzt irgendjemand im Internet, dass deswegen ist Baseball so langweilig geworden. Früher haben die einfach jeden Ball getroffen, weggeschlagen, sind gelaufen. Hast du immer was zu sehen gehabt.
Ja.
Jetzt setzen sie so Pitcher und Batter gegeneinander, die einfach immer daneben treffen. Das heißt, der Ball fliegt fast nicht mehr.
Okay. Aber also ich weiß nicht, diesen Aspekt kenne ich nicht, aber Moneyball ist extrem faszinierend, weil es eine wahre Geschichte ist und dieser Sport einfach so einen Einschnitt gehabt hat, wo er sich komplett geändert hat. Mhm. Also derjenige, der mit den Statistiken, dessen Namen ich natürlich nicht parat habe, auflief, der hat diesen Sport halt komplett in sich verändert. Das wäre irgendwie, wenn jetzt jemand käme und sagt irgendwie, hier beim Fußball gibt's die und die Strategie, du musst immer die Aufstellung und dann ändern alle Teams ihre Aufstellung und das ganze Spiel ändert sich. Es ist relativ faszinierend, ehrlich gesagt, wie so ein Einschnitt in so einen Sport stattgefunden hat. Und also ich weiß nicht, ob es langweiliger geworden ist. Ich finde, selbst wenn geschlagen wird, es ist sehr kurz, dass es mal aufregend ist, oder?
Und dann. Und es gibt noch das andere klassische Zitat von den Simpsons, wo Homer im Baseballstadion sitzt und ausnahmsweise nicht betrunken ist. Und ihm da auffällt, wie langweilig das eigentlich ist.
Sehr gut. Simpsons immer ein Simpsons-Witz parat.
Die 20 Leute, die um ihn rumsitzen, kippen sich halt ein Bier nach dem anderen rein. Und der Kommentar, er hat so ein Radio dabei und hört den Kommentar im Radio, das hat man wohl früher im Baseballstadion so gemacht, statt mit seinem Telefon zu spielen. Und dann sagt er halt, ey, weiß nicht, der Ball ist runtergefallen und irgendwie der Typ kratzt sich mal und es einfach passiert nichts.
Ja, so ist das Spiel einfach. Muss so sein.
Ja, naja, wir reden nachher noch über Live-Activities und Fußball. Aber jetzt erstmal
Fußball.
Ja, wir müssen ja das Web zurückerobern, also das dezentrale Netz und so. Und der Grundbaustein ist offensichtlich E-Mail, ja?
Seine letzte Bastion, ja, die man als frei erklären kann, obwohl sie ja in der Praxis nicht sehr frei ist.
Naja,
weil wenn du siehst, auf wie viel wenige Teilnehmer sich dann doch beschränkt.
Ja.
Sie ist halt in der Theorie ist sie sehr frei, das stimmt schon.
Ich weiß nicht genau, wie schlimm es wirklich ist, wenn du jetzt bei so einem kleinen Provider bist. Das finden wir dann jetzt raus, wie das mit der Deliverability ist, wenn du nicht bei Gmail oder Hotmail bist. Mhm. Ja.
Ja,
okay. Ich weiß ja nicht, also ich höre Geheule von iCloud-Kundschaft, dass also iCloud-Zustellbarkeit, also wenn du E-Mail bei Apple gehostet hast, dass dann die Zustellbarkeit zu Gmail zum Beispiel schlecht sei.
Okay.
Ich habe auch gehört, dass der Spam-Filter, Spam, der zu iCloud reinkommt, dass der relativ aggressiv einfach weggeworfen wird und teilweise falsch.
Okay.
Ja, ich meine, ja, teilweise falsch. Man sieht ja nichts davon. Das macht es ja so schwierig. Also ich meine, wenn dann jemand sagt, ich habe dir 3 E-Mails geschrieben, die nicht angekommen sind, dann kannst du halt vermuten, dass die da irgendwo hängen geblieben sind. Auf der anderen Seite Bei mir merke ich das an meine irgendwo im Untergrund halt auch lebende iCloud-E-Mail-Adresse, ein ganzer Berg an Spam inzwischen durchkommt im Moment zum Beispiel, also der überhaupt nicht ausgefiltert wird. Das hatte ich das Gefühl, dass sie das zwischenzeitlich mal im Griff hatten und jetzt überhaupt nicht mehr im Griff haben. Aber auch bei Gmail kommt bei mir im Moment erstaunlich offensichtlicher Spam durch, was auch komisch ist.
Nee, bei mir gar nichts. Also. Es wird zwar relativ viel so an Newslettern fälschlicherweise in Spam reinsortiert, aber das meiste, sogar auch sehr gut aussehende Phishing-Versuche landen halt sehr zuverlässig im Spam. Das ist jetzt sehr okay im Moment.
Ja, okay. Also ich weiß ja, es ist wahrscheinlich von vielen, vielen, vielen Sachen abhängig, was da wirklich persönlich dann durchkommt in der jeweiligen Mailbox. Aber es ist, also bei iCloud fand ich es auffällig bei mir jetzt seit schon mehreren Wochen oder so. Und das ist so also richtiger Schmodder, der da durch den Spam einfach da durchkommt und in die Inbox kommt.
Je nachdem, wie viele Themen wir heute haben, hätte ich das Angebot, dass wir heute am Ende der Sendung nochmal ausführlich über E-Mail reden können. Ich habe da mal was geschoben und das ist immer noch aktuell. Und das könnte man mal machen. Ich weiß nicht, ich weiß von den aktuellen Themen sowieso nichts. Ich habe der aufgemacht, den Deck wieder zugemacht.
Ja, aber das können wir auch danach nach hinten verlegen. Dann beschränke ich mich jetzt auf die Kurzfassung davon, nämlich wie gibt man dem jemanden, der jetzt nicht weiß, wo der POP3 und der SMTP und der IMAP irgendwie die Ports offen hat, wie hilft man dem so ein Ding, was jetzt nicht Gmail ist und nicht keine eigene App hat, wie hilft man dem, sein Mail-App auf dem Mac und auf dem iPhone jetzt irgendwie einzurichten? Und habe ich mir gedacht, ich mache das mal mit hier FaceTime-Video-Screensharing und so.
Und zum Zuschauen dann.
Zum Zuschauen, genau. Jetzt klick links, jetzt klick da, jetzt gibst du dort ein SMTP und da gibst du ein dies und das. Und das hat voll gut funktioniert. Der blendet dann die Tastatur aus, wenn er Passwörter eingibt und so. Also das ist voll sinnvoll alles und hat sehr gut funktioniert. Wir mussten halt nur 2-3 Mal hin und her anrufen, weil dann auf dem Mac und dann auf dem iPhone halt das Screensharing dann nicht auf dem gleichen Anruf durchgeht. Und ich habe hier gesehen, in der UI ist komisch gewesen auf dem Mac, also meine Seite war auf dem Mac der Call und dann ist sein Videobild von der Webcam ist quadratisch geworden, aber super groß. Und dahinter ist die Screensharing-App aufgegangen und hat dann diesen Screen aufgemacht, aber unsichtbar im Hintergrund. Also muss ich sein Fenster nehmen, wegziehen und dann habe ich erst gesehen, was er dort macht. Aber das hat einfach sehr, sehr nett und okay funktioniert und hat dann alles geklappt. Dann hat er mir den Login auf seinem Provider gezeigt, hat dann User eingerichtet, ein Passwort vergeben. Und die UI von dem Provider ist halt so 1995-Style.
Ja.
Und halt kein Händchen halten. Und wenn du herausfinden möchtest, wie unser Mail-Server heißt, dann gehst du in unser Wiki oder so.
Das ja.
Findet ja niemand.
So muss es sein. Das ist einfach die Hölle. Ja. Ja.
Ja. Mehr später zu E-Mail, oder? Eine Tante, also Sanas Tante, älterer Jahrgang schon, aber sehr firm eigentlich noch technisch, ist in ein sehr interessantes Problem oder ein lustiges Problem gelaufen, wenn man aus unserer Perspektive drauf schaut. Ihre ID-Banking-App hat nicht mehr funktioniert. Also die App, die mit der du bestätigst, dass du, also der zweite Faktor, mehr oder weniger. Am Telefon wurde ihr dann geholfen, so mit den Worten irgendwie so, ja, alles mal runterschmeißen, neu installieren. Und wer weiß, so zweiter Faktor, wenn du es nur einmal hast, sollte man nicht wegwerfen. So, die haben an der Bank dann schon die Daten durchgegeben, die dann irgendwie ein Wochenende gelten sollen, aber es ist halt keine gute Idee, halt so eine ID-Banking-App wegzuwerfen. Und dann bin ich da halt so hingefahren. Und was war das Problem? Das Problem war, dass die Tante ein älteres iPhone-Modell benutzt mit einem kleineren Bildschirm, wo einfach das Layout den OK-Button nach unten rausgeschubst hat.
Okay.
Und stark. Das versuchen wir jemandem zu erklären. Das Lustige ist, sie hat den nicht zu übersehen, was meine erste Vermutung wäre. Sie hat den schon gesehen, aber es war halt so kaputt, dass da so ein Pop-up drüber lag und du musstest sozusagen mit einem Finger den Bildschirm hochschieben und sie hat versucht, mit dem anderen Finger den OK-Button zu drücken. Aber wenn du mit einem Finger den Bildschirm berührst und hochschiebst, kannst du nicht mehr mit dem rechten Finger den OK-Button drücken. Und ist halt so ein altes Telefon, das ist, was heißt, so ein altes, ein 5C oder so, das ist halt irgendwie, weißt du, da aus der Testumgebung wahrscheinlich rausgefallen ist. Ja, so kleine Telefone hat keiner mehr.
Ja, richtig.
Der Wahnsinn eigentlich. Und naja, also das war eine lustige, war dann ein lustiges Kaffeetrinken, weil wir nichts zu tun hatten, sondern ich nur erklären musste, wie es funktioniert.
Ja, da ist meine Mutter auch hängen geblieben bei dem Migrationsassistenten vom einen iPhone aufs nächste iPhone. Das neue iPhone war auch gesummt eingestellt und war halt dann so groß alles, dass unten die OK-Buttons unsichtbar waren. Das heißt, ja, du musstest wissen, dass du hochschieben kannst. Sonst siehst du den Button nicht.
Ja, und es erschließt sich nicht logisch, dass von alleine, ja.
Ich hatte diese Woche auch so ein Two-Factor-Fuck-Up. Ich musste mich ja beim Arbeitsamt anmelden, online, und Dinge eingeben.
Die haben Two-Factor.
Jein, die haben natürlich den elektronischen Personalausweis mit der Ausweis-App 2. Und dann musste man sich da halt online verifizieren oder ausweisen. Und du hast verschiedene Optionen und alle anderen Sachen davon habe ich nicht, weil ich halt irgendwie keine permanente Aufenthaltsgenehmigung, was weiß ich, was habe. Also ich habe schon eine dadurch, dass ich halt hier Staatsbürger bin.
Hoffe ich. Hoffe
ja, gut.
Okay. Aber halt irgendwie so ein Zettel.
So Satz aus dem Kontext gerissen.
So, ich habe eigentlich keine Aufenthaltsgenehmigung. Plötzlich verschwunden bist.
Plötzlich kommt hier so ein Druck mit so schwarzen kleinen Leuten rein, dreck dich raus.
Man weiß nicht genau, wohin sie dich abschieben würden. Nee, aber
ich auch nicht.
Ganz interessant.
Weißt du, so der Eiwanger mit so einer Mistgabel hat so ein Schwein dabei.
Der Bur trinkt kein Bier, raus mit ihm!
Los, raus.
Du kannst dein scheiß Hamburger Bier, kannst selber trinken.
Ja.
Also, bayerischen Landesgrenzen.
Genau, einfach über die Donau geworfen. genau, und dann wollte ich mich da also ausweisen. Und dann macht man das halt am Telefon. Und dann halte ich den da so hin und ich hatte das schon mal. Und war jetzt dann also danach leider sehr sicher, dass dieser NFC-Chip offensichtlich in meinem Personalausweis einfach kaputt ist, weil ich habe dann das mit verschiedenen Telefonen versucht und habe dann zum Testen andere Personalausweise ausprobiert. Mhm. Und die gingen alle problemlos, nur meiner geht halt nicht.
Also ich hatte das Gefühl, dass, wie war das denn? Ich hatte das Gefühl, dass mein Personalausweis extrem schlecht liest. Also musste genau in den richtigen Winkel, genau da oben an die Kante, sonst hat er nicht lesen wollen. Und ich hatte das Gefühl, dass der etwas neuere, und bei dem alten hatte ich nämlich keine PIN und keinen Shit aktiviert, aber ich habe es trotzdem mal versucht zu lesen und es ging wahnsinnig schlecht. Mhm. Und beim habe ich den neuen bekommen, neue PIN und den ganzen Quatsch, und der liest sehr viel besser. Also ich glaube, die haben da was an der Antenne verbessert.
Ja, weil der von der Kerstin, der liest einfach, da brauche ich das Telefon ungefähr in die Richtung halten und das geht sofort einfach alles. Bei dem von meinem Vater genauso. Ja, das hatte ich halt ausprobiert. Ging halt dann auf jeden Fall nicht. Ich habe dann angerufen.
Ja, das geht.
Und mein zentrale Nummer rufst halt dann so an und dann geht da so ein Herr dran. Und das sind auch nicht die hier sitzen. Und dann wollte ich ihm das sagen und meinte so, ja, also weit müssen sie noch gar nicht, sondern sie könnten die anderen Sachen schon eingeben. Ich wollte ihm dann kurz darauf hinweisen, dass ich das gerne gemacht hätte, aber der nächste Schritt, den ich machen muss, ist diese Verifizierung. Alles andere ist ausgegraut. Ich dachte, passt schon, weil der dann im nächsten Satz meinte, ah, wir können das gerne schnell zusammen durchgehen. Und dann sind wir das also zusammen durchgegangen. Und sie haben ja den ganzen Lebenslauf schon ausgewählt, das ist ja toll, war völlig begeistert. Ach, das haben sie auch schon eingegeben, das ist ja super. Haben
das sie hat er noch nie gesehen, dass jemand die Anleitung liest.
Es war völlig gut. Haben Sie zufällig Ihre Sozialversicherungsnummer da? Ich so, kleinen Moment, muss ich nachschauen. Meint er gleich so, also ich kann mich da auch in so ein anderes System einloggen und kann Sie da suchen. Das dauert nur einen Moment. Ich so, nee, kein Problem, ich muss nur meine Informationsverwaltung starten, die steht da drin, ich weiß es. Startet gerade, die ist gleich da. Aha, ich so, ja, da habe ich sie. Ah, okay, das habe ich nicht erwartet, weil das sind sie einer von wenigen. Ich so, weil die meisten Leute, die sind jetzt völlig aufgeschmissen. Ich so, okay, nee, ist überhaupt kein Problem. Also, trägt er das alles so ein? Und Steuernummer haben sie die auch? Ich so, natürlich habe ich Steuernummer auch. Ah, das ist ja super. Trägt er die also ein, hat lauter Sachen von mir abgefragt, alles eingetragen und weiß nicht, wir haben so zwar, hat er mir einen Termin ausgemacht, weil ich muss ja jetzt mit jemandem telefonieren, weil ich werde einen Tag lang arbeitslos sein. Und dann habe ich so, ihn so gefragt, sagen Sie mal, muss ich mich denn arbeitslos melden für einen Tag? Weil, also klar kriege ich da Arbeitslosengeld, aber für einen Tag, sind wir mal ehrlich. Er meinte, für sie mag das vielleicht jetzt nicht so schlimm sein, aber es gibt Leute, für die ist es schlimm. Sagt so, und ich darf Ihnen das ja jetzt auch nichts offiziell raten, aber es ist jetzt so, wenn Sie sich für den Tag nicht arbeitslos melden,
Zum einen kann es dann sein, dass sie ein Problem haben später mit der Sozialversicherung, dass sie dann einfach eine Stufe runterrutschen. Da müssen sie schon vorher viel falsch machen, aber naja. Und dann meint er noch so, und außerdem Krankenversicherung muss ja auch weiter bezahlt werden. Sie dürften dann also auf gar keinen Fall an diesem einen Tag krank werden oder irgendwas passieren.
Ja, okay.
Und dann meint er noch so, und was sie noch beachten müssen, dieser Anspruch auf Arbeitslosengeld, der gilt jetzt 2 Jahre. Und wenn sie jetzt beim neuen Arbeitgeber innerhalb der nächsten 2 Jahre gekündigt werden und dann wieder arbeitslos werden, dann müssen sie das Arbeitslosengeld, wenn sie dann Arbeitslosengeld wollen, müssen sie das Arbeitslosengeld von diesem einen Tag mit beantragen. Und jetzt haben sie sicher alle Dokumente da. Ob sie das irgendwie innerhalb der nächsten 2 Jahre immer noch haben, das ist die andere Frage. Also wenn ich sie wäre, ich würde diesen einen Tag Arbeitslosengeld beantragen.
Okay.
Wenn sie denn Zeit haben, ich so, naja, wissen Sie, ich bin an dem Tag arbeitslos, ich habe da schon Zeit. So, ja gut, dann mache ich Ihnen da einen Termin aus. Ich so, ja, das ist ja hervorragend. Dann habe ich einen Videocall dann mit meiner Sachbearbeiterin.
Das ist ja wie aus der Zukunft. Was ist das? Warum muss denn da niemand mehr zu irgendeinem
digitale Beratung?
Offensichtlich nicht. Ich bin auf jeden Fall, ich bin schon völlig gehypt auf diesen Termin. Mhm. Ich guck mal kurz, was es ist. Ich habe da eine E-Mail bekommen.
Ist der tatsächlich am Tag der Arbeitslosigkeit?
Den hätte ich auch schon letzte Woche haben können, aber da konnte ich nicht, weil ich da noch gearbeitet habe. Ich muss da einen Grund eingraben. Warum können Sie nicht so, weil ich noch arbeite? Achso, ja, das macht Sinn. So, okay. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, was ist für ein System. Thema ist, weil das ist eine berechtigte Frage. Ich habe das einfach gar nicht Video.
Wenn man drüber nachdenkt, ist halt sehr viel falsch daran, ne? Also sehr viel bürokratischer Aufwand, sehr viel falsch daran, dass du das machen musst.
Ja.
Dass du niemandem später erklären kannst, ja, das war ein Übergangstag.
So what? Ist schon großer Quatsch.
Das ist wirklich. Das ist wirklich komplett albern. Na, ich weiß es nicht. Da steht einfach nur ein Link, der auf arbeitsamt.de geht. Arbeitsagentur.de. Da muss ich dann dahin. Mhm. Und dann kann ich da klicken. Und dann meine ich ja ganz am Schluss, mein letzter Satz zu ihm, sag ich so, Herr so und so. Also ich muss Ihnen mal sagen, das war ein sehr nettes Gespräch. Man hört von Ihnen immer nur ganz furchtbare Sachen.
Von Ihnen persönlich.
Und er meinte so, wissen Sie, Herr Wölfle, das war auch sehr nett mit Ihnen. Weil normalerweise ist das ja anders.
Sehr gut. Also können wir vielleicht nächste Woche wieder einen Call machen.
Vielleicht
nochmal arbeitslos werden.
Können Sie vielleicht nochmal anrufen. Also das wäre sehr nett. Ja, war gut. Ich bin sehr gespannt. Ich erhalte euch auf dem Laufenden. Ich habe glücklicherweise meinen Rechner abgegeben, habe gleich einen Ersatzrechner bekommen von einem Hörer, was einfach sehr nett war. Der Hörer Micha arbeitet bei Lenovo und da schrieb mir dann so, sag mal, kann ich den Rechner leihen für die Zeit? Und ich so, naja, also ich bin jetzt nicht der große Windows-Fan, aber ich sag mal so, besser als kein Rechner ist das allemal.
Ja, das ging jetzt vor der Sendung, weiß nicht, 10 Minuten, ein bisschen mit dem Zeug rumwurscheln und war gut.
Das war echt völlig entspannt, also ich mit dem Windows, ne, ist halt so ein Lenovo-Ding, ne, so ein ThinkPad, ist ein sehr, sehr, ich sag jetzt mal, edles Gerät.
Ein Laptop,
genau. Also ich verstehe schon, warum sie es machen, aber es ist so, ich meine, es ist von Apple anders, wenn du klappst das Ding auf, dann ist erstmal so ein Ryzen-Sticker drauf und irgendwie, wir machen deine Augen, kein Augenkrebs-Alliance und noch irgend so ein komisches UC, irgendwas Certified, Aufkleber und du denkst, come on. Und dann außen auf diesem ThinkPad ist ja schon so ein großes ThinkPad-Logo mit so einem I, was rot leuchtet oder rot pulsiert, wenn halt der Rechner an oder ist oder schläft.
Der hat ja auch die Nippelmaus, die rote Nippelmaus.
Genau. Ah. Aber innen ist dieses ThinkPad-Logo nochmal drauf. Und zwar riesig an der Seite. Und das ist ja auch nicht einfach nur draufgedruckt, sondern das ist auch so ein bisschen vertieft, wo ich mir denke, das muss nicht sein. Ich weiß, dass ich da ein ThinkPad habe. Das ist mir sehr bewusst alles.
Klar.
Man könnte das unten, wie im Apple, auch könnte man da auch ThinkPad halten. Nein, da ist so ein Riesenbrocken von, und es ist auch noch so 45 Grad. Das verstehe ich nicht. Weil sonst ist das ein sleek, wirklich sleekes Gerät. Es ist leicht, es wird nicht laut, es ist schnell, der Akku hält relativ lang. Er hat natürlich nicht so ein nices Display wie ein MacBook Pro, aber es ist so insgesamt gut. Aber dann machst du halt dieses Windows auf und ich sehe, da sind so ein paar Sachen jedes Mal, wo man denkt, warum macht ihr denn sowas? Es ist so völliger Unsinn.
Aber Windows 11 im Moment schon.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Und ich habe es vorkonfiguriert bekommen, völliger Luxus.
Das ist so.
Aufgeklappt. Und dieses Ding hat ja auch alles. Es hat einen Fingerabdruckscanner, es hat so Video, ne, wie dieses Windows Hello, wo er mit der Kamera, dieses Ding hat eine Kamera und auch so ein Face ID Gesichtsdisco. Gerät.
Das war nicht vorkonfiguriert.
Das war nicht vorkonfiguriert. Nee, das musste ich einrichten, genauso wie Fingerabdruck. Und du kannst ja, und ich kann mit dem YubiKey kann ich das Ding entsperren und alles. Also es ist schon insgesamt kann man das schon alles machen. Es hat sogar eine, ich kann eine SIM-Karte reinstecken.
Aha. Sowas.
So Apple so, was soll eine SIM-Karte? Was macht denn das für ein SIM?
Sehr verwirrend. MacBooks war diese SIM-Karten.
Also nicht, dass ich das jetzt dringend brauche, aber das ist schon alles sehr nett. Und ich konnte das einfach in mein, ich habe ja dieses Dock, wo ich da zugeklappt immer das MacBook Pro drin hatte, dann einfach zwei USB-C-Kabel hinten angeschlossen habe. Das stecke ich da rein und dann ist alles fein. Das ist schon echt alles gut. Also
ich hatte lange Zeit die ersten, wann war das denn wohl? Das war wahrscheinlich ungefähr 2005 oder so, hatte ich so ein Lenovo, so ein sehr kleines, kompaktes, und da habe ich so ein paar von den ersten Podcasts auch mitgeschnitten mit hier Cool Edit 2000 oder wie es dann hieß.
Ja, Cool Edit. Sehr gut, ja.
War schon sehr cool.
Und eine Sache, die ist mir dann noch aufgefallen, ich hatte dieses Gerät, es war sehr frisch, dieses Gerät, und mein Rechner war ja nicht mehr da. Und dann musste ich eine Grafik ausdrucken, und zwar ich musste so ein kleines Absperrband ausdrucken quasi, so ein gefälschtes. Und dazu habe ich mir halt eine Grafik von einem Absperrband gesucht und musste die immer so aneinander stückeln. Ne? Mhm. Das ist alles kein großes Hexmeck eigentlich. Und dann habe ich mir halt schnell Affinity Photo 2 geladen. Hatte aber hier noch kein Passwortmanager und nichts, den ganzen Scheiß geladen und dann das Aneinanderstückeln und dann Passwort und hier und wo findest du raus, Lizenz, whatever. Es war eine Scheiße. Ich habe, um dieses Ding auszudrucken, was normalerweise eine Arbeit von 3 Minuten ist, habe ich einfach eine Dreiviertelstunde gebraucht, weil man natürlich erst da wieder bei Null anfängt.
Ja.
Es war wundervoll.
Weißt du, was auf Windows so richtig krass fehlt an System-App, ist halt Preview.
Ja, das ist so krass.
Wenn du anfängst, mit PDFs auf Windows, das ist nur Scam-Software oder halt Adobe-Abo. Ja. Was ein Scam-Software ist.
Und Preview ist ja so viel mehr als nur PDF. Preview ist ja einfach eine sensationelle Applikation. Also das ist wirklich so ein USP von macOS, und das hat Apple, glaube ich, immer noch nicht gerafft, ist Preview. Wie fantastisch dieses kleine Stück Software ist.
Und Adobe hat wohl jetzt immer mehr Funktionen hinter die Bezahlschranke beim Acrobat Reader. Zum Beispiel jetzt PDFs drehen, einzelne Seiten drehen, ist jetzt eine Abo-Funktion.
Ja, ja, okay.
Das, na klar.
Weil.
Naja.
Würde ich auch so machen, wenn ich Microsoft wäre, wenn ich Adobe wäre. Ja.
Ja, Leo?
Ja, ich muss nochmal darauf zurückkommen, warum man gefälschte Absperrbänder ausdruckt. Das ist mir ja hochgradig suspekt.
Ihr seht jetzt vielleicht an meinem Pullover.
Ja, es ist Weihnachten.
Es ist Weihnachten, also der erste Advent.
Ja.
Also es weihnachtet sehr und natürlich auch hier im Hause weihnachtet es sehr. Und wir haben letztes Jahr schon so eine Wichteltür gehabt, die in der Küche hing. Also die war einfach nur eine aufgeklebte Tür, und jeden Tag kamen halt die Wichtel in der Weihnachtszeit und haben irgendwas gemacht, und das unsere Tochter dann gefunden hat. Sie ist völlig begeistert davon. Und sie ist schon seit Monaten davon, was die Wichtel wohl machen, wenn die wiederkommen. Und ich habe das Wichteltür-Game eine Stufe höher gemacht und tatsächlich einen kleinen Raum unter die Küchenzeile gebaut. Und so mit Möbel. Bei IKEA-Möbel.
So Kastel. Ja, die haben so solche kleinen, diese kleinen Möbel, ja. Das ist ja lustig.
Genau, so Kallax und irgendwas und weil mein Videoboot sensationell gut.
Bist du am Netzwerkkabel?
Ich bin am, was ich nicht habe, Vorsicht, ich schalte jetzt WLAN aus. Ich bin am Netzwerkkabel. Wahrscheinlich wird das aber nicht funktionieren, weil mein Netzwerkkabel ist ja ein Apple-Adapter, USB-C auf Thunderbolt, meinst du, das geht?
Das
ich muss erstmal rausfinden, ob das geht. Ich lasse das Video noch kurz bröseln und mach die Geschichte fertig, und dann können wir auch mit ernsthaften Themen anfangen. Wir haben diese Tür, dahinter ist ein kleiner Raum, da kommt noch Beleuchtung rein, und da ist eine Leiter, die nach oben verschwindet, damit der Raum ist klein, zu klein, da ist auch Bett und so drin, das ist dann natürlich im oberen Stock. Und das Ganze fing halt an, dass am ersten Tag einfach da ist normalerweise einfach unten so eine Leiste, so eine Binde, so eine Fußleiste an der Unterseite von der Küche. Da war einfach plötzlich so ein Rahmen von einer Tür aufgezeichnet, und es waren zwei Absperrbänder drüber und so Baustellenschilder, und da stand einer von ihren Spielzeugbaggern und eine kleine Säge steckt. Ich habe eine kleine Säge gebaut aus Metall und Holz und habe die dann da reingesteckt, sodass man sie auch nicht mehr rausbekommen hat, so als wäre sie stecken geblieben. Und genau, das das war der erste Tag, wo nur dieser Rahmen drin war und deswegen waren da diese Abspender drüber, damit es halt so ein bisschen mehr Baustellencharakter hat. Und seit heute hängt da eine Tür, die ist aber noch verschlossen, eine kleine Tür, die verschließbar ist, gebastelt und eingepasst und dahinter ist halt dieser Raum und jetzt ist da eine Tür mit einem Briefkasten und ab morgen kann man diese Tür aufmachen, dahinter sieht man einen leeren Raum, wo noch nichts ist und dieser Raum füllt sich jetzt über bis zum 1. Dezember und ab dem 1. Dezember sind diese Wichtel da und machen Dinge.
Materialisieren sich denn diese Wichtel auch selbst?
Ja.
Also treten die auch als Personen in, also sind die dann aber groß oder sind die so klein wie der Raum?
Die sind so groß ungefähr, also die sind zu groß für diesen Raum. Das ist okay. Der Disconnect im Kopf einer Dreijährigen funktioniert noch, das geht tatsächlich. Also die sind ein bisschen größer und die sind auch immer woanders in der Wohnung und machen irgendeinen Quatsch. Also die machen natürlich irgendeinen Quatsch und da sind dann zwei so Stoffwichtel, die tun dann da irgendwas und dann findet sie in der Regel immer diese Wichtel, macht dann kurz irgendwas, meistens ist dann irgendwas hier, muss irgendwas zu essen holen oder geht kurz ins Klo und dann sind diese Wichtel plötzlich weg.
Komisch, ja.
Und das ist...
Aber gib doch zu, dass das ist schon für die Tochter, aber eigentlich machst du das aus Spaß für dich.
Ja, natürlich. Ja, du hast mich durchschaut, aber ja, genau so ist es.
Höchste Zeit, dass du wieder einen Job hast.
Also ganz offiziell, meine Kinder sind offiziell neidisch auf dich, auf deine Tochter. den Aufwand.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob ich meine beiden einfach bei dir zur Weihnachtszeit einfach vorbeischicke, weil das ist schon recht spektakulär mit diesem Wichtelhaus, muss ich sagen.
Ja, das Schöne an der Sache ist ja, also ich weiß nicht, ob sie nächstes Jahr da noch Bock drauf hat, aber ich habe jetzt ja diesen kompletten Raum da unten schon reingebaut. Das ist halt so eine Box aus Holz, die da eingepasst wurde, die man da unten reinschieben kann. Und wenn der ganze Spaß fertig ist, kann ich die Blende wegnehmen, die alte Blende wieder draufstecken und dann ist dieser Raum immer noch dahinter. Und ich habe nur noch diese Blende mit der Tür drin. Die kann ich dann wegnehmen und kann die nächstes Jahr wieder hinmontieren, wenn sie noch Bock hat. Und wenn nicht, ist halt für die nächsten 25 Jahre ein kleiner Raum unter der Küche. Keine Ahnung, kann sich da irgendeine Maus reinsetzen oder so.
Ja, oder Erdnussbutter bunkern oder sowas.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber Timo, um deine Frage zu beantworten, also ich sehe hier Ethernet und er sagt es aber nicht für, also er sagt, ich hätte Ethernet. Hat das Ding hier einen Ethernet-Port?
Das hat doch sicher einen eingebaut. Ansonsten kannst du natürlich auch durch deinen USB-C-Dings im Monitor, du hattest doch am USB-C Ethernet am Monitor auch drin, oder?
Ja, könnte ich auch. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ich dachte, das war verboten.
Das ist,
aber es ist besser Windows, als WLAN.
Auf Windows weniger Shit als auf macOS, weil macOS der Treiber. Da war auch noch so ein Ding, dass der Hersteller von dem Chip irgendwie wahrscheinlich für Windows auch einen geileren Treiber hat, als das, was Apple da auf die Kisten tut.
Okay.
Und das kann sein, dass der gleiche Adapter auf Windows weniger schlimm ist als auf macOS.
So, verbunden.
Schauen wir mal, machst du den WLAN noch aus? So, ich vermute, dann knallt irgendwas erstmal weg.
Dann knallt irgendwas? Natürlich, das wäre wirklich super langweilig. Okay, privates Netzwerk. Ich muss ihm noch kurz sagen, dass er hier alles darf. So, machen wir WLAN aus. Bitte halten Sie sich jetzt fest.
Läuft weiter.
Gut.
Aber Audio ist weg.
Ton ist weg.
Hören nichts mehr.
Okay.
Verbinden, Ding Dong, guten Tag.
Oha, sehr gut.
Schauen wir mal, ob das besser wird. Schauen wir mal.
Also es war
so, sehr gut.
Okay, wir fangen mal an. Und wie viel Zeit meinst du, sollen wir für das Thema hinten einräumen? 2 oder 3 Stunden?
Lass direkt einfach anfangen.
Ja, ich habe ein bisschen Angst. Vielleicht gehe ich weg.
Ich werde das kurz, also ich werde die kennt mich doch, ich werde das kurz halten, sagt er. Famous last words. Also wahrscheinlich, insgesamt kann man es kurz halten. Die Frage ist, was noch an Fragen kommt und was wir an Metadiskussion darum machen.
Ja, gibst mir, wenn du eine Pause brauchst, gibst du mir ein Stichwort und dann werfe ich eine 2-minütige kurze Geschichte ein, die mehr lustig gemeint ist und dann kannst du weitermachen. Falls du mal so eine, weißt du, Denkpause oder Gesprächspause
brauchst. Können wir ein Codewort ausmachen?
Ich werde es verstehen, wenn ich es höre, das Codewort.
Okay.
Wow.
Okay, ich bin gespannt.
Das wird sicher gut gehen.
Gut.
Das Codewort ist Lendenschurz.
Lendenschurz.
Na dann, immer dran denken.
Ich überlege noch, ob wir das, vielleicht schmeißen wir das alles um und ich überlege mir das nochmal
Das ist sehr gut.
Das fängt gut an, die Sendung. Ja.
Ja. Du hast aber alles
so. Ich muss jetzt einmal rumklicken, dass ich hier meine Fenster irgendwie sortiert habe.
Ja, wir machen das anders. Ich habe mir das gerade nochmal anders überlegt. Und wir fangen da nochmal mit was anderem an.
Die Picks für diese Woche.
Ja, so ähnlich.
Wenn beim Fußball
Apfel ist, dann gehen Picks an. Ich wollte eigentlich was picken, aber der Akku ist leer. Und jetzt lädt das und ich weiß gar nicht, ob das deswegen heute alles anders.
Okay.
Schauen wir mal.
Entschuldigung. Ich habe schon wieder aus Versehen den Windows-Rechner gesperrt, weil ich falsche
Windows L.
Ja.
Ah, das kenne ich, ja.
Sorry.
Jetzt. Gut, auf geht's.
Bits und so.
Mit dem Rätselrunde schon genannt. Das sind wir vom iPhone-Blog, der Alex Olmer.
Guten Abend.
Ist der Carlo Kaiser, McIntyre, Leo Becker.
Guten Abend.
Bastian, der Wichtel, Schlingelwürfel.
Hoho, guten Abend.
Das ist diese Zeit im Jahr, wo Fußball läuft.
Fußball läuft und erst Advent ist, ja.
Korrekt. Alles ganz normal.
Typisch wie immer. Wie immer.
Ja, ganz genau.
Naja, ich habe es nochmals anders überlegt. Wir fangen mit den dummen Live-Activities an.
Okay.
Weil das ist ja jetzt so ein schon relativ groß gefeaturedes Feature von iOS und es gibt noch relativ wenig von Apps, die da jetzt irgendwie besonders sinnvolle Sachen reinliefern. Jetzt ist natürlich gerade die dumme WM und ich habe mir das mal angeschaut, wie jetzt diese beiden Apps, die da irgendwie mit Live-Activities für Fußballstand irgendwie zurechtgekommen sind. Die eine, die vorher schon im Testflight war, diese Scorespot, die hat erstmal jetzt die erste Woche nicht funktioniert, für mich zumindest. Also die hat einfach immer veraltete Daten angezeigt. Die hat sich nicht aktualisiert. Die hat Stunden, nachdem das Spiel vorbei war, noch gesagt, das Spiel fängt in einer Stunde an oder sowas. Das war einfach...
Das ist ja der Hit.
Bis du die App geöffnet hast, dann hat die App das neue Daten geladen und hat es zurück auf den Homescreen geliefert. Mhm. Ich war auch die ganze Zeit nicht sicher. Man kann schon so vorgesehenerweise mehrere Live-Activities gleichzeitig offen haben und die sollten auch alle sich aktualisieren.
Von verschiedenen Apps. Ja, aber da gibt es auch ein Limit.
So zwei.
Ja. Also das ist ja auch so ein bisschen von iOS bedingt, was dann Wichtigkeit hat und die großen Platz einnimmt etc. Das ist
naja, ich meine,
nicht ganz klar.
Ja, also ich meine, das Problem ist ja nur, dass der Engpass, die Engstelle ist ja nur das Dynamic Island, also die Live-Activities sind
ach schon so,
da.
Meinst
die
du?
Sind halt, ja, okay. Also ich meine, sie leben halt nur auf dem Lockscreen, also du hast ja auch deine 5 Live-Activities halt auf dem Lockscreen hängen, aber beim Dynamic Island wird's halt schwer.
Sind 5,
außer, oder? Du verwendest die fantastischen geheimen Gesten, um die Live-Activities zu steuern.
Ich bin mir sehr unsicher, ob die wirklich so gewollt sind.
Ja. Na klar.
Haben wir schon mal diskutiert. Du hast natürlich komplett recht. Ich habe nur, weil es ja auch vor mir steht, auf die Dynamic Island geschaut. Der Lockscreen ist ja für die meisten Leute einfach das Ding, um Live-Activities zu folgen. Und ist das Limit wirklich 5?
Ich weiß nicht, habe nicht ausprobiert, wo es aufhört.
Okay,
Also ich theoretisch müssten auch mehr als 5 gehen, aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich mal wirklich, also ich kann mich nicht erinnern, viel mehr als 5 mal gleichzeitig gesehen zu haben. Mhm. Aber es ist ja dadurch, dass halt die Auswahl tatsächlich immer noch relativ überschaubar ist, wird man schon irgendwie mehr als 5 zusammenbekommen. Aber ich meine, das ist ja auch die, ich meine, genauso wie bei den Mitteilungen natürlich, wenn die Live-Aktivitäten sind ja auch relativ, nehmen ja relativ viel Platz ein. Und das heißt, wenn du 5 Live-Aktivitäten hast, dann siehst du ja sowieso, dann fallen ja sowieso schon mal 2 nach unten runter, dann musst du ja auch anfangen zu scrollen, damit du halt irgendwie alle siehst. Und also ich meine, mehr als 2, 3 passen ja auch auf den Sperrbildschirm nicht auf einmal sozusagen. Mhm. Also auch beim Pro Max kriegst du vielleicht noch eine mehr unter.
Dein Telefon ist zu klein.
Ja, exakt. Bei Pro Max ist vielleicht der Bonus, dass du da ein bisschen mehr Fläche hast.
Wie bestellt ist gerade ein Tor gefallen oder auch nicht? Und das ist sehr lustig, weil es ist gerade ein Tor gefallen. Das ist bei ich habe jetzt FODMOP und Scorespot da drin. Und das kam zuerst jetzt in der Live-Activity auf dem Lockscreen von FODMOP rausgefallen. Dann kam es eine Minute später auf Scorespot rausgefallen. Dann kam eine Notification, also eine Push-Notification mit dem Stand. Und jetzt ist dieses Tor zurückgenommen worden wegen Abseits. Und jetzt verschwinden diese Punkte wieder. Und jetzt kommt noch eine Notification und jetzt steht es 1:0, 0:1, 1:0, 0:1 und jetzt gleich wieder 0:0.
Aber wenigstens ist dieses ganze Zusammenspiel dieser Apps mit diesem Dynamic Island und diesen Punkten ist einfach viel spannender als das Spiel selbst. Also das finde ich, für mich ist das, was ich mitnehme. Völlige Begeisterung einfach.
Und jetzt warte ich drauf, dass es bei dem zweiten Live-Activity auch noch dieses Tor wieder verschwindet. Und das, ich weiß nicht, wie die Apps, wann die Apps, wie oft sie da aktualisieren dürfen und ob jetzt, weiß nicht, ob die Scoresport einfach in der ersten Woche unter Last zusammengeklappt ist, keine Ahnung. Aber das ist, es ist halt nicht super Echtzeit. Und ich meine, was ist Echtzeit? Bei den ganzen Streams und die Kabelanschlüsse und Satellit, die sind ja auch minutenweit weg von irgendwas, von der Echtzeit. Und man weiß auch nicht, ob die jetzt bei den Spielen irgendwie noch extra Delay drauf machen, damit sie da rumzensieren können. Und ich weiß es nicht. Also
da gibt es auch, wenn dann zwei Schleifen, erst die läuft erst durch die FIFA durch und dann durch die Zensurbehörde in Katar. Das ist einfach saumäßig gut.
Es gibt ja dieses Gerücht, dass diese Live-Activities ein bisschen schneller aktualisiert werden sollen in der nächsten iOS-Version. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, was da dran ist, ist auch nur im Code gefunden worden bislang. Ich würde die aber, also es ist schon fair zu beachten, dass es relativ live sein sollte, aber ich glaube, es ist, also ich glaube, man kann es nicht mit live vergleichen so. Also es ist so im wie sagt man da, im Ballpark, also in der
Ja, Ballpark ist richtig.
Ballpark ist richtig, oder? so ungefähr sollte es hinkommen. Ich würde nicht auf die Sekunden achten, weil dafür ist es, glaube ich, nicht ausgelegt. Noch nicht. Und ich glaube wirklich, es hängt von Anbieter ab, weil Footmob zum Beispiel schreibt in seine Aktualisierungsnotizen in der App Store-Beschreibung, die haben einige erfahren, irgendwie, wir versuchen schneller zu pushen. So, wir versuchen es schneller zu machen. Also die scheinen da auch noch zu optimieren. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, also dass es teilweise noch fehlerhaft ist. Ich habe zwei, drei Situationen gehabt, wo sich, glaube ich, die zumindest in der Dynamic Island die Live-Activities einfach abgeschossen haben. Wo ich tun und machen konnte, was ich wollte, sie gingen einfach nicht rein und erst ein Neustart vom Telefon hat es behoben, dass dann die Live-Aktivitäten in die Dynamic Island wandern. Es scheint auch so ein bisschen zu hakeln auch, muss man ernsthaft sagen.
Ich fand noch lustig, wenn die Dinger in der Dynamic Island oben drin sind, dann kann ja auch die App entscheiden, was sie dort reintut, wenn sie verkürzt ist, ne, wenn sie die kurze Version ist, dann kann sie ja auch entscheiden, was da gezeigt wird, oder weiß sie gar nicht, wie sie angezeigt wird dort oben.
Doch, ich glaube, da müssen wir ziemlich genaue Vorgabe geben, dass du halt für das große Island und für das kleine Island und auch für das zweigeteilte Island, weil da ändern sich ja natürlich auch die Abmessungen. Also du hast ja mindestens drei Größen plus das Aufklappmenü. Also da ist erstaunlich viel, also wenn du musst als Entwickler, glaube ich, erstaunlich viel bedenken und überlegen, wie du sinnvoll Informationen in diesen sehr wechselhaften Dynamic Island Platz bekommst und über den du halt praktisch null Kontrolle hast, ne? Weil das System ja das entscheidet unterm Strich.
Das Lustige ist jetzt bei diesen beiden Apps, die den Fußballstand irgendwie anzeigen möchten, die eine entscheidet sich dafür, in der Kurzversion nur die Nationalflaggen zu zeigen, also Spanien, Deutschland. Und das ändert sich jetzt über das ganze Spiel halt nicht. Und das ist halt voll uninteressant, weil du weißt ja, wer spielt wahrscheinlich.
Vielleicht.
Außer du hast sehr viele Spiele, die gleichzeitig laufen. Aber dann siehst du immer noch nicht keinen Stand. Ja? Also da ist immer noch keinen Stand. Und die andere App, die zeigt halt den Stand an. Da steht halt jetzt 0-0 drin. Ja, und das ist viel interessanter möglicherweise und viel sinnvoller als dass wenn ich jetzt auch diese Gesten hier ausführe, dann ändert die eine App halt zurück auf Spanien 0-0 Deutschland und dann siehst du auch die Punkte oder die Tore oder was auch immer das sein mag. Also da ist auch noch nicht so richtig, glaube ich, komplett zu Ende gedacht, welche App da wann was anzeigen sollte. Und auch bei Apple selbst, die pfuschen ja auch offensichtlich in den Betas jetzt noch an diesen Waveforms hin und her, ob die jetzt besonders bunt sind oder nicht und solche Sachen.
Oh ja, ja. Da ist einiges in Bewegung, was das Dynamic Island angeht. Ich meine, letztlich ist es ja auch noch super frisch. Also ich meine, es ist ein paar Wochen alt unterm Strich und dass softwareseitiges offiziell unterstützt wird, ist ja eigentlich auch noch extrem jung. Also mit 16.2 und auch 16.3 sehen wir da sicher noch mal einiges an Nachjustiererei. Oder ich hoffe es auch zumindest, weil es wäre sehr enttäuschend, wenn sie das einfach links liegen lassen jetzt und so sagen, okay, das läuft halt irgendwie, aber es ist weit entfernt noch von optimal.
Die Scoresport-App, die zeigt ja so eine Timeline an von dem Verlauf von dem Spiel. Da kommen gelbe Karten und Tore und so weiter. Und da war jetzt eben auch, eine Zeit lang war jetzt da der Ball drin für ein Tor, was gefallen ist. Und jetzt ist der Ball wieder verschwunden und stattdessen ist halt das Videoschiedsrichter-Symbol reingekommen. Das ist auch jetzt ersetzt worden.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Es gibt ein Videoschiedsrichter-Symbol.
Glaube ernsthaft, also bei dem speziellen Fall ist das auch ein Problem des Sports. Also ich habe ja Fußball jetzt viele Jahre nicht verfolgt und bin so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wie diese Videobeweisgeschichten das Spiel übernommen haben. Weil selbst wenn du live schaust, fällt ein Tor und du wartest erstmal ab, ob das Tor gegeben wird. So, du Spieler auch so jubeln so ein bisschen, aber gucken dann, okay, vielleicht wird es gegeben, vielleicht nicht. Das ist, ich bin kein Fan davon, ernsthaft nicht, weil diese Tatsachenentscheidungen einfach, die waren einfach spannend und dann ist ein Fehler passiert und dann haben sich Leute aufgeregt und dann gab es Randale und das war schön. Aber jetzt ist ja irgendwie so.
Ach, so einer von diesen bist du.
Okay.
Von diesen Fußballfans. So einer ist der Alex. Jetzt haben wir es.
Wie du gehört hast, ich bin gar kein Fußballfan, weil ich jetzt irgendwie 15 Jahre nach Videobeweiseinführung irgendwie mich darüber aufrege, wie viel Emotionen daraus gefallen sind. Ja. Und die Apps, interessant, wie die damit umgehen, weil ich habe dann auch gedacht, okay, warten wir mal ab, wenn ein Tor zurückgezogen wird und das passiert ja auch alle Tage mal und Footmob hat bei mir erstmal das Tor gepusht und dann wieder zurückgezogen und nicht gewartet, bis es bestätigt ist sozusagen. Und das fand ich auch eine interessante Entscheidung, weil das ist, wenn du live zuschaust, kann das ja auch teilweise irgendwie Minuten dauern, bis die Entscheidung gefallen ist dafür. Und das ist, also ich bin kein Fan aus der sportlichen Perspektive und fand es interessant, wie die Apps dann umgesetzt haben. Weil, ja, dann findet halt so ein Ereignis in der Live-Activity, wenn sie denn halt relativ live sein möchte, so statt, dass es halt gefallen ist, zurückgezogen ist und dann weitergeht das Spiel.
Und wie war das jetzt bei denen geregelt mit der Nachspielzeit und so? Das ist auch so ein bisschen unterschiedlich, weil du siehst ja, jetzt wenn bei Scoresport zum Beispiel siehst du nicht, dass wir jetzt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sind, weil hier steht einfach nur 48 Minuten zum Beispiel. Mhm. Normalerweise würde ja sowas wie 45 plus 3 stehen oder sowas. Und das ist, pro Sport sind ja da auch nochmal viele Feinheiten. Und ich verstehe das Scoring-System von Baseball und Football überhaupt nicht, aber das ist ja auch kompliziert. weil irgendwas so Inning und erster Down, dritte hast du nicht gesehen und keine Ahnung. Wovon ich mehr verstehe, sind Essenslieferungen. Deswegen habe ich mal bei Volt eine Lieferung bestellt und Volt hat auch die Integration in Live Activities und ein Lockscreen Widget und solche Sachen. Und die haben sich da jetzt erstmal auch interessanterweise nicht besonders super viel Mühe gegeben mit einer Animation und so ein kleines Fahrrad, was dann da über dein Lockscreen fährt, sondern es ist einfach nur so ein Text, da steht noch 30 Minuten. Ja, das ist halt sehr simpel gemacht.
Das reicht vielleicht, wenn du Hunger hast, gut. Oder?
Ja. Also besser als nix auf jeden Fall. Und insgesamt ist bei Volt interessant, die zeigen dir in der Dynamic Island zeigen sie den Lieferzeitpunkt an, also die Lieferuhrzeit. Also 21 Uhr habe ich bestellt und dann hat Volt in die Dynamic Island links Volt und rechts 21.30 Uhr reingeschrieben. Und das hat sich dann so angepasst. Ich hätte erwartet, dass da vielleicht steht noch 35 Minuten oder sowas, aber da haben sie einfach die Uhrzeit reingeschrieben. Dann musst du selber gucken, wie spät ist es jetzt und was ist der Unterschied zu der Lieferuhrzeit. Und dann, das fand ich jetzt nicht so, weil an alle anderen Stellen in der App, da zeigen sie eine verbleibende Zeit an, bis sie meinen, dass der Fahrer kommt. Und das war auch okay, das hat sich auch aktualisiert. Und insgesamt ist die Volt-App, da ist, glaube ich, ein sehr fähiges Team dahinter, weil die ist sehr okay. Also die machen sehr viel richtig. Es war auch so eine komplizierte Bestellung, weil der hat den Rabatt hat er nicht angewendet. Und während die Bestellung offen war, habe ich gesagt, hier Customer Support Chat aufmachen. Dann hat der Customer Support gefragt, so schick mal einen Screenshot, wie deine App jetzt aussieht. Dann habe ich einen Screenshot gemacht, habe den Screenshot in dem Customer Chat dort hochgeladen. Der hat sich das angeschaut, hat eine Gutschrift gemacht. Mhm. Und das war also sehr, sehr rund eigentlich und hat auch mit Apple Pay und Zeug. Das also, die haben sich mit der App relativ viel Mühe gegeben. Und das dieses Geschicklichkeitsspiel, während du auf dein Essen wartest, kannst du ganz schnell tippen und dann kriegst du vielleicht irgendwas, wenn du mehr als 60 Mal in 5 Sekunden tippen kannst oder so.
Dann kriegst du eine Serviette gratis oder was für fantastische Gewinne warten da auf dich.
Ich weiß es nicht, ich war ja nicht schnell genug. Aber
niemand schnell genug.
Ja, die Auswahl in München ist leider nicht so richtig zufriedenstellend. Das war Korean Barbecue und es war okay, aber nicht so super, super. Das war nur so okay und nur okay fand ich dann nicht
gut genug. Ja, es hat sich ja immer so ein Ding, also die vermutlich sind so die super, super Restaurants sind die sich eh keine Gedanken über irgendwas machen müssen, wo sie ihre Gäste bekommen. Und die wollen dann wahrscheinlich nicht irgendwie dauernd schwitzige Fahrraddudes da drin rumstehen haben, die Essen raustragen. Also von daher ist halt wahrscheinlich eher schwierig das geilste Essen über Volt zu bekommen.
Ja, weiß nicht. Aber auch mit Dynamic Island und die anderen Sachen, die da so angezeigt werden, da geht sicherlich noch mehr. Also wenn du jetzt auch so Systemfunktionen, Timer und Musik und irgendwelche Sachen machst, das ist da ist auch Apple sich noch nicht so ganz sicher, was sie machen sollen. Zum Beispiel die Anzeige, welche Anzeige ist das denn? So dein, was war das denn für ein, es gibt so eine neue Sorte von Dialog, die aus der Dynamic Island rauspoppen kann. Habt ihr das schon mal gesehen, so irgendwie dein Netzwerk stinkt oder so. Das ist so ein Dialog, der von oben kurz reingefahren kommt und dann wieder in die Dynamic Island weg verschwindet. So wenn dein DNS irgendwie umgekippt ist oder so.
Ja, ja. Aber ich denke gerade über ein anderes Beispiel nach.
Es gibt auch noch so diese gedrehte Ansicht von der Seite für AirPods zum Beispiel oder ja, auch so im Akku von der Seite. Also da sind viele neue Sachen, die noch nicht ganz fertig sind.
Ja, ja, die wird auch erweitert. Da war ja an der Seitenkippung war ja am Anfang fast gar nichts drin. Und da haben sie jetzt 1, 2, 3 Sachen mehr reingebracht, sodass da auch, ich glaube, auch Fokusmodus wechseln. Solche Geschichten kommen dann auch in der Seitenansicht, sodass du beim Video schauen halt diese Statusinformationen kurz zumindest eingeblendet siehst, was nicht dumm ist. Aber dieses Beispiel, da komme ich jetzt auch auf gerade kein sinnvolles Beispiel. Ich meine, bei manchen Sachen ist ja normal, dass sich der so ein bisschen auffälliger verlängert und so weiter, weil der Akku, Stromsparmodus und so weiter.
Shortcuts zeigt sich ja auch dort in der Dynamic Island, wenn da einer läuft. Mhm. Es ist interessant, aber es ist noch nicht komplett auch noch von Nutzern nicht verstanden worden, meines Erachtens. Also selbst ich tue mich schwer, muss ich sagen. Weil dieses Fußballding, was ja wirklich ein Vorzeigebeispiel jetzt gerade zum Start ist, das ist halt immer noch schwierig, also für mich nachzuvollziehen. Du musst halt eine Stunde vor Spielbeginn, musst du einmal in die App reingehen und dann musst du die App schließen und dann wandert's halt in die Dynamic Island. Und es tut sich sozusagen nichts von alleine. Selbst wenn du das Spiel vorgemerkt hast, du kannst dann nur Push-Nachrichten irgendwie navigieren und da dann vielleicht, aber du musst diese App öffnen, um die Dynamic Island und Sperrbildschirm Live-Activities dann zu bekommen.
Das ist natürlich ein schwieriges Problem, weil wenn du halt anfängst, ist natürlich auch einfach Apps, die ja irgendwelche Live-Aktivitäten halt da rein packen. Es ist ja echt schon, letztlich braucht es halt, wäre das auch theoretisch unterm Strich eine Einstellung, dass du halt sagst, diese App darf mir für das und das halt einfach automatisch das starten, weil ich sehe das natürlich auch. Mhm. Der Punkt, dass du halt immer manuell und gerade bei Fußball und gerade bei so einem Dauerfußball-Beschuss, wie es aktuell der Fall ist, da wird es halt besonders auffällig, dass das derzeitige System halt nicht so richtig funktioniert. Ich meine, bei der Essensbestellung so, da ist irgendwie alles offensichtlich und beim Timer und so, dann da funktioniert das alles. Da
warst du ja auch schon in der App.
Ja, genau. Und dann bist du ja in der App und startest den Timer und dann ist das praktisch, dann musst du nichts mehr groß machen. Aber ja, bei so Fußballturnier ist echt das perfekte Beispiel, wo das halt komplett bricht dann und nicht mehr so reibungslos funktioniert.
Und es gibt ja auch für andere jetzt so Lieferungen oder so Amazon-Lieferungen, die braucht halt so normalerweise so 1 Tag oder 5 Tage. Dann hast du irgendwann die Bestellung und dann kommst du irgendwann sehr viel später kommt die Lieferung, wo es entweder sehr wichtig ist, dass du da bist, weil es ein Kühlschrank ist und du musst die Tür aufmachen, oder ist es halt ein Kabel und es ist völlig wurscht, wann das jetzt genau kommt.
Ja, gut, okay, klar, das so klar wird es wahrscheinlich nicht werden, aber das ist ein ideales Beispiel, weil da hast du einfach Bestellung und dann hast du 3 Tage Leerlauf, also als Non-Prime-Member sage ich das mal, und dann ist halt dieses Zeitfenster 20 Minuten oder so oder 2 Stunden ist halt vielleicht wichtig. Und wie regelst du das dann? Weil dann warst du nicht vorher in der Amazon-App. Und das kannst du dann nur durch, weiß nicht, Push-Mitteilung irgendwie, dein Paket kommt gleich, klicke hier, um es live zu verfolgen, irgendwie austricksen zum aktuellen. Und ich glaube, mir ist es noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Gerade wenn wir jetzt irgendwie 4 Spiele am Tag haben, irgendwie, dann musst du ja jedes Spiel, vor jedem Spiel einzeln mal die App aufrufen haben, damit du es dann auch in der Live-Activity hast. Und da werden dann auch Spiele vergessen einfach.
Ja.
Ich meine, Push-Nachrichten sind ja auch schnell, so ist es nicht, aber vielleicht ist es auch einfach irgendwie eine falsche Herangehensweise oder falsche Denkweise von mir, weil wenn du ein Spiel wirklich live verfolgen willst, dann machst du das halt auch, dann stößt du das aktiv an, das ist der Sinn dahinter, und wenn du das eh nur so semi-interessant findest, dann sind Push-Nachrichten vielleicht für dich völlig okay. Ja, also vielleicht gehe ich da auch mit der Einstellung rein, jetzt haben wir die Live-Activities, jetzt will ich die ausprobieren, aber sie kommen nicht von alleine so. Und die Vorstellung ist falsch, weil Leute, die live wirklich ein Spiel mitverfolgen wollen, während es läuft, die haben kein Problem damit, die App vorher aufzurufen und dann das dadurch anzustoßen.
Mit Push-Notifications ist, haben sie mit 16.1 angeblich ein Problem behoben, wo Leute Push-Notifications nicht bekommen haben. Aber nicht so alles. Also ich habe das Gefühl, dass irgendwas ist noch faul. Ein Hörer hat auch geschrieben, ich kenne noch jemanden, wo einfach nicht alle Push-Notifications ankommen, die ankommen sollten und bestellt sind und eigentlich regelmäßig kommen müssen. So Tagesschau, Eilmeldungen oder solche Sachen kommen einfach nicht. Und es ist nichts in den Settings falsch, es ist nichts im Fokus falsch eingestellt, sie kommen einfach nicht. Und das kannst du auch nichts irgendwie einstellen, kannst du auch nicht sagen, was jetzt da genau das Problem ist oder so.
Und ist das, sind wir sicher, dass das nicht so ein Urban Legend ist? So, ne, also ich habe deine Nachricht nicht gekriegt. Push-Nachricht kam hier seit 16. Also meine Ausrede wäre das auf jeden Fall ganz oft gewesen.
Nee, das ist wirklich, irgendwas ist da faul. Oder vielleicht spielt auch die Watch irgendwie rein, dass irgendeine komische Einstellung auf der Watch irgendwie die Mitteilungen auffrisst oder so. Das ist ein bisschen unklar.
Es ist eine gewisse Komplexität, ist natürlich inzwischen schon dabei, gerade mit mehreren Geräten und verschiedenen Einstellungen für und Fokusmodus und dem ganzen Krempel, was du halt auch mit den Nachrichten filtern kannst, hast du natürlich einen Berg an potenziellen Hindernissen, die dir auch die Nachrichten dann vielleicht ausblenden oder erst später anzeigen oder gar nicht anzeigen. Das ist auch bei einzelnen Apps ist es ja auch mitunter so, also wenn du irgendwie auf mehreren Geräten die App hast, also das ist auch was ich bei mir immer mal wieder beobachten kann, und ich weiß nicht, ob das wirklich mit iOS 16 oder iOS 16.1 neu ist, dass dann halt auf einem Gerät bekommt die App die Push-Nachricht, aber auf den anderen Geräten, wo die App genauso aktiv ist und wo ich auch eingeloggt bin in der App und die App auch benutzt habe und benutze, dann die Nachricht zum Beispiel nicht ankommt. Also ich habe dafür auch keine Erklärung und keine Lösung. Und ich weiß aber nicht, ob es ein spezifisches Problem jetzt von iOS 16 ist. Ich habe das also bei mir so aus der Erinnerung das Gefühl, dass mir das vorher auch schon immer mal wieder über den Weg gelaufen ist.
Ja, weiß ich nicht.
Vielleicht ist auch diese vermeintliche Intelligenz kommt da zum Tragen, weil du sitzt ja hier vor mehreren Geräten, und wenn diese Push-Nachricht an einem Gerät, an dem du aktiv arbeitest, auftaucht, dann geht das System davon aus, du hast die gesehen, weil du sitzt ja da vor dem Gerät, du bedienst es gerade, dann lasse ich die nicht auf all den anderen Geräten aufpoppen, die ja auch vor mir stehen. Also, ne, da gab es, glaube ich, mal so eine Idee irgendwie, das System erkennt intelligent hier, wenn du
bei dem, also, ne? Zumindest iMessage macht das, soll das eigentlich machen.
Ja, manchmal.
Tut's auch manchmal, genau.
Manchmal, ja.
Und manchmal vielleicht auch nicht. Und da könnte aber auch natürlich sein, dass mal was verschluckt wird unter Umständen. Also gerade bei mehreren Geräten, wenn halt irgendein Gerät rumliegt oder so. Also man inzwischen, es ist lustig, dass also viele Basissachen durch diese Mehrgeräte-Geschichte, die Komplexität steigt halt extrem. Und,
also getimte Reminder gehen bei mir gerne auf dem Laptop raus, auch wenn ich sie gerne auf dem Telefon gesehen hätte.
Ja, das ist zum Beispiel, das ist natürlich ein spezifisch und sehr interessant und auch sehr blödes Problem, weil das ist ja wirklich einfach extrem ungünstig dann, wenn das auf dem falschen Gerät ankommt und wenn man es nicht ändern kann auch.
Genau, und der Laptop stand halt alleine im Büro und ich habe halt auf dem Telefon einen Reminder gestellt für eine Stunde später und dann kriege ich halt nicht.
Ja, das
ist am nächsten Tag dann auf dem Laptop. Und sie haben offensichtlich ja noch in iOS 16.2 Beta ein Schalterchen für den Always-On-Screen, dass du sagen kannst, Always-On schon, aber ohne mein Hintergrundbild.
Ja.
Und das fände ich vielleicht auch insgesamt ganz praktisch. Ich habe jetzt mal ein paar Wochen lang Always-On ausgeschaltet, weil es mir relativ wenig gebracht hat und tatsächlich nur so extra abgelenkt hat, weil da hat immer irgendwas geleuchtet. Mhm. Und ich meine jetzt so gefühlt Akkugewinn sind es vielleicht so noch 2 extra Stunden am Tag.
Und das ist, was wäre viel wäre.
Pro Max.
Ja, 40 Pro Max. Ich meine, es geht so in Richtung, dass das 2 Stunden später dann leer wird. Und das ist schon nicht nix.
Das wäre viel, ja.
Also das wäre viel, definitiv, ja.
Und du siehst so, dass diese Kurve von der Batterie so ein bisschen eben flacher abfällt. Also nicht viel, aber das macht halt dann so, dass ich wirklich 14 Stunden stark genutzt irgendwie und dann ist leer. Ja, also es ist schon, ist okay.
Ja, ist natürlich faszinierend. Also ich meine, das ist sicher was, also wer da auch Sorge hat mit seiner Akkulaufzeit, sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren, es auszuschalten und halt schauen, was passiert. Ich habe insgesamt das Gefühl, oder zumindest, was heißt das Gefühl, ich merke es bei mir selbst auf einem nicht, also 14 Pro ohne Max, dass die Akkulaufzeit, ich meine, ist natürlich auch eine Beta-Geschichte mitunter, dass die Akkulaufzeit sehr schwankend ist. Es gibt einfach Tage, wo irgendwas im Hintergrund ganz offensichtlich den Akku einfach durchfrisst. Also merkst du auch, das Gerät ist halt warm und alles und ich weiß nicht, welcher Prozess es wechselt. Also es sind auch unterschiedliche Sachen, die halt angezeigt werden und ich habe es nie irgendwie tiefergehend bis jetzt analysiert. Ändert sich auch mit der nächsten Beta-Version oder nach dem Neustart und so weiter, kannst du das alles wieder sich wieder ändern. Das ist also ein völlig ungreifbares Problem. Und natürlich kann in solche Geschichten auch das Always-on-Display ist ja variabel. Also wenn du zum Beispiel in einer sehr hellen Umgebung bist, sei es jetzt draußen Sonnenlicht, jetzt sind wir in einer sehr grauen Zeit, aber im Sommer bei hellem Sonnenschein oder auch vielleicht unter irgendwie Turbobeleuchtung im Studio, ist ja auch das Always-on-Display zum Beispiel ist dann relativ hell, während das Always-on-Display, wenn du ja in einem normal beleuchteten Raum ist, ja relativ dunkel ist. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Akkulaufzeit logischerweise extrem aus, ne? Weil extrem, da ja auch die Bildschirmhelligkeit, wie insgesamt natürlich die Bildschirmhelligkeit einfach massiv sich auf die Akkulaufzeit auswirkt. Und das gilt natürlich genauso fürs Always-on-Display, was ja eben auch flexibel nachjustiert und einfach nur insgesamt dunkler ist. Aber es ist ja immer noch ein Bildschirm, der halt leuchtet.
Ich habe jetzt als Wallpaper dieses, da hat jemand, war das irgendwie Basic Apple Guy oder so, hat mal die Innenansicht vom iPhone 14 Pro Max gezeichnet als Wallpaper. Das sieht so ganz lustig aus, weil es halt auch genau mit, wenn du hinten hinfährst, fühlst du ja die Kamera und dann ist halt genau an der Stelle auch das Kameramodul eingezeichnet. Aber das Lustige ist, es ist offensichtlich ein Amerikaner und der hat die Version ohne den SIM-Tray dort gezeichnet.
Ja.
Und dann siehst du erstmal, wie groß eigentlich diese, also ich weiß nicht, 15-20% von Bordfläche ist halt dieses SIM-Tray, was da durch diesen Platzhalter, durch diesen Plastikblock jetzt im Ami-Modell abgedeckt ist.
Ja. Also es ist erstaunlich, wie viel, aber ich meine, das Board ist ja inzwischen einfach so winzig geworden, dass natürlich jede Sache, die da noch verblieben ist, ist schon relativ groß für sich dann genommen. Und ja, das Board ist halt, das SIM-Karten-Ding ist natürlich ein großes Element, ja.
Mhm. Gut. So nun, was haben wir denn noch für lustige Themen? Wir haben, das schieben wir, ich bin heute ein bisschen unkoordiniert, das war jetzt etwas spontan, weil Stable Diffusion 2 ist raus.
Oh.
Gute Nachricht. Technisch feine Angelegenheit. Rechnet schöner, rechnet schneller. Versteht mehr Sachen, die du reinschreibst. Sie haben neuen Upscaler. Sie können größere Bilder. Alles very nice. Aber, kleine Fußnote. Sie haben die Hosen voll und haben sich einfach selbst zensiert. Hast du, NSFW ist raus und Promis sind raus. Und Künstlerstile sind raus.
Ja.
Und damit machst du jetzt eben nur noch so armselige, drittklassige Stockfoto-Ersatz mit einem Astronauten auf dem Pferd und sonst nichts mehr. Und ich hatte ja damals, aus Spaß hatte ich gesagt, naja, wer verklagt sie als erstes? Wahrscheinlich Getty, oder? Als erstes von Getty verklagt worden, weil die haben da voll keinen Bock drauf.
Ich verstehe es ja nicht. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die einfach nicht die besten Anwälte, also Getty schon, aber die Stable Diffusion Menschen nicht, weil ich kapiere noch nicht so ganz, warum man nicht den Case machen kann. Hör mal zu, das mag schon sein, dass sich da jemand eine Software von uns runterlädt, was die dann bei dem auf dem Rechner macht oder bei dir auf dem Rechner macht, da können wir jetzt auch nichts für, ne? Also
was sie können ja, also was wohl auch Leute machen, ist jetzt so, eigene Modelle zu trainieren. Also das ist ja jetzt nur, wenn du nicht deren Modellblob nimmst, sondern das selber rechnest, dann kannst du ja machen, was du willst. Da kannst du auch Alex Gesicht reinkleben. Ja, also wenn du jetzt Alex Gesicht trainierst, dann kannst du mit Alex Gesicht Schabernack treiben.
Hm,
Und das machen dann jetzt auch Leute. Die haben das so von
sich. Mit Alex Gesicht machen das Leute.
Das ist schon gut geschütztes Geheimnis, dieses Modell hier.
Der Olmer-Mob.
Ja. Ich habe schon was gesehen. Ja.
Nein.
Ja, und wenn wir hier nochmal zurückschauen möchten, ne? So hier zum Beispiel.
Ähnlichkeiten.
Ausgeschlossen.
Genau
an der gleichen Stelle, wenn du da hin und her schaltest.
Dieselbe Person quasi.
Ja, könnte man meinen.
Aber es ist, ich hatte schon ein bisschen damit gerechnet, weil wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, dann alles Gute findet ein Ende an den Copyright. Geschichten, klar, weil das natürlich. Copyright halt auch einfach komplett kaputt ist. Jetzt, das ist sowieso schon immer kaputt, aber jetzt extra kaputt in den USA ist halt durch ein DMCA und da steht ja im Namen Digital Millennium Copyright Act. Der ist halt auch schon 20 Jahre alt jetzt.
Ja.
Und der ist ja auch auf die Gegebenheiten von heutzutage nur sehr schlecht angepasst. Wenn der jetzt heute angepasst werden würde, dann würde er aber nicht besser, sondern noch schlechter werden.
Vermutlich, ja, weil irgendein Lobby-Schorsch, der würde da schon reinspazieren und zeigen, wo der Bartel den Most holt. Also von daher, ja.
Das ist also, this is why we can have nice things. Das ist so relativ ernüchternd. Also war irgendwie klar, dass es soweit kommt, aber Und auch deswegen will ja Google sein Modell nicht veröffentlichen, weil es ist zu gut.
Ja.
Ja. Aber das führt halt dazu, dass ich das jetzt im Untergrund irgendwie weißt du, wenn du jetzt das Gesicht von Bruce Willis irgendwo draufkleben willst, musst du jetzt als Modell selber rechnen. Das kannst du auch machen, das ist nur ein bisschen teuer. Das musst du halt jetzt, Leute, Kickstartern sich jetzt das Modell rechnen und solche Sachen. Es ist ein bisschen absurd.
Ja, völlig.
Ja, und man kann sich das natürlich trotzdem anschauen, das wird jetzt auch fein überall eingebaut, aber es ist halt ein Schritt zurück. Jetzt ist die Frage, ob die ihren Einser-Modellen, ob die jetzt dann mit DMCA wieder zurückrufen, ja, und gucken, dass die wieder aus dem Netz verschwinden. Das kannst du jetzt nämlich auch abwarten.
Ja.
Die Straw Things für iOS, das ist jetzt noch Stable Diffusion 1.5 drin, das kannst du klicken und das... Ja.
Gab es gerade vor der Sendung, gab es ein Update.
Ja, haben sie es noch drin oder nicht?
Doch, es ist noch drin. Aber was ist denn neu? Neu ist, dass du auch die größeren Auflösungen hast auf iPhones, die mehr Gigabyte an RAM haben gewöhnlich. Da sind noch die ganzen Modelle von 1.5 mit InPainting und so weiter sind da drin. Auf Twitter habe ich gelesen, dass er an Version 2, an der Integration von Version 2 arbeitet. Also, dass du auch Stable Diffusion 2 in der Draw Things App hast.
Genau, ich habe noch ein bisschen damit rumgespielt, irgendwie Samurai, der einen Hotdog frisst oder so, und das war so sehr gutes Ergebnis. Und auch in der Draw Things mit Inpainting, Outpainting rumgespielt, das geht alles, das ist nett.
Das ist übrigens so eine App, die deine Akkulaufzeit beeinflusst. So ein ganzes so viel Always On ausmachen. Wenn du Draw Things einen Abend lang verwendest, dann ist alles hinüber an Tests.
Ja. Und die andere Sache, wo eben künstliche Intelligenz verklagt wird, ist bei GitHub Copilot. Das war auch relativ klar. Das ist jetzt auch soweit, dass die verklagt werden, weil Open Source Autoren sagen, dass sie ihren Code in dem Output von Copilot wiedererkennen. Ich würde dabei bleiben, dass das einzelne Zeilen Code oder Codeblöcke oder einzelne Funktionen sind so wie ein Sack Zahnräder, wenn du einen Motor baust. Ja?
Typische Sack Zahnräder.
Ja, du willst einen Motor bauen oder und da ist ja nichts dabei. Du nimmst halt aus dem Sack, greifst da rein, nimmst ein Zahnrad, schraubst es fest, hast einen Motor. Eben nicht, weil die Kunst ist, die Zahnräder richtig zusammenzustecken.
Ich sehe schon irgendwie die Schar an MotoringenieurInnen, die jetzt gleich vor der Tür stehen und sagen, in einem normalen Motor sind keine fucking Zahnräder.
Das taucht so zuerst bei Stable Diffusion auf. Mach aus Sack Zahnrädern einen Motor. Ich finde es ja auch. Also, das ist echt eine schwierige Diskussion, aber keiner will sich ja irgendwie festlegen auf irgendwie den Ausgang dieser Geschichten. Ich finde es allerdings, wir haben im letzten Mal, glaube ich, gesagt, die Katze ist so ein bisschen aus dem Sack und die kommt da auch nicht mehr so zurück, selbst wenn es jetzt schwieriger wird.
Ja.
Also, es wird halt ein bisschen umständlicher und es ist halt nicht mehr das Modell dann vielleicht direkt von Stable Diffusion zu verwenden, aber es ist halt raus eigentlich.
Ich habe vergessen, wie viel sie für die Berechnung von ihrem ersten Modell bezahlt haben. Das war so schon viel Geld, aber geht so. Und das haben sie halt irgendwie auf AWS oder irgendwo in der Wolke gerechnet. Und das waren halt so, weiß nicht, fünf oder kleines sechsstellig. Also schon ein Haufen Geld, aber jetzt so im Großen und Ganzen eine Summe, die man sich auch kickstartern könnte. Oder wenn sich da irgendjemand Grafikkarten jetzt übrig hat und die vermietet, dann geht das schon auch. Es ist halt so, ich finde es so traurig und problematisch, dass halt quasi durch Copyright wird jetzt Inspiration verboten. Du darfst den Computer nicht inspirieren. Der darf nicht Bruce Willis angucken, um zu sehen, wie ein Action-Hero aussieht.
Mhm. Ja, darauf läuft es hinaus. Das stimmt schon, ja.
Und das ist halt Dreck, weil natürlich nur so funktioniert das. Nur so kriegst du Star Wars, wenn der sich halt, George Lucas schaut sich irgendwie die ganze Zeit diese Ritterfilme an und das mit den Pferden und dann denkt er sich, wow, das wäre jetzt was, wenn wir da so eine Space Opera draus machen.
Ich meine, ohne kulturelle Referenzen ist es halt nix. Ja. Also auch wir Menschen sind ohne kulturelle Referenzen halt nichts, weil nichts verstanden wird. So, wenn ich der Einzige wäre, der hier Star Wars kennen würde und euch von Star Wars jetzt, weißt du, das, keine Kommunikation kommt zustande. Und daher, man kann natürlich über die künstliche Erstellung von Bildern und so, da kann man lange reden, wie viel Seele das hat, ja, und wie weit man das unterstützen will und etc. und so weiter. Aber an diesen kulturellen Referenzen rumzudiskutieren, ist halt Quatsch.
Also die Frage, die sich mir so stellt, sind wir gerade wieder an so einem iTunes-Punkt oder an so einem Napster-Punkt oder whatever, wo wir gerade eine Industrie haben, die bisher Geld damit mit etwas verdient und einfach panische Angst davor hat, dass da was Neues, Abgefahrenes kommt und sich gerade mit allem dagegen stellt, so wie die Musikindustrie das damals gemacht hat. Und am Schluss irgendwann von diesem Zug überrollt wird? Oder sind wir gerade an so einer Stelle, wo wir wieder eine Industrie haben, die damit sehr viel Geld verdient und es gerade schafft, irgendwas in seiner Geburt schon zu erwürgen?
Das ist eine ernsthaft gute Frage, weil du kannst ja durchaus einfach auch von der Schiene argumentieren, dass du sagst irgendwie so, ich habe keine Ahnung, wie mein nächstes Logo für meinen Blog aussieht, aber hier sind mal 20 Vorschläge von einem Computer erzeugt und jetzt gehe ich zu einem Künstler und sage, das hätte ich gerne, aber ausgearbeitet und so weiter. Und das ist ja die positive, das wäre ja sozusagen berufsfördernd.
Ja.
Und ich meine, ich glaube, ich bin da auch gar nicht so mit meinem Job ausgenommen, weil Texterstellung, ja, also generische News-Texterstellung, das ist das Nächste, was auf dem Schneidebrett liegt einfach oder halt auch schon da ist. Ich meine, da gab es diesen lustigen Facebook-Fall, wo Meta, muss man ja sagen, irgendwie so ein Modell errechnet hat über viele Jahre, was wissenschaftliche Arbeiten zusammenfassen sollte und lange errechnet über viele Jahre und erstellt und dann irgendwie so die ersten Wissenschaftler haben es getestet und okay, Bären im Weltall sind irgendwie so 1900 so und so passiert, so. Was? Bären im Weltall? Also nein. Und das ist ja lustig, wie das halt auch schieflaufen kann. Aber das ist halt nur der Anfangspunkt und man lacht über solche Einzelfälle, aber das ist natürlich, es kommt halt. Es ist keine Frage, dass das kommt. Und
ja. Die kulturelle Referenz wären halt Schweine im Weltall, aber die dürfen jetzt nicht mehr trainiert werden, die Schweine im Weltall, weil die jetzt halt, dem gehört das Zeug Disney wahrscheinlich. Und das ist sowieso dann das Ende von aller Kreativität, wenn halt Disney das Zeug aufkauft. Das ist schade. Das ist... Disney muss man jetzt auch sehen, alte, neue Chef kommt zurück, was der dann an dem Zeug irgendwie verändert. Die Amerikaner sind in großer Aufregung.
Ja, das ist ein Riesenthema in den USA, was wahrscheinlich so in Europa so, wer was? Bob? Immer noch Bob? Anderer Bob? Was?
Vorher Bob, aber, nachher
ja,
Bob.
Das ist eine Riesengeschichte in den USA, schon richtig.
Aber das denke ich mir immer, auch wenn sie über die Theme Parks sprechen. Mhm. Über die Urlaubsgestaltung in den, also Leute fahren sehr häufig in diese wie nennt man das auf Deutsch, diese
Vergnügungsparks. Ja, also das ist halt so ein Ding, wie wir, weiß nicht, ins Meer fahren oder so, fährst du halt nach Disneyland. Und das ist schon was und da kannst du echt viel, und das ist, Disney hat ja halb Florida gekauft und da ist halt einfach sehr viel Platz und noch zwei Parks daneben und Zeug und das ist schon auf eine gewisse Art und Weise ganz lustig. Wenn es dann aber der Gruber anfängt mit Disney-Kreuzfahrten, dann bin ich auch raus. Also,
ja, gut, ich meine, das geht halt weiter.
Aber es ist halt, it's a thing. Also Kreuzfahrten, ne, das ist einfach auch so ein uramerikanisches, also themed Cruises, das ist auch was, das ist einfach bei uns, glaube ich, einfach noch nicht so richtig angekommen, aber in den USA ist es einfach so, klar, macht man einfach.
Ich sehe jetzt öfters YouTube-Werbung für eine Kreuzfahrt und ich weiß nicht, wieso die bei mir rausgefallen kommt, weil das allerletzte, was ich machen würde, das allerletzte, was ich jetzt machen würde.
Generell, was ich machen würde, wäre das letzte einfach eine Kreuzfahrt. Ich kann mir wirklich wenig Unspannenderes vorstellen. Also selbst eine Darmspiegelung hätte ich, glaube ich, mehr Bock als auf eine verdammte Kreuzfahrt, weil das einfach so pockenöde ist. Eine Darmspiegelung kann wenigstens schief gehen. Naja.
Ich wäre ungern in der Situation dafür zu plädieren, aber du bist halt offline, du wirst halt versorgt und so weiter. Ich habe noch keine Kreuzfahrt, glaube ich, in meinem Leben gemacht, aber es klingt nicht, also ich will nicht dafür argumentieren.
Also der Verrufen ist. Probleme, ne? Du bist offline, du bist versorgt, das sind alles so Negativpunkte. Du musst die Scheiße essen, die dir irgend so ein Idiot auf irgendeiner Dose...
Also ich argumentiere hier mal gegen die Darmspiegelung auf jeden Fall. Also ich liebe Kreuzfahrt als Darmspiegelung, nur um das mal kurz festzuhalten.
Naja.
Ich weiß nicht, ja, aber schau mal, was jetzt aus dir mit dem neuen alten Chef aus Disney Plus, was da noch passiert und so. Ich werde mir das nochmal klicken, weil wegen damit ich an Weihnachten was anzusehen habe, nämlich den guten Weihnachtsfilm mit Bruce Willis.
Ja.
So, andere Geschichte war noch, naja, wir wollten uns zurückbesinnen auf das offene Web, beziehungsweise was macht denn dieses offene Web überhaupt aus und so. Und ich hatte vor ein, zwei Sendungen schon gesagt, eigentlich ist Tumblr sehr gut aufgestellt für so ein Mikroblog-artiges Ding, weil genau das ist ja ein Tumblr und genau das gleiche ist ja Twitter irgendwie auch, wenn auch komplett anders. Und ich habe mir Tumblr jetzt nochmal angeschaut und ich hatte Tumblr zuletzt angeschaut, um, weiß nicht, so ein Witzblog.
iPhone neu war?
Nee, so ein Witzblog für ein Basti mal zu schreiben, aber das war auch sonst nichts.
Ja, sehr gut.
Und ich fand Tumblr immer irgendwie so ein bisschen, ich habe es nicht verstanden. Also ich bin auch nicht in diesen Communities irgendwie unterwegs. Und die Community-Funktionen, die sie da so anzeigen, finde ich auch irgendwie, wenn du da nicht schon 10 Jahre drauf bist, verstehst du, was da los ist? Also ich nicht. Es gibt halt schon sowas wie Topics und Hashtags und irgendwelche Sachen. Und lustige GIFs und all das. Es hat schon was von Twitter, aber auch irgendwie überhaupt nicht. Ja, und das ist so, Leute können ja auch unter einem Account mehrere Blogs haben. Also du kannst ja auch einen Account viele Blogs drunter haben. Also die Aufteilung ist so ein bisschen anders. Und es ist halt so ein Grab für Twitter-Screenshots und solche Sachen. Sie möchten auch unbedingt, dass du dich einloggst und keine Ahnung. Also, aber irgendwas haben sie da und das funktioniert auch, ist auch relativ gratis zu haben. Ansonsten hast du halt, wenn du nicht zahlst, hast du Werbung drin. Aber du kannst auch, soweit ich das gesehen habe, auf der Gratisstufe kannst du deine Domain eintragen und dann läuft das Ding auf deiner Domain. Und dann bist du halt selbst für den Fall, dass Tumblr irgendwann wirklich kaputt geht. Und also sie haben wirklich alles versucht über jetzt viele Jahre, dass Tumblr den Bach runtergeht und sie haben es nicht totgekriegt. Dann hast du halt dein Zeug auf deiner eigenen Domain laufen. Und das ist halt schon ein sehr, sehr starker Punkt, den du dort machen kannst. Ich glaube, das macht nicht mal, kannst du einen gratis WordPress.com-Blog auf deine eigene Domain schieben oder musst du dafür zahlen? Ne?
Das glaube ich nicht. Also wenn du dich bei WordPress anmeldest, dann hast du eine WordPress-Domain.
Ja.
Also du kannst natürlich selbst hosten, das ist natürlich klar.
Und dann hast du aber deine .com, eigene WordPress.com.
Nee, da hast du keine eigene Domain. Das ist also ein bezahltes Feature auf jeden Fall.
So, hier ist gerade wieder möglicherweise ein halbes Tor gefallen. Die eine Live-Activity zeigt ein Tor an, die andere noch nicht. Wollen wir mal sehen, ob das dann wieder zurückgenommen wird oder nicht. Weil auch die Zeit, die mitläuft, ist bei den verschiedenen, die sind 20 Sekunden auseinander, die Uhr, die in dem Live-Activity mitläuft. Wollen wir mal sehen. Wo waren wir bei Tumblr? Und dann habe ich mir die Tumblr-App angeschaut für iOS. Und die ist auch, die legt einen gewissen Fokus auf andere Dinge, nämlich auch auf diese Trending und auf deine Homepage, auf die bei mir halt leer ist, weil ich niemandem folge. Dann hast du auch so eine Entdeckenseite, so eine Lupenfunktion, wo halt so die aktuellen Trends drin sind. Das gibt's auch, so eine Seite gibt's auch auf Instagram, wo einfach so irgendwas drin ist. Und so oft ich da in den letzten Jahren mal reingeschaut habe, ist halt da so Mist.
Ist meistens irgendwie Mist gemischt mit Sachen, die weniger Mist sind, aber ja.
Ja. Und, aber was interessant ist halt der Editor, um einen Post zu schreiben. Der sieht nämlich zu 98% so aus wie ein Twitter-Formular, wo du einen Tweet reinschreibst und ein Foto anhängst. Und dann hast du nämlich mit zwei Klicks, hast du einen Text geschrieben, ein Foto angehängt und hochgeladen und fertig.
Ja.
Und das ist gar nicht so weit weg. Also das, und nachdem Tumblr sehr viel offener ist als Twitter jetzt zum Beispiel, da fällt dir halt auch automatisch ein RSS raus, den du mit IFTTT oder sonst wo hinschieben kannst. Die integrieren auch direkt mit Twitter. Du hast da einen Haken, wo du sagen kannst, diesen Tumblr-Post direkt zu Twitter rüber posten. Und der Matt hat vor ein paar Tagen angesagt, dass sie auch ActivityPub einbauen möchten. Und dann wäre halt möglicherweise einer der weiteren Hubs von ActivityPub-Zeug wäre halt auch Tumblr. Und Tumblr ist halt in alle Richtungen offen und da kannst du halt rein und raus tun. Und die haben eine okaye App, um mal eben schnell ein Foto und einen Text zu posten.
Hast du dir mal noch so alternativ sowas wie Micro.blog angeschaut?
Nee.
Was ja auch einfach so, der ist ja so ein bisschen wie Tumblr, nur noch weniger Firma außenrum.
Ja.
Ja, mit Bezahlen auf jeden Fall, ne?
Ja, genau.
Also, weil das ja auch nur, ich weiß, macht das immer noch ein Mann irgendwie?
Ich weiß es gar nicht.
Herr Rees, vielleicht hat er auch ein Team mittlerweile, ich aber glaub, das.
Zwei.
Oder zwei machen es. Also, es ist halt eine andere Größenordnung als ein Tumblr, wo dann so ein Matt und Automatic-Team hintersteht. Aber es ist halt sehr sympathisch, muss man sagen. Und du weißt halt, dass du, wenn du solchen Leuten deinen Content und dann natürlich auch dein Geld anvertraust, dass selbst wenn das irgendwie den Bach untergeht, weil sie es nicht mehr stemmen können, oder die bieten dir halt 15 Wege an, da Zeug da wieder rauszubekommen. Oder halt umzuleiten, etc. Also da kannst du dir halt da kann sie ernsthaft, also es gibt wenig im Leben, wo man sich sicher sein kann, aber da würde ich dafür plädieren, dass die werden das so offen und transparent machen, wie es nur möglich ist. Und Tumblr ist halt unter einer guten Führung jetzt gelandet, muss man ernsthaft sagen, wie Pocket Casts ja auch. Das gehört ja alles zur gleichen Firma. Und ich finde, die machen sympathische Sachen. Und das kann, gerade wenn du es unter eigenem Domain hast, dann ist es halt was, wie Timo sagt, der normale Nutzer bedienen kann. Also das ist nicht abwertend gemeint, aber es ist halt einfach, wenn das halt so aussieht wie Twitter und sich so bedienen lässt, dann findet das halt Verwendung. Ich habe ernsthaft versucht, mir Mastodon anzuschauen diese Woche, bin gescheitert. Also ich habe einfach aber ich habe auch die Motivation sofort verloren. Das ist nichts gegen Mastodon, aber ich fand es zu komplex, wenn du also ich weiß schon, dass du alles an Instances nehmen kannst etc. und das alles untereinander kompatibel ist, aber es hat mich halt abgeschreckt, also ich weiß nicht, ist, glaube ich, auch keine Sichtweise, mit der ich irgendwie alleine dastehe. Ich glaube, da geht es vielen so, dass das einfach zu techy ist. Und es war mir zu techy.
Ja, ich habe mal... ich weiß nicht, für wen Mastodon gedacht ist. Also das sieht so, weil es sieht halt so aus wie Twitter, aber es ist es halt nicht irgendwie. Ja. Ja, es ist so irgendwie nochmal eine andere Sache und ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich habe mir auch mal...
Ich weiß auch nicht, ob ich das eine gegen das andere tauschen will, weißt du? Ja. Weil das ist so, vielleicht ist jetzt auch die Chance, einfach runterzuspringen von dem Wagen.
Also das Ding wäre halt, sich selber, also...
Freizeit zu haben.
Ja, auch möglicherweise, aber auch sowas, man wollte das ja auch auf der eigenen Domain laufen haben.
Ja,
wenn du
dich
halt jetzt an eine Domain, an eine Instanz von Mastodon bindest, dann bist du, hatten wir alles schon besprochen.
Ja, genau.
Ist alles problematisch und wahrscheinlich...
Du kannst da jederzeit ja raus, so ist es ja nicht.
Ja, ja, klar.
Die Umzugsfunktion ist eine Funktion des Clients, das heißt, du verlierst auch deine Abonnenten, die einfach einen Monat lang die App nicht offen hatten.
Nee.
Wenn halt die Instanz umkippt und das nicht rechtzeitig deinen Usern sagst, dann ist es weg.
Die Instanzen können doch jetzt untereinander, miteinander sich die Sachen. Du verlierst halt natürlich deine ganze History. Also du verlierst alle deine Tuts.
Du verlierst deine Tools und du verlierst möglicherweise, also weißt, wenn eine Instanz einfach von heute auf morgen umkippt und weg ist, dann verlierst du halt alles, weil deine User, deine Follower das nie mitbekommen würden, dass du da diesen Umzug gemacht hast.
Also wenn die natürlich von heute auf morgen, dann ist es ein bisschen schwierig.
Ja, und das kann halt dran liegen, wenn die deföderiert wird, weil irgendjemand anders drauf Shit geschrieben hat. Und das kann halt auch passieren, dass, was man eigentlich machen wollte wahrscheinlich, aus meiner Sicht zumindest, wäre auf jeden Fall eine eigene Instanz betreiben. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf.
Ja.
Also auch wenn die jetzt nur mit einem User drauf wäre, dafür ist es auch wiederum nicht gemacht und nicht gedacht. Ja, weil das ist halt so, es gibt ja so Listen von so Verzeichnissen, die jetzt alle Mastodon-Instanzen auflisten und so. Und dann kannst du sortieren, nach wie viele User sind da drauf, wie viele Posts sind da drauf. Und kannst du da mal durchklicken und das irgendwie, ich werde nicht so, so richtig warm damit. Aber was ja durchaus interessant ist, ist sich mal ActivityPub anzuschauen. Das Protokoll für W3C durchzulesen. Und das ist relativ, also es ist zugleich relativ easy und relativ komplex. Was du halt machst, ist, dass du dort JSON hin und her schiebst in Inboxen und Outboxen und das Prinzip ist relativ simpel. Wenn du dann Bibliotheken anschaust, die das implementieren, dann ist das eine relative komplizierte Katastrophe, weil da doch sehr viele Feinheiten möglich sind, die jetzt vom einfachen Fall dem Beispiel noch nicht abgedeckt werden. Also ich bin auch nicht sicher, ob das, also das ist schon ein Weg, aber es ist dadurch so kompliziert, dass halt der Autor muss sich merken, wer seine Follower sind. Das ist also ein Push-Modell. Das heißt, der Autor schreibt was in seinen Blog rein, in seinen Mikroblog, in sein was auch immer, in seinen Tumblr schreibt was rein. Und dann muss deine Instanz dann eben an alle Abonnenten, die bei dir abgespeichert sind, muss dann in deren Inboxen diesen Post reinpushen. Und das kann halt einer sein, das können sehr viele sein, wenn jetzt du zum Beispiel sehr viele Follower auf Mastodon.social hast, dann kannst du auch sagen, okay, hier sind 3000 Usernamen, schickst einen Post mit 3000 Usernamen an Mastodon.social und der verteilt es dann alle anderen, die dort Inboxen liegen haben. Und dadurch ist halt so ein Push möglich, dass du halt schreibst und sofort werden alle anderen benachrichtigt, weil deren Instanzen sie dann darüber benachrichtigen können. Dadurch wird es aber auch sehr kompliziert. Im Vergleich dazu ist halt RSS so Pull. Und du als Veröffentlicher von dem RSS musst nichts drüber wissen, wer das vielleicht lesen möchte. Das ist halt sehr viel simpler. Ja, das ist halt da mehr Zeitverzug, weil du halt die ganze Zeit pollen musst, ob da eine Änderung auf dem RSS ist, aber es ist dadurch halt auch viel, 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 viel einfacher. Du hast halt auch keine Interaktionsmöglichkeiten beim RSS, was vielleicht auch voll schön ist.
Das hat Vor- und Nachteile. Und ich meine, RSS ist halt verdammt toll für, also ich gerade letzte Woche was über RSS gemacht und mir ist so, es ist eine sehr ernsthafte Liebe, die ich zu RSS habe, weil das einfach so ein tolles Benachrichtigungsmedium ist und man so viel mit RSS machen kann, weil es halt nicht auf die wenigen Sekunden und Minuten ankommt, die vielleicht das Pullen dann irgendwie länger dauert. Aber es ist halt kein Gesprächsstarter. Also du kannst halt, also du findest halt immer wieder die Möglichkeit, dass du andere Beiträge zitierst und dann kriegst du einen Ping und dann kriegst du was zurück. Aber es ist halt keine Konversation, die da stattfindet. Und Twitter ist halt beides gewesen. Also es ist halt eine Sache gewesen, wo du diskutieren kannst und gleichzeitig ist eine Sache gewesen, wo du Sachen veröffentlichen kannst, beziehungsweise wo du Veröffentlichungen folgen kannst. Und diesen Community-Aspekt, den hast du halt über RSS nicht. Und das hat Vor- und Nachteile. Und den kann man sich halt woanders suchen. Den kann man sich in irgendwelchen Chatgruppen suchen, etc. Und du kannst den Veröffentlichungsaspekt dir woanders suchen. Twitter hat das so ein bisschen vereint, muss man sagen. Aber ja, also ich glaube, diese Unterscheidung zu treffen für sich selbst, was man denn hauptsächlich machen würde, wenn Twitter jetzt wirklich komplett weg wäre und wenn man das nicht mehr sein möchte, etc. Das, dem muss man sich halt bewusst sein. Waren es eher irgendwie Diskussionen, die einen dort gehalten haben, oder war es die Möglichkeit, Sachen zu veröffentlichen, beziehungsweise veröffentlichen und entgegenzunehmen?
Ja, das ist halt für jeden irgendwie auch was anderes und vielleicht ist auch dann der Ersatz möglicherweise was anderes. Ich habe mir nochmal angeschaut, so was möchte ich denn auf meiner Domain spielen? Möchte ich da wieder WordPress installieren? So, weiß nicht. Vielleicht, aber, ja. Hm. Oder möchte ich da so eine Static Site Generator irgendwie laufen haben und das irgendwas auf GitHub Pages irgendwie hinschmeißen oder so. Das würde alles gehen, aber dann würde halt wieder so ein ActivityPub Server irgendwie nicht gehen. Es gibt so ein paar Projekte jetzt von ActivityPub Servern, die du halt, wo du deinen Blog rauspushen kannst ins Fediverse oder so. Das ist grundsätzlich interessant, aber das ist noch nicht so weit. Also das fängt jetzt gerade erst an, dass da Leute, also du kannst ein Plugin in dein WordPress reinkloppen und das postet dann in Mastodon rein. Das geht schon. Ja, das solche Sachen gibt's klar. Schon, aber das ist noch nicht so richtig super rund. Und wie das dann am Schluss mit Spam aussieht und so, das muss man auch noch mal gucken, wer da wem irgendwas schicken kann. Das ist im Protokoll nicht vorgesehen. Also da muss es andere Mechanismen noch zusätzlich geben, dass da Leute nicht bespammt werden, glaube ich zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber das ist alles noch in großer Bewegung. Jetzt schauen wir mal, wie Tumblr das einbaut. Aber das könnte schon, also ich weiß nicht, was ist denn das Ziel vom Tumblr? Also ist das einfach nur so da zu sein und irgendwie die vorhandene Community weiter zu bedienen und jetzt vielleicht halt neue Leute, also er hat auch geschrieben damit, dass das Tumblr gerade wegschmilzt, weil so viele Leute reinkommen.
Ja, kein Wunder. Ja, wahrscheinlich ist im Moment ja sowieso, sind sehr große Bewegungen in verschiedene Richtungen oder relativ große, zumindest sagen wir mal, für die kleineren Anbieter wird der Zuwachs relativ groß sein. Also ich meine auch das, was jetzt da auf Mastodon aufschlägt, ist ja sozusagen auf der einen Seite sehr viele Leute, auf der anderen Seite ist das nichts, wenn du so willst. Also ich meine, wenn wir irgendwie wo Dienste mit halt 100, 200 Millionen Nutzern halt normal sind, ich meine, wir haben ja immer wieder diskutiert, dass natürlich Twitter jetzt auch nicht, ist ja schon selbst nicht irgendwie das riesigste Social Network geradewegs, aber es versammelt natürlich einfach irgendwie so eine kritische Masse, zumindest wenn du irgendwie da vor allem im Medienbereich bist. Ja, also ich weiß auch nicht, es würde mich auch interessieren, bei Tumblr ist mir auch nicht ganz klar, was da letztlich das große Endziel ist. Und Tumblr hat natürlich abgesehen auch von dieser sehr bewegten Geschichte und dass es jetzt natürlich da in Anführungszeichen bei WordPress angekommen ist oder unter dem Automatic-Dach, ist natürlich einfach spannend und zu beobachten, welche Schritte in welche Richtung sie da jetzt machen werden. Also gerade diese, es ist halt lustig, dass sie das so schnell diese Ankündigung in Richtung ActivityPub jetzt überhaupt kam. Aber ich meine, bei Tumblr weiß man natürlich auch, oder bei Automatic weiß man natürlich auch, dass das jetzt eine Chance ist im Moment, wenn so viel Bewegung ist, eine Chance, die so schnell wahrscheinlich auch nicht wiederkommen wird.
Wie viele User sind denn da irgendwie? Wie viele?
Ich weiß, ich habe keine Zahlen im Kopf für Tumblr.
nicht viele, 12 Millionen Blogposts am Tag, 500 Millionen Blogs, die dort drauf sind. Aber das heißt ja nichts.
Das heißt gar nichts.
Ja, also das ist relativ verhältnismäßig relativ klein. Aber es könnte natürlich wachsen, weil ich nehme an, sie müssten diese Homepage und diese Discovery völlig umschmeißen.
Ist viel zu viel. Also es ist, ich finde auch, dass Tumblr sehr undurchschaubar ist, wenn du nicht irgendwie seit 10 Jahren Tumblr-Nutzer bist. Ist es Overkill auch die Menge an Möglichkeiten und wo da was ist und wie das funktioniert und wie du in Interaktion trittst und auch selbst Zeug daraus postest. Ich meine, natürlich, bei Tumblr, es erinnert mich so ein bisschen an ich meine, es ist ja auch entsprechend natürlich, weil es halt auch ein relativ altes Netzwerk ist, aber es erinnert so ein bisschen auch halt auch an LiveJournal und so Ursuppen von Social Networks, wo ein Teil der Elemente da drin bestand halt auch damit tatsächlich zu experimentieren, weil halt keiner so recht wusste, wie das funktioniert und alle halt sich da ausgetobt haben, wo auch sehr kreative Sachen natürlich entstanden sind. Ich meine, auch Twitter im Jahr 2007 war ja eigentlich ein pures Experiment. Also ich meine, das hat ja wirklich mit dem heutigen Twitter einfach nichts gemein gehabt. Und das sind natürlich extrem spannende Sachen. Und wenn da echt kreative Ausbrüche entstehen, ist das natürlich auch sehr cool. Die Frage ist halt, ob das wirklich dann eine Größenordnung erreichen kann, wo das dann auch besonders spannend ist oder halt auch wirklich einem dann jetzt persönlich, aber ich meine, man kann ja auch ein kleines Netzwerk, kann einem ja auch sehr viel geben. Ist ja nicht so, als muss jetzt alles irgendwie so ein Riesending sein. Aber Twitter natürlich 1:1 nachbauen zu wollen, kann ja auch nicht das Ziel unterm Strich sein.
Nee, es gab ja noch solche anderen Mini-Dinger, sowas wie Soup. Ja, Soup war im Grunde fast das gleiche wie Tumblr. Aber die hatten halt auch so ein, wenn du diese tägliche Soup von, also alle Posts von allen Soup-Usern so untereinander einfach durchgeklickt hast, war so endless Scrolling, konntest du so Space, Space, Space und da hast du so die 20 besten GIFs des Tages sowieso immer gesehen. Das war da dabei. Das kannst du auch auf Reddit sehen, wenn du dort irgendwie die Popular Posts durchklickst oder solche Sachen. Aber die haben jetzt letztes Jahr, glaube ich, aufgegeben. Die haben das zugemacht. Okay. Ja. Weiß nicht, ob sich das nicht gerecht ist. Waren es Österreicher?
Ich glaube, es war ein Österreicher, ja. Und das, ich meine, das Ding lief immer, aber immer am Anschlag. Also, das haben sie auch regelmäßig gesagt, haben sie immer wieder Geld eingeworfen, haben sie irgendwo nochmal einen Prozessorkern mehr reingelegt. Aber die Kiste war einfach offensichtlich mit allem überfordert.
Du auch. Ja, ich meine, es ist.
Ja, ich auch, mein Bein.
Es sprießt ja jetzt allerhand dann noch aus dem Boden. Ich meine, in den USA wird ja noch Hive wird rumgereicht und Post wird irgendwie rumgereicht und macht schon seine üblichen Spielchen so hier, wenn du noch 3 Leute empfiehlst, kannst du schon schneller bei der Beta teilnehmen. So der übliche Käse halt, der da irgendwie hochgezogen wird. Unterm Strich wahrscheinlich irrelevant. Ja, also vielleicht kann sich das natürlich überall seinen bevorzugten Nutzernamen sichern und abwarten, was da passiert. Aber auch Hive, ich habe mir das mal angeschaut, also es würde mich auch nicht wundern, wenn Apple die einfach wieder aus dem App Store kickt, weil ich meine, also holy moly, also Inhalte, da ist halt ist einiges los. Und da hat wahrscheinlich bei Apple noch keiner drauf geschaut, aber die sind ja dann, wenn das eine gewisse Größenordnung erreicht hat, dann schaut dann vielleicht trotzdem mal einer raus. Und ich meine, es ist vielleicht, eigentlich sollte man da gar nicht drüber sprechen, aber jetzt sieht man die Absurditäten, dass sich Musk da hinstellt und dann sagt, dann macht er halt sein eigenes Telefon. Es wird halt spannend auf jeden Fall. Wenn wir jetzt eine Konfrontation sehen mit den Plattformbetreibern, also ich meine, er hat sich ja so schon positioniert und das ist natürlich interessant zu beobachten, weil halt Apple und Google natürlich einfach den Finger da drauf haben und die jetzt die große Medienzensurstelle sind, die halt einfach sagen können, okay, du musst raus, das darf rein, das ist irgendwie, da wird zur Gewalt aufgerufen, das geht nicht und das ist irgendwie dann doch noch okay und da sind genug Schalter drin, dass du halt irgendwie das unanständiges Zeug ausblenden kannst und so weiter. Also das ist ja, war ja bei Tumblr auch eine Diskussion im App Store, sind ja auch immer mal wieder rausgeflogen, da waren ja auch fiesere Sachen offensichtlich drin. Ja, also das ist natürlich eine lange Geschichte. Also mal sehen, was da jetzt mit Twitter passiert mit den Plattformen.
Ich glaube halt nicht, dass Apple oder Google anbeißen. Also ich glaube halt nicht, dass sie sich irgendwie darauf einlassen, irgendwie in dieses Rampenlicht gezerrt werden zu werden, weil für sie ist halt schlecht, weil du sagst richtig, sie sind halt der Regulator dort, ja, der halt über über Leben und Sterben entscheidet und darauf willst du eigentlich kein Licht scheinen, ja, durch solche Geschichten. Ja. Und da, also dass sie da hinter der Bühne, dass dahinter hinter der Bühne Gespräche geführt werden, das stelle ich einfach außer Frage, das glaube ich ganz sicher. Viel größeres Problem für Twitter kann einfach sein, ohne über Twitter sprechen zu wollen eigentlich, aber dass sie sich durch vorherige Vergehen ja verpflichtet haben, halt gewisse Moderationsstandards einzuhalten, die jetzt scheinbar alle über Bord geworfen wurden, weil halt die Leute nicht mehr da arbeiten und in den letzten Wochen sind ja auch dann die höheren Stufen der Angestellten gegangen, einfach weil die Schüsse haben da irgendwie, weil nichts mehr irgendwie den Regeln oder den Verpflichtungen halt stattfindet. Da kann ich mir eher das Problem vorstellen, dass da irgendwie jemand von den Behörden mal drauf schaut und sagt, ihr habt euch hier verpflichtet, Moderation XY nachzugehen und das findet nicht mehr statt bei der Entwicklung neuen Features etc.
Naja, und in Brüssel haben sie ja irgendwie offensichtlich das ganze Team einfach rausgeschmissen, wo so Compliance, EU-Compliance ist so null. Keine Ahnung, was die Konsequenzen davon sind und was du da, wie schnell du da was hinbiegen kannst und wie schnell da diese Mühlen halt malen, aber das sind natürlich schon, dafür ist Twitter halt einfach zu groß und dafür ist Twitter natürlich auch zu beherrschend und immer noch natürlich auch zu beherrschend in der allgemeinen Diskussion und im medialen Aufmerksamkeitsfokus.
Wie ist das denn? Also wenn jetzt auf endlich wieder auf Twitter Comedy legal ist,
ja,
aber zugleich Leute für Äußerungen gegen Musk einfach gesperrt werden.
Ja.
Ist das dann, geht das unter Comedy oder ist das Free Speech? Weil ich bin nicht ganz sicher, was das ist.
Das ergibt auch alles. Diese Free Speech-Debatte ist super sinnlos. Also die lautesten Free Speech-Schreier sind ja immer die, die dann sofort Speech abdrehen wollen. Also, ja. Das ist ja echt eine ganz wilde Kiste. Und dieser seltsame Kulturkampf, der da in den USA abgezogen wird, das ist ja ganz furchtbare, das sind furchtbare Geschichten sind das. Also auch, wenn dann Geohot noch irgendwo aus dem Nichts reinprescht und irgendwelche absurden Tweets absetzt, dass die Leute zu woke sind in den letzten 10 Jahren, um Produkte zu entwickeln, da weißt du halt echt nicht mehr, wo du anfangen sollst. Ich meine, das ist also, wir kommen irgendwie auf so eine, kommst auf so eine Absurditätsstufe, wo du echt nicht mehr weißt, was da los ist. Also,
irgendwie der Hotzelschorsch, ja, der originale iPhone-Hacker, ja, ruft jetzt, also ist jetzt für irgendwie x Wochen, 6 Wochen, 12 Wochen bei Twitter Praktikant und soll die Suche fixen.
Ja. Warum ist der denn Praktikant?
Ja, warum ist der nicht irgendwie der Chef? Also ich meine,
was ist denn da los? Der hat doch selbstfahrende Autos entwickelt die letzten Jahre.
Ja, keinen Bock mehr.
Okay, aber da gehe ich doch nicht als Intern, als Praktikant. Ja,
aber der ist so hardcore, dass er als Intern dahin geht.
Nur mal so als blöde Frage, aber wenn jetzt einer so zu Hause in seinem Wohnzimmer ein selbstfahrendes Auto designt hat, sollte der nicht Praktikant bei Tesla werden? Naja, und jetzt hat er.
Ich sag's mal so: das selbstfahrende Auto von Tesla hat irgendein Praktikant zu Hause bei seinen Eltern im Keller designt. Aber anderes Thema.
Gut, dass das jetzt auf den Straßen ist, ne?
Ja.
Naja, und jetzt hat er irgendwie der Hotzelschorsch auf Twitter gefragt: So, mach mal, such mal, wenn du hier Bock hast, mit den DevTools im Chrome irgendwie an dem Suchfeld von Twitter rumzudoktern, dann mach mal und zeig mal, was du kannst. Also hat der Praktikant jetzt sich noch mehr freiwillige Praktikanten eingesammelt, okay, um das Suchfeld, das Textformular für Suche auf Twitter irgendwie zu fixen, weil das ist wirklich, also jenseits von. Und unser podcastender Freund Lex Friedmann, also nicht der Lex Friedmann, der andere podcastende Lex Friedmann. Es gibt ja zwei. Einen mit I und einen mit IE. Immer große Verwirrung, welcher ist.
Ich bin jetzt maximal verwirrt, falls es dir hilft.
Ja, es gibt zwei Stück und wir kennen einen davon. Und der ist jetzt auch von Twitter runtergeflogen, weil er gegen Donald und Elon geschimpft hat.
Okay. Ja. Es ist einfach alles so albern.
Und Elon möchte offensichtlich alle bisher geblockten Accounts wieder entblocken. Also außer die ihn beleidigt haben.
Ja.
Und ich meine, was ist denn das?
Abstimmung. Das ist
Es ist wirklich wie die Szene aus Ghostbusters, wo der Typ vom Amt kommt und die Geister-Containment-Maschine ausschaltet.
Es ist einfach wundervoll.
Ja. Ja, es ist alles sehr hässlich. Und es ist, ich meine, es funktioniert wirklich. Es funktioniert nach derselben Aufmerksamkeitsmasche, nach der Trump auch funktioniert hat. Jeder Käse, jeder Tweet ist eine eigene Mediengeschichte, ist ein eigener Artikel, ist eine eigene Berichterstattung. Und es ist halt einfach nur Dreck, der reingekippt wird. Und einfach nur irgendwie Aufreger, Diskussionskram und unterm Strich halt irrelevantes Zeug. Und das macht's halt extrem, extrem schwierig. Und ich weiß nicht so recht, wie wir da weiterkommen und rauskommen aus diesem Twitter-Debakel, in dem wir da drin stecken.
Ja, also das müssen wir mal, also wir müssen es leider im Auge behalten, irgendwie, wenn es auch sehr viel Quatsch ist. Also ja. Es ist
ja,
es
ja, ist, ja. Es ist natürlich, das ist ja das Problem da dran.
Ja. Ich meine, du kannst es ja durchaus im Auge behalten, ohne jedem tagtäglichen, stündlichen Quatsch zu folgen und eine Perspektive anzuwenden, die halt nicht auf diese minütlichen Änderungen ausgerichtet ist. Weil das ist, also es ist ernster für die Technikbranche, ist es schon ein spannendes Feld zu beobachten, aber halt nicht im täglichen und nicht im wöchentlichen Rhythmus, sondern halt weißt du, halbjährlichen Rhythmus, wohin das die Reise geht. Aber es ist halt, diese Zeitspanne ist halt so komprimiert, dass es halt komplett müde macht und alles andere verdeckt und dem willst du nicht folgen. Also ich weiß nicht, ich habe mir leicht leise Hoffnung, dass wir da irgendwie gelernt haben aus der Vergangenheit, aber scheinbar nicht. Also scheinbar nicht.
Vielleicht sollten wir es alle machen wie Phil Schiller und einfach Account löschen. Also, und das sehr lustig ist, weil das hatte ich vergessen. Und das Lustige ist, dass er, Schiller, das ist nicht das erste Mal, dass er, sagen wir mal, über Nacht ein Social Network quittet, sondern der hat damals Instagram verlassen. Und zwar, als die Android-App kam.
So, richtig.
Auf der Stelle Instagram-Account sofort gelöscht. Ja. Sehr super lustig.
Das ist ja krass. Okay.
Super lustig, ja.
Nachvollziehbar auch.
Ja, ja, ich meine, seitdem ging es auch mit Instagram sehr stark den Bach runter. Also,
willkürlicher Zeitpunkt gewählt. Das ist nichts damit in der Realität zu tun.
Okay, na gut. Schauen wir mal, was da mit dem ActivityPub noch so passiert. Ich nehme an, so in einer anderen Welt könnte es ja auch passieren, dass sich mehr von diesen größeren Netzwerken auch da so zusammentun irgendwie. Ne, dass du halt, die haben da eigentlich kein Interesse dran, aber es wäre halt schon schön. Und wenn halt da ein bisschen mehr offene Schnittstellen wären, es gibt ja auch so, hat auch ein Hörer geschrieben, es gibt ja so den einen oder anderen RSS-Reader, der halt Twitter scrapet und da wieder RSS rausholt. Mhm. Ja, also es gibt ja schon auch solche Bewegungen. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob das noch geht oder nicht, dass du von YouTube-Kanälen RSS bekommst. Klar. Oder zumindest irgendein Third-Party-Dienst, der dann da Videos rauskratzt. Das war auch letzte Woche komisch mit den Videos, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Die sind irgendwie stundenlang nicht in den Subscriptions wieder aufgetaucht. Und du weißt halt nicht, was ist denn da los? Wieso? Mhm. Die sind fertig, die konntest du anklicken, wenn du den Link wusstest. Mhm. Aber sie sind halt nicht auf dem Kanal erschienen.
Ja.
So, wieso? Keine Ahnung. YouTube, schlechten Tag. Ja, so. Ja. Aber es ist halt leider, ja, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich YouTube wieder ein paar Clips hochladen kann. Es ist aber ein unfassbares, dummes Rumgeklicke, wie ein Idiot. Sitze ich da mit der Maus, klick, 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 ja, fertig. Nächstes Video, ja, okay, fertig. Nächstes Video, klick. So, alle Fragen muss ich jedes Mal neu beantworten.
Ja, nee, du willst, als Plattformbetreiber willst du, dass deine User sich da durchklicken. Dass du alles schön einträgst. Wo wurde dieses Video erstellt? Wann wurde dieses Video erstellt? Mhm. Ist es kinderfreundlich? Welcher Kategorie gehört es zu und so? Super. Letzter Satz dazu. Abschließend, die Social Network Geschichte ist halt so festgefahren, dass du halt kein größerer Anbieter andere Anbieter übernehmen kann. Das ist, glaube ich, durch die Übernahmen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, sei es WhatsApp, Instagram, ist das ein relativ hoffnungsloser Fall. Also man könnte zum Beispiel dafür argumentieren, dass Meta eigentlich der bessere Besitzer von Facebook, von Twitter wahrscheinlich wäre. Weil die haben die haben Moderationsteam, die haben Geld, die haben Ressourcen, weißt du. Haben keinen Verrückten an der
Moment. Aber anders.
Ja, aber also, es ist halt ausgeschlossen, dass irgendein großer Anbieter, irgendeinen anderen großen Anbieter aus diesem gleichen Sektor übernimmt. Das ist halt, das kannst du halt knicken und deswegen wird das halt, ist die Situation auch so ein bisschen eingefahren. Es spricht ja nicht unbedingt dafür. Das ist ja diese großen Übernahmen sind ja nie nicht wirklich hilfreich oft. Aber aus der Perspektive drauf zu schauen, kannst du halt auf nichts hoffen, weil da, niemand wird Twitter kaufen können. Also zumindest nicht, wenn du in dem Bereich schon aktiv bist. Das ist in Amerika einfach durch die durch die vergangenen Jahre einfach verbrannt.
Nun gut. So. Ich habe noch drei Erkenntnisse jetzt gewonnen über die Heizung in diesem Haus hier. Ich habe ja meine Temperaturen mit den Zigbee-Sensoren und dem Home Assistant habe ich mal gelockt und habe die mal inspiziert mit meinen Augen und habe so gesehen, was passiert denn, wenn ich das Thermostat an der Wand ein- und ausschalte und wenn ich das einen Zeitplan in die Heizungsanlage reinklicke, wenn ich die Heizkurve von der Heizungsanlage mal absenke um eine Stufe, um zwei Stufen, um fünf Stufen. Was passiert denn, wenn ich wenn ich in eine Temperaturabsenkung in der Nacht reinklicke, genau. Und das Lustige ist, es ist ja einfach nicht kälter geworden. Das Haus ist viel zu gut isoliert. Und trotzdem macht diese Heizungsanlage einfach nur dann Sinn, wenn Gas gratis ist. Mhm. Weil dann stellst du einfach auf 100% und die Thermostate in den Räumen machen einfach an und aus, wenn sie halt meinen, dass das sinnvoll ist. Das führt dazu, dass in manchen Räumen, zum Beispiel da, wo so eine Glasfront ist, dass es dann in manchen Tagen zu heiß wird, weil wenn er macht die Heizung morgens warm, dann kommt die Sonne dazu, dann wird es noch wärmer, aber es wird nicht mehr kälter, weil die kann ja nicht weniger regeln, die kann ja nur wärmer machen, die kann ja nicht kälter machen. Also war halt teilweise im Wohnzimmer mit der Glasfront war halt so, an manchen Tagen war es halt dann nachmittags brütend heiß, so viel zu heiß, ja, also unangenehm heiß. Und da hatte ich ja mit dem Bosch schon mal reingeregelt und ich da einen Zeitplan reingeklickt, dass der halt wenn die Sonne rumkommt, das dann für eine Zeit ausmacht. Aber man weiß ja jetzt auch nicht direkt, wann kommt man könnte das schon sich zurecht basteln, dass man weiß, ob Sonne kommt oder nicht, aber das weiß ich nicht. Ich hatte auch vermutet, dass die Fußbodenheizung wahnsinnig träge sei. Ist sie gar nicht, stimmt nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt hier im Studio, vor der Sendung habe ich die Heizung angedreht und war innerhalb von einer halben Stunde hier schön warm. Es ist also sehr anders als ich gedacht habe. Ich habe jetzt gelernt, durch Angucken dieser Dinge habe ich jetzt gelernt, dass die sehr schnell reagiert und dass das Haus wahnsinnig gut gedämmt ist. Das sind hier so Ziegeln mit so Luft drin irgendwie und die Luft hilft wahrscheinlich oder so. Ich habe es vergessen, was das genau für Ziegel sind, aber es sind Ziegel, die sehr, sehr gut isolieren nach draußen. Okay. Man sieht, dass unterm Dach ist es ein bisschen schlechter offensichtlich, weil da Dach ist. Aber das ist auch sehr gut isoliert. Das ist so gut isoliert, dass das so, wenn Heizung aus ist in der Nacht, dass das nur ein paar Zehntel von einem Grad an Temperatur verliert.
Das würde ich mir hier oben auch wünschen. Mir ist nämlich jetzt schon wieder kalt.
Ja. Also sprich, ich habe die Heizung jetzt mal so die Heizkurve runtergedreht und noch weiter runtergedreht und noch weiter. Und es wird nicht so richtig kalt. Ich könnte noch weiter runterdrehen, indem ich die Solltemperatur weiter runterdrehe. Die steht jetzt auf 20. Die habe ich jetzt nachts abgesenkt auf 4, aber es bleibt halt bei 20. Also die ist temperaturgeführt von der Außentemperatur. Und dann kannst du ja ablesen, wie ist die Vorlauftemperatur, wie viel Temperatur gibt er da drauf. Und es macht für mich den Eindruck, als wäre die Anlage vielleicht irgendwie in diesen Handwerkereinstellungen zu aggressiv eingestellt oder ich weiß es nicht. Muss ich einfach diese Solltemperatur ignorieren und halt also Fake-Werte eingeben, die dann ein gewünschtes Ergebnis bringen. Also, dass ich halt die Solltemperatur auf 10 Grad stelle und dann wird es trotzdem 20 Grad warm. Solche Sachen. Ist alles wurscht, was man da einstellt. Es kommt ja dann drauf an, was ist der Energieverbrauch? Was zeigt der Zähler hinterher?
Ja.
Und ich habe leider keine guten Werte aus der Vergangenheit. Ich habe die letzten Jahre das nicht in den Heizperioden mitgeschrieben, wie viel an Energie durchgegangen ist. Ich habe jetzt nur einen groben Hausnummernwert, wie viel ich jetzt dadurch eingespart habe, indem ich einfach die Kennlinie runtergeschraubt habe. Und es sind so ungefähr minus 2/3.
Okay.
Was relativ viel ist.
Ja.
Vielleicht habe ich mich grob verrechnet und es stimmt nicht, aber also sagen wir mal, Hälfte habe ich auf jeden Fall runtergekriegt.
Das ist schon nicht so schlecht.
Ja. Und das wird sich dann zeigen, wie das in der Rechnung dann aussieht. Die ist hier ein bisschen komisch, wegen da sind verschiedene Häuser dran geschnallt an das Ding und da steht zwar Gas dran, aber es ist schon auch Gas, aber es ist anderes Gas. Das Gas kommt als Wasser ins Haus. Also als warmes Wasser.
Okay.
Du verstehst?
Nein.
Feuer, kennst du?
Ja. Ja, okay. Ach ja, ja, okay, ja, langsam.
Ja. Der Punkt ist auf jeden Fall, es lohnt sich, glaube ich, mal seine Daten, seine Temperaturen mitzuloggen, wie auch immer. Man kann auch dieses Eve-Zeug wahrscheinlich verwenden. Der müsste eigentlich auch den Verlauf aufzeichnen, der Eve-Temperatursensor.
Ja, ja, tut er.
Kann sein.
Ja, aber das ist keine Funktion vom HomeKit, sondern das ist eine Funktion vom Eve.
Okay.
Ja. Ja. Und da lässt sich ein Erkenntnisgewinn draus ziehen. Und möglicherweise ist eure Heizung von dem Zeitpunkt, wo euer Haus gebaut worden ist oder wie auch immer die Heizung eingestellt worden ist, guck mal, vielleicht ist die viel zu aggro eingestellt und heizt zu viel aus dem Fenster raus, weil sie einfach nur an ist und damit rechnet, dass die Heizkörper oder die Fußbodenheizungen halt irgendwann auf und zu machen. Und das ist dann vielleicht Energieverschwendung.
Okay, ja, möglich.
Ich bin mir auch sehr unsicher, wie das mit Warmwasser ist, wie viel der Anteil von Warmwasser an dem Energieverbrauch ist, weil ich eigentlich nicht so viel brauche an Warmwasser. Also ich bade nicht dreimal am Tag zum Beispiel, machen andere Leute auch. Ja.
Ja.
Aber der Anteil von Heißwasser zu Heizung erscheint mir komisch. Das ist nämlich so ein Drittel, zwei Drittel.
Okay.
Und irgendwie mal eine Dusche für ein paar Minuten anmachen, ist wahrscheinlich weniger intensiv, als ein ganzes Haus zu wärmen. Ich weiß es nicht. Erscheint mir komisch. Hast du mit deinem, du hast Heizöl, oder?
Nee, auch Gas.
Auch Gas. Hast du da historische Werte aufgezeichnet oder sowas? Weißt du, wieso, was da was wohin fließt?
Nee, leider nicht. Ja. Also ich habe der Kessel, den ich unten habe, der hat ja leider die Schnittstelle, die mit irgendwelchen smarten Geräten, die man einfach so kaufen kann, spricht noch nicht, sondern erst der Nachfolgegeneration. Das heißt, das wäre ja ein bisschen größerer Aufwand, das Zeug da rauszulesen. Und ich kann es natürlich jetzt noch machen, aber ist halt die Frage, ob das jetzt noch Sinn macht. Ja. Und ich vertraue jetzt einfach gerade darauf, dass das Nachregeln hier an den Thermostaten, hier an den Heizkörpern was hilft. Also der regeln ja gerade die Tado-Thermostate dran. Ich habe den Kessel unten reduziert auf, ich weiß es nicht mehr wie viel Grad, aber weniger. Und bisher frieren wir hier nicht. Also bis auf ich hier oben am Abend, wenn wir Sendung am Abend aufnehmen und ich jedes Mal vorher vergesse, dem Ding zu sagen, heute vielleicht ein bisschen länger warm. Ich meine, das haben wir auch selber schuld. Aber es wäre natürlich schon mal spannend, ob das jetzt alles auch was gebracht hat. Also Tado schätzt immer so ein bisschen jeden Monat, was das gebracht hat, aber das ist vermutlich auch, das ist mehr geschätzt als eine verlässliche Zahl.
Das Fußballspiel ist vorbei und der Lockscreen zeigt zwei weiße Rechtecke. Die Live-Activities sind weggecrashed.
Bei welcher ab?
Beide.
Beide?
Also es muss ein System-Bug sein. Jetzt sind sie wieder da, aber jetzt waren sie kurz beide einfach nur weiße Rechtecke. Ist unentschieden ausgegangen, ihr habt nichts verpasst. Seht ihr? Gut, dass ich hier zugeschaut habe.
Das ist so gut. Er sie mal weggespielt hat, aber das soll wahrscheinlich so sein.
Naja, und was wollte ich noch dazu sagen? Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ach ja, es ist natürlich die Frage, wie sich die Preise weiterentwickeln. Und da hat ja die tatsächliche Preissenkung wahrscheinlich auch jetzt nicht direkt möglicherweise eine Auswirkung auf die tatsächlichen Preise, die man dann bezahlen darf. Zum Beispiel Stadtwerke München. The artist formerly known as Mnet Glasfaserkönige.
Ja.
Die haben sich jetzt ausgedacht, dass also ab Januar die Preise sich genau verdoppeln, was relativ schön. Spannend ist. Außer du hast so einen Wärmestromtarif für einen Nachtspeicherofen oder für eine Wärmepumpe. Wenn du eine super umweltschonende Wärmepumpe hast, dann verdreifachen sie deine Preise.
Okay.
Weil die ja so viel Strom brauchen. Und dann ist ihnen aufgefallen, warte mal, wie sagt man, ach, das ist dumm. Das machen wir doch nicht. Das haben wir nur zum Spaß angekündigt, weil wir gerne dumme Sachen ankündigen. Und jetzt haben sie sich ausgedacht, dass sie die, weil sie so nett sind, dass sie die Wärmepumpen doch zum normalen Tarif dann abrechnen.
Okay.
Ist schon nett auch.
Das ist einfach sehr gut.
Ja.
Ich lieb's.
Naja, und dann habe ich geschaut, was ist denn so ein Spielraum jetzt zum Beispiel, wo meine Mutter, die einfach sehr wenig Strom verbraucht, aber dafür einfach Unmengen bezahlt, ohne Grund. Mhm. Es gibt auch wenig besser, also es gibt 10 Euro spart im Monat für, wenn du einen anderen Anbieter nimmst als die Stadtwerke. Das ist alles großer Käse. Schauen wir mal. Ja. Ich glaube, wir biegen schon mal so halb ein und in Richtung von den Picks, aber noch nicht, also vielleicht auch doch schon ganz, weil, also Basti, auf jeden Fall. Wir wollen das Web zurückerobern, dafür braucht man als erstes mal eine eigene Domain und da kann man dann irgendwie seinen Blog draufschreiben, genau, oder sowas. Oder einen Tumblr-Blog dahinter kleben oder bei WordPress selber hosten oder irgendwas oder vom Sponsor irgendwie einen Baukasten reinsetzen, was auch immer. Aber möglicherweise hat man auch das Problem, dass man diese bösen E-Mails von Gmail bekommen hat und sich mit seiner Mail und der eigenen Domain von Gmail schleichen soll oder Unmengen an Geld jeden Monat zahlen soll. Ich habe mich dafür entschlossen, jetzt erstmal das Unmengen von Geld an Google zu zahlen, damit ich den Schmerz erstmal verzögere.
Genau, ich stand ja vor demselben Problem. Also Google hat zwar gesagt, hier, du kannst hier ausnahmsweise mal bleiben, weil wir sind einfach super nett zu dir und wollen jetzt auch nicht so dringend dein Geld. Aber wir hatten da ja drüber geredet. Also die Drohgebärde, dessen Gmail vor dir, Google, ich weiß gar nicht, was jetzt der Google Workspace ist, glaube ich, der aktuelle Name. Die Woche habe ich noch nicht geschaut, was jetzt der, ob es sich nochmal geändert hat. Aber die Drohgebärde, dass das plötzlich Geld kosten wird oder einfach weggeht, was ja Google auch manchmal macht, die war mir dann doch, die hat mich schon sehr böse angeguckt und ich habe ja nicht nur meine E-Mail-Adresse da. Ich hätte überhaupt kein Problem, irgendwie, weiß ich nicht, 5 € im Monat für meine E-Mail-Adresse zu bezahlen, sondern da hängt meine Frau dran und meine Tochter hat eine E-Mail-Adresse bekommen und meine Eltern und Schwiegertanten oder also ein paar, ich weiß nicht, ich habe da wahrscheinlich 15 E-Mail-Adressen, wenn es
Schwiegertanten?
Ja, tatsächlich. Also ich habe da wahrscheinlich 15 E-Mail-Adressen auf dieser Domain. Ja. Und wenn jetzt Google kommt mit der 5 € pro Adresse Aktion um die Ecke gekommen, wäre das plötzlich ernsthaft teuer geworden. Ja. Hätte ich halt irgendwie 70 Schleifen oder sowas im Monat bezahlt für E-Mail-Adressen, wo mir die Hälfte davon nicht gehört, die ich nicht so richtig gut wegdiskutieren kann. Und ich habe ja schon verstanden, dass das nicht so eine geile Sache ist, dass man das alles bei Google liegen hat. Ich habe ich ja auch nur gemacht, weil der Service einfach gut war oder ist. Also das muss man ihnen halt lassen. Das können sie einfach gut. E-Mails, das haben sie unter Kontrolle. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht, was mache ich jetzt? Ziehe ich jetzt irgendwo hin? Weißt du, man kann ja irgendwie, keine Ahnung, zu Goneo oder wie sie auch alle heißen mögen, ziehen und dann da seine E-Mails hinlegen. Das geht schon. Das ist aber alles irgendwie furchtbar. Und du hast ja auch keine Kontrolle drüber. Und das ist gleichzeitig...
Und ist es günstiger, ist die Frage?
Was, Goneo?
Ja, das
also als Beispiel, ne, du beliebigen Hoster hier einsetzen, die sind fast alle günstiger, weil nimmst du irgend so ein dummes Webpaket M oder weiß ich nicht was, zahlst 5 € im Monat und hast inklusive 50 E-Mail-Mailboxen mit weiß ich nicht wie viel Speicher.
Oh, okay.
Und also je nachdem, wie viel man braucht, turns out, ich brauche viel. Und da ist hauptsächlich meine Frau diejenige mit dem Riesenpostfach. Und du willst ja aber eigentlich auch nichts wegschmeißen müssen. Also dieses, ich muss jetzt aussortieren, welche alten E-Mails ich wegschmeiße, willst du ja eigentlich auch nicht. Sondern stehe ich jetzt also da und überlege mir halt, ich muss von Google weg. Ich möchte aber nicht zum normalen Hoster gehen, weil das alles furchtbar ist. Ich möchte so viel Kontrolle, wie ich haben will. Aber gleichzeitig habe ich weder Bock darauf, einen Postfix zu konfigurieren, also den Server, noch habe ich da Bock darauf, Qmail zu konfigurieren, wie sie auch alle heißen mögen. Es gibt ja 47.000 verschiedene MTAs und also Mail Transfer Agents und IMAP Server und POP Server und Shit und SMTP, was man alles nicht haben möchte und haben will. Und da musst du ja auch noch irgendwie dein AskBMD oder Spam Assassin irgendwie trainieren. Mhm. Das will man ja alles nicht machen. Das ist einfach die Hölle. Und ich hatte ja vor längerer Zeit, damals als Twitter noch nicht evil war, auf Twitter so geschrieben, das ist doch alles schlecht. Das will doch niemand. Und dann schrieb mir ein Hörer, oder wir hatten da vielleicht auch schon mal drüber geredet, hast du dir mal iRedMail angeschaut? Und dann habe ich mir mal iRedMail angeschaut. Das ist so eine Suite, die man sich da holen kann. Mhm. Die installiert man auf einem Server. Und das Ding bietet halt, macht halt alles, ne? Konfiguriert dir halt die ganzen Serverkomponenten, gibt dir irgendwie eine Weboberfläche und es sieht einfach schrecklich aus. Und das ist einfach furchtbar. Es fühlt sich an wie 1997. Und dann habe ich das ein bisschen ausprobiert und gesagt, nee, das ist es halt, das ist nicht für mich. Und hatte mich dann kurz in meinem Kopf damit abgefunden, dann halt nicht. Und dann habe ich mir überlegt, naja, Moment mal, aber da wird es doch nicht nur diese eine Lösung geben. Es gibt doch sicher eine Lösung, die mir maximale Portabilität erlaubt, die mir maximale Konfigurabilität erlaubt, die das Ganze aber auch noch so ein bisschen verpackt, dass es schön ist, und habe dann angefangen, Dinge durchzuprobieren. Mhm. Und bin dann irgendwann am Schluss bei Mailcow gelandet, was ja auch ein netter Name ist, die E-Mail-Kuh, Post-Kuh, was auch immer. Mhm. Und dann...
Die typische Post-Kuh, ja.
Genau, und dann habe ich mir gedacht, probierst du mal aus. Hab dann also mir einen VPS geklickt mit viel Disk Space und habe mir da Mailcow installiert. Mailcow kommt standardmäßig in einem Docker-Container oder in mehreren Docker-Containern mit Docker Compose außenrum. Das ist alles sehr, sehr nett. Und es hat ein nettes Icon. Das ist eine Kuh, die in einem Briefumschlag steckt. Das ist alles richtig gemacht.
Schön gewonnen. Doch, schön gewonnen.
Das ist einfach sehr gut. Und, also ohne Shit, das ist, also ich laufe jetzt seit mehreren Monaten mit allen meinen E-Mails auf Mailcow. Der Umzug war super smooth. Mailcow macht so ein paar, also du installierst es, konfigurierst es, einmal fertig. Mhm. Die einzige Sache, die ich sage jetzt mal kompliziert, also klar, du musst natürlich wissen, wie installiere ich per Kommandozeile Software auf einem Linux-Server. Wenn man das nicht weiß, dann sollte man einfach verdammt nur mal die Finger davon lassen, weil man muss schon einfach wissen, was man da tut, weil man kann natürlich Sachen kaputt machen. Und was man wissen muss, ist, wie konfiguriere ich ein DNS, also DNS-Einträge. Also weil du musst natürlich für deine Domain der Domain eintragen, wer ist jetzt in Zukunft für meine E-Mails zuständig. Du musst der Domain auch eintragen, pass mal auf, ich hätte gerne die korrekten SPF-Records, damit niemand in meinem Namen Spam versendet. Ich hätte gerne die richtigen DKIM-Records, ich hätte gerne D-Mark-Einstellungen und so weiter richtig. Also das muss man einmal halt alles machen und sich damit auseinandersetzen und auseinandersetzen wollen, was diese ganzen Einträge machen, weil in der Regel kümmert sich da Google drum, wenn man zum Beispiel bei Google ist. Oder sagt dir zumindest, was man eintragen muss. Mailcow sagt dir grundsätzlich, was man eintragen muss, aber bei SPF zum Beispiel und DKIM und D-Mark sagt Mailcow, du hast es nicht gesetzt, setz das mal. Hier ist eine Dokumentation, wie der Shit funktioniert. Weil du kannst, also als Beispiel nur SPF, und du kannst verschiedenste Möglichkeiten, hast verschiedene Möglichkeiten, den SPF-Record zu setzen. Du kannst entweder sagen, naja, nur dieser spezielle Server darf E-Mails für meine Domain verschicken. Du kannst aber gleichzeitig auch sagen, und übrigens, keine Ahnung, Mailgun darf auch E-Mails für mich verschicken. Weil ab und zu Newsletter über Mailgun verschickst oder irgend so ein Shit. Ne? Also man kann halt einen SPF-Record sehr strikt oder sehr wenig strikt machen und dasselbe gilt halt für die anderen Records auch. So, das ist jetzt die Schwierigkeit. Und wenn du das aber alles gemeistert hast, hast du ein Webinterface, in dem du den Status des Servers und der verschiedenen Dienste einsehen kannst, Sachen neu starten kannst. Kannst du auch alles über die Kommandozeile machen. Kannst du über das Web auch machen. Und dann hast du eine E-Mail-Verwaltung, wo du E-Mails und Domains eintragen kannst und E-Mail-Postfächer definieren kannst und so weiter und so fort. Und das ist ernsthaft sehr gut zu bedienen. Und das ist erstaunlich toll. Und du kannst, es gibt bestimmte Orte, wo dann die ganzen Mails liegen. Das heißt, Backups machen geht auch halbwegs gut. Es sind eingebaute Kommandozeilentools, mit denen du Backups davon ziehen kannst und sie dann irgendwo hinlegen kannst. Der Spamfilter lernt relativ schnell. Wenn du deine DNS-Records richtig eingestellt hast, kommen E-Mails meistens auch an. Also meistens untertrieben, sie kommen halt auch an. Und der Mist funktioniert einfach. Zum Beispiel der Umzug war relativ cool, weil du kannst halt diese ganzen Accounts vorher angelegt und Mailcow kommt von standardmäßig mit einem Sync-Dienst. Das heißt, ich konnte die ganzen IMAP-Konten, die bestehenden IMAP-Konten bei Google hinterlegen.
Ja.
Und dann hat der angefangen, die ganzen E-Mails aus den IMAP-Konten rauszusaugen in die neuen Konten rein.
Okay.
Und hat das weitergemacht. Das heißt, ich konnte dann schon auch erstmal das Konto bei mir im Mail-Programm anlegen und hatte dann meine ganzen E-Mails drin und da kamen auch die richtigen E-Mails an. Und dann, als ich umgeschaltet habe, habe ich das noch eine Weile online gelassen, für den Fall, dass halt E-Mails noch im Gmail angekommen sind. Dann hat er die rüberkopiert in das neue Konto rein. Und irgendwann, als ich wusste, es kommt auf dem Gmail nichts mehr an, konnte ich die ganzen Sync-Dienste ausschalten und hatte alle meine E-Mails. Also es war erstaunlich wenig ätzend und ich habe das halt für meine komplette Familie gemacht. Das heißt, ich habe diese ganzen Konten neu angelegt, habe diese ganzen Sync-Jobs im Hintergrund angelegt, habe denen die E-Mail-Konten vorausfüllen lassen und habe ihn dann am Schluss, inzwischen habe ich alle iPhones zumindest der Familie bei mir in meinem Miradore drin. Das heißt, ich kann denen einfach per Miradore ein Configuration-Profil für einen neuen E-Mail-Account pushen. Und das heißt, ich musste eigentlich nichts tun. Ich musste nicht mit jemandem telefonieren und mir das angucken. Das geht halt leider auf dem Mac nicht so oder auf dem Windows nicht. Aber ich konnte denen auf ihre iOS-Geräte einfach das neue Profil hinpushen und das alte löschen. Was relativ nett ist. Das heißt, die mussten einfach nichts tun in dem Moment, wo ich umschalten wollte. Das konnte ich alles von hier tun. Und das war echt nice. Und wie gesagt, seitdem läuft seit, weiß ich nicht, 4 Monaten, 3 Monaten, ich weiß es nicht genau, läuft alle E-Mail der gesamten Familie auf Mailcow.
Die haben aber kein Webinterface, Entschuldigung, wenn ich dazwischen grätsche, die haben kein Webinterface, oder, deine Familie, sondern die nutzen einfach E-Mail-Apps,
könnten
oder?
Sie. Also,
sie können sogar Webinterface.
Genau, das Mailcow kommt mit einem Webmailer, wenn man das möchte, das kann man sich einfach einloggen mit seinen Accountdaten und du kannst auch deine Passwörter selber dir vergeben, wenn du das möchtest. Also da ist auch, es gibt auch ein User-Login, du kannst dich über das Mailcow-Webinterface, kennen die alle nicht, haben die nie gesehen, klar. Weil die rufen mich halt an, aber das könntest du machen, wenn du Leute hast, die da affin genug sind, kannst du einfach jetzt hingehen und sagen, alles klar, ich würde gerne mein Passwort ändern, ich würde mich gerne ins Webinterface einloggen, könnte man alles machen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und das ist auch End-User-kompatibel. Wer übrigens keinen Bock hat, das irgendwie alles selber zu machen, es gibt auch so eine Hosted-Variante davon. Irgendwie, keine Ahnung, kann man suchen, kostet dann irgendwie, weiß ich nicht, 5 bis 8 Euro im Monat. Und dann hostet es jemand für dich und du hast eine Handvoll Mailboxen. Ich wollte halt sehr, sehr, sehr viel Speicher haben. Deswegen habe ich mir halt ein VPS mit sehr viel Speicher geklickt. Und der ist auch nicht mal so richtig schnell und hat nicht so richtig viel RAM. Also das ist schon okay und der hat nicht so richtig viel CPU. Braucht er aber auch alles nicht. Der ist jetzt auch nicht so richtig krass schnell angebunden. Ne? Der ist jetzt, glaube ich, mit 200 Mbit angebunden. Das ist
Mail. Also.
Genau, das ist halt, ist mir egal. Und wenn halt
reicht das für meine E-Mails?
Der Sync dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber genau, und das, also ich bin ehrlich erfrischt. Es ist manchmal ein bisschen komisch, weil manche Anbieter irgendwie davon ausgehen oder manche Clients irgendwie davon ausgehen, dass kein Mensch mehr einen normalen E-Mail-Account hat, sondern dass du in irgendeinem einen von diesen großen hängst.
Ja,
das
ja.
hat ein bisschen gedauert und manchmal zum Beispiel Apple Mail manchmal komische Dinge tut, wenn du standardmäßig einfach einen Account einrichtest, mit der IMAP hat, hat der zum Beispiel bei 2 Rechnern hat er den so eingerichtet, dass er das Passwort bei SMTP nicht automatisch mitgeschickt hat, sondern der macht ja alles automatisch und hat das dann so erstmal IMAP auf gemacht, was meistens ausreicht, wenn du vorher IMAP aufmachst, kannst du danach SMTP schicken, weil er dich den Client schon kennt. Es sei denn, du möchtest einfach was schicken, ohne vorher was abgeholt zu haben. Dann geht es nicht. Und da bin ich 2-3 Mal reingefallen und da musste man dann die Konfiguration einmal richtig machen. Dann ging das auch. Aber insgesamt ist es jetzt schön. Wie gesagt, meine E-Mails kommen an. Es sieht nicht so furchtbar aus wie die Webdienste, die Webspace-Anbieter mit einem E-Mail-Postfach dahinter. Ist aber halt ein bisschen mehr Arbeit. Aber ich habe das gute Gefühl, etwas mehr Kontrolle über meine E-Mails zu haben, bis zu dem Moment, wo es dann explodiert und ich dann schreiend rumlaufe und nichts mehr geht. Aber dafür, also auch Restore von Backups ist relativ gut gelöst bei Mailcow. Dokumentation ist erstaunlich gut. Und ja, ich habe momentan sehr viel Vertrauen darin.
Open Source.
Alles Open Source.
Die finanzieren sich über die gehostete Variante.
Ich weiß nicht, worüber sie sich finanzieren. Also nicht über mein Geld, von mir haben sie keins bekommen. Man kann den sicher irgendwie Spenden entwerfen, da sollte ich das auch mal machen. Aber grundsätzlich, ja, gutes Ding.
Ja, ich war kurz nicht da. Was kostet das jetzt für wie viel Storage im Monat und Leute? Also du so viele Leute, wie du willst, kannst du draufschicken. Ja?
Genau, aber ich kann beliebig viele Leute drauf. Ich glaube, ich zahle für den VPS für 200 Gigabyte 7 Euro oder sowas im Monat, Größenordnung. Mhm. Das ist sehr, sehr, also ich habe mir da wieder mal ein Contabo VPS geklickt, weil ich da die meisten meiner VPS rumliegen habe und habe mir den kleinsten VPS mit der größten SSD, vielleicht sind sogar 4, ich glaube es sind 400 Gigabyte Speicher. Und eine coole Sache, die ich an der Stelle noch ganz kurz loswerden möchte, weil Ich weiß, dass ihr die richtige Zielgruppe seid, die das zu schätzen wissen. Man kann sich in diesem Admin-Interface einloggen mit einem Benutzernamen und einem Passwort. So wie man das macht, ne? Man kann das natürlich mit einem Passwortmanager ausfüllen lassen. Man kann auch so einen FIDO Web Auth Security Token nehmen. Man kann aber auch sagen, ich hätte gerne dieses biometrische Gerät, Device, was in meinem Gerät drin ist. Und man kann sich mit einem MacBook Pro mit Touch ID, kann man sich mit Touch ID im Webinterface anmelden. Das heißt, du sagst, gibst keinen Benutzernamen ein, du sagst einfach nur, ich würde gerne hier Touch ID. Und dann sagt dein Browser, mach mal Touch ID. Und dann machst du Touch ID und bist eingeloggt. Das ist sensationell gut und es funktioniert einfach. Und ich wusste bis dahin nicht, dass das geht. Und das ist einfach der Grund, eure ganzen E-Mails wegzuschmeißen und euch Mailcloud zu installieren, weil es so fantastisch ist. Ja, ich habe nicht, dass ich jetzt noch habe, aber das ist einfach sehr gut.
Ja, wie ist das mit...
Das Notebook meinst du?
Wie ist das mit Backups auch von der Platte und so? Also manche VPSen, manche Wolkenanbieter haben ja so ein Schalterchen für nochmal 50% Preis drauf, dass sie das Ding immer backuppen und sowas.
Könnte ich da auch machen. Ich mache das da per Hand. Also ich nehme das, es gibt ein Backup-Script davon, in Mailcow, das erstellt regelmäßig inkrementelle Backups und AirClone schiebt die Dinger in meine Nextcloud, die bei Hetzner liegt. Und dann habe ich das halt da. Es ist höllenlangsam. So ist es halt. Genau.
Okay. Gut. Ich habe für jemanden, ich hänge mich da mal halb dran, weil mein eigentlicher Pick, der lädt nicht. Aber irgendwie, da ist kein Strom. Strom. Also zeige ich das vielleicht das nächste Mal. Auf jeden Fall, ich hänge mich mal halb dran und sage, ich hatte auch auf Twitter gefragt, da als es noch Twitter gab, wisst ihr noch damals, wie das wäre, wenn man E-Mails bei Leuten, also für Verwandte, Bekannte, die jetzt nicht auf der Kommandozeile und Docker rumtun möchten, wie wäre das denn zum Beispiel mit Goneo? Das ist ein deutscher Hoster für E-Mail und die haben E-Mail sehr, sehr, sehr billig inklusive Domain, ja. Nämlich 50 Cent im Monat. Geht's los und dann 90 Cent und dann 1,50. Und das ist sehr bare bones und das ist nichts Besonderes, nichts Wahnsinn, aber es ist wahrscheinlich auch nicht für Normaluser zu bewältigen, die Einrichtung oder so. Wenn da jemand Händchen hält, dann geht es schon. Es ist einfach so ein Web 1.0-Formular, da steht dann drin so irgendwie neues Postfach anlegen. Du kannst irgendwie beliebig viele Konten ab der 90-Cent-Stufe kannst du beliebig viele Konten und 30 GB Speicher hast du dann. Dann kommt halt da E-Mail rein und rausgefallen, SMTP und ein IMAP. Und gut ist das. Ich weiß nicht, wie gut dann am Schluss dort das Spam und da hin und her und wie. Ja, aber es geht erstmal.
Ich habe das ja auch bei Goneo, deswegen habe ich vorhin ein bisschen über Goneo geschimpft, weil ich mit dir noch Wochen gemacht habe. Ich habe für einen Verein E-Mails bei Goneo eingerichtet und das ist wirklich so, man braucht da auch bei Goneo jemanden, der so halbwegs weiß, was ist die Terminologie von E-Mail und so weiter und so fort, weil es, wie du schon sagst, ist ein Web 1.0-Formular. Das ist wirklich alles ganz gruselig, aber ich hatte nicht mal mehr in Erinnerung, wie billig es war. Es ist wirklich albern billig. Und das funktioniert. Und ich habe auf dem Postfach bisher keinen Spam gesehen. Ich habe jetzt auch nie mein Spam-Konto geschaut. Aber es hat sich auch nie jemand bisher bei mir beschwert. Und normalerweise ist es ja immer so, in dem Moment, wo viel Spam ankommt, schreiben die Leute der Person, die sich um die Technik kümmert, und die bin in dem Fall ich. Und ich habe bisher keine Beschwerden bekommen. Oder sie haben sie mir per E-Mail geschickt und sind automatisch in meinem Spam-Folder gelandet. Auch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich kann man das schon machen für den Preis. Ist okayisch. Aber du hast, wie gesagt, du hast halt dann keine Kontrolle mehr drüber. Aber vielleicht ist das halt nicht das, was man will. Sondern es ist einfach so, ich möchte nicht bei Google meine E-Mails haben. Dann kannst du halt auch zu Goneo oder irgendwas Ähnlichem gehen.
Ja.
Und bevor die Leute jetzt kommen, weil ich habe das ja mal losgelassen, ja, warum gehst du denn nicht zu mailbox.org oder zu Fastmail oder zu diesem oder zu dem? Wenn ihr mir sowas schreiben wollt, rechnet euch kurz aus, Preis pro Postfach des Anbieters mal 15. Und dann sagt ihr mir nochmal, ob ihr das für eine gute Idee haltet, das jeden Monat zu bezahlen, weil ich bezahle mir 60 Euro die Stunde selber und wollte das trotzdem nicht haben und habe trotzdem diesen Mailcow-Schmuh gemacht, weil es sich relativ schnell rechnet und weil ich ein bisschen Bock drauf hatte auf diesen ganzen Shit. Aber also kann man machen, muss man aber halt nicht.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist der Google-Preis dann eigentlich, ne? Ja, also, genau. Dann zahlst du, also dann kannst du auch bei Google zahlen. Das wäre dann nur ein Anbieterwechsel. Also, also kleine Unterschiede mal eingerechnet, aber es ist ungefähr identisch, oder?
Also was wir nicht vergessen dürfen, also ist, weil da werden sich Leute dran aufhängen, zu Recht, zu sagen, dann ist es nur ein Anbieterwechsel. Ja, ist es schon, aber du bist halt nicht mehr bei Google, weil Google ist natürlich so ein bisschen die Pest. Die Pest mit sehr gutem Service, muss man einfach sagen. Das ist einfach, ist halt so, ne? Aber es ist halt dann schon ein bisschen mehr als ein Anbieterwechsel, weil du im Zweifel zu jemandem gehst, der irgendwie mehr Privacy-Fokus und so weiter hat. Aber je nachdem ist es preismäßig dann einfach dieselbe Hausnummer wie Google, wenn du Google bezahlen musst.
Ja. Und genau, wenn ihr da bei dem sowas nehmt, würde ich immer drauf gucken, dass ihr halt irgendwie Zugriff auf den DNS bekommt, dass ihr da was anderes für den A-Record irgendwie reinschreiben könnt. Und das ist hier ab der 90-Cent-Stufe auch drin. Und das ist dann, glaube ich, ganz angenehm. Ja, mein Pick würde inzwischen laden. Mein eigentlicher Pick würde jetzt laden. Vielleicht lasse ich euch noch was picken und dann schauen wir mal, ob das bis dahin fertig ist oder nicht. Oder haben wir Zeit? Ja, wir haben Zeit. Leo, was hast du?
Ich habe nur was Kleines. Mich hat meine, es geht schon wieder länger los, meine Apple Watch Ultra hat mehr oder weniger aufgegeben, beim Training sinnvoll Herzfrequenzdaten zu messen am Handgelenk. Und ich weiß nicht genau, warum.
Also hat sie am Anfang mal.
Ja, aber sie hatte schon von Anfang an die Tendenz, so Leerstellen zu haben. Also sie zeigt ja, also da verschwindet ja dann praktisch die Pulsanzeige kurze Zeit, wenn die Uhr irgendwie nicht hinterherkommt oder nochmal nachmessen will oder sich nicht sicher ist, und dann taucht es halt vielleicht irgendwann wieder auf. Und ich habe inzwischen das Gefühl, dass sich diese Phasen, in denen die Watch nicht in der Lage ist, eine Herzfrequenz. Also ich meine, das ist ein Problem, was ich mit der Apple Watch grundsätzlich hatte, schon lang, immer wieder, aber nicht in nicht so auffälliger Form. Also es ist ja auch sehr unterschiedlich natürlich von Person zu Person und von Art des Tragens am Handgelenk und natürlich auch vom Handgelenk und Hautton und Behaarung und wer weiß, was ich da noch alles.
Tattoos.
Ja, Tätowierungen sind natürlich absoluter Killer. Also wenn du da eine Handgelenk-Tätowierung hast, kannst du, glaube ich, vergessen, da sinnvoll am Handgelenk Pulsmetz ist ein guter Punkt. Also, ja, Tätowierung habe ich nicht am Handgelenk, aber irgendwas
grätscht. Du hättest es jetzt offen lassen können.
Natürlich. Ja. Also irgendwas grätscht mir auf jeden Fall rein, und ich war jetzt, hatte da keine Lust, auch mich weiter mit auseinanderzusetzen. Die misst ansonsten offensichtlich normal die Herzfrequenz. Also wenn ich jetzt einfach diese Herzfrequenz-App, wie heißt sie denn? Herz, einfach, keine Ahnung, mir fällt gerade der Name nicht ein. Also die normale App, die einfach nur auflistet, Ruhe, Herzfrequenz und so weiter. Also sie misst dann normal die Herzfrequenz, aber beim Training geht's regelmäßig, also eigentlich bei jeder Sportaufzeichnung geht's bei mir durcheinander, und meistens nicht nur einmal, sondern halt, dass wirklich ganze Passagen fehlen oder einfach falsch sind. Also wo irgendeine absurde Pulszahl ist, die entweder viel zu hoch oder viel zu niedrig ist und überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, auf jeden Fall hat mich das genervt, und auf jeden Fall hat mich das dazu gebracht, das ist die lange ausgeholte Vorgeschichte, dazu gebracht, mir wieder einen Brustgurt zu kaufen, der Bluetooth-tauglich ist. Das hatte ich nämlich nicht mehr. Und da die Apple Watch nur Bluetooth spricht und nicht End Plus, blieb mir da keine Wahl, mal wieder einen Brustgurt zu kaufen oder irgendeinen Gurt halt, der Bluetooth tauglich ist. Und ich hatte früher mal vor langer Zeit halt von Wahoo, die haben ja seit keine Ahnung wie langer Zeit, gibt irgendwie zwei Ticker-Modelle. Ich weiß nicht, ob die ursprünglich schon, es gibt zwei Herzfrequenzsensoren halt von Wahoo, eine Basisversion praktisch und eine etwas erweiterte Version, die zum Beispiel dann, glaube ich, die Daten auch ohne Verbindung zu einem Gerät selbst speichern kann, und du kannst sie dann später auslesen oder so. Das ist, also vor allem fürs Schwimmen scheint das so eine Geschichte zu sein, die interessant ist. Für mich ist das relativ irrelevant. Das heißt, ich habe mir jetzt nochmal das Basismodell zugelegt. Das heißt, Ticker, das kam, glaube ich, vor ein, zwei Jahren. Ich glaube, vor zwei Jahren kam der nochmal frisch, eine Neuauflage auf den Markt. Und der hat einen sehr netten Clou, der für mich jetzt noch nicht so relevant war, der aber immer noch, glaube ich, relativ, ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber relativ selten auf dem Markt ist, nämlich, dass der Herzfrequenzsensor nicht nur AND Plus und Bluetooth unterstützt, das gibt es ziemlich häufig inzwischen, sondern dass er mehrere Bluetooth, bis zu 3 Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig unterstützt. Und das ist was, was noch relativ ungewöhnlich ist. Ich habe jetzt keinen super Anwendungsfall dafür. Aber es gibt da sicher Szenarien, gerade wenn du auch mit Indoor-Training oder sowas machst und mit verschiedenen Apps verbunden bist und mit deinem Fahrrad verbunden sein willst und so weiter, ist das, glaube ich, eine ganz clevere Geschichte, da die Option zu haben. Und das ist im Basismodell, in dem normalen Ticker ist das auch einfach mit drin. Und ich war damals mit meinem Wahoo eigentlich immer ganz zufrieden mit dem Vorgängermodell, was ich viele Jahre hatte, bis es halt irgendwann einfach seinen Geist aufgegeben hat und mir einfach irgendwelche Quatschwerte angezeigt hat. Und dann seitdem geht's halt nicht mehr. Und jetzt war es halt an der Zeit, mir mal den neuen zuzulegen, weil ich hatte noch so einen Garmin, der halt nur AND Plus spricht. Das hilft mir halt mit der Apple Watch nicht weiter. Ja, und den habe ich jetzt im Einsatz gehabt, mit der Apple Watch noch relativ wenig, aber ich bin ganz froh, das ist ein klassischer Herzfrequenzsensor, Brustherzfrequenzsensor, also nicht irgendwas am Oberarm oder so, sondern schneidet man sich wirklich um den Oberkörper. Ich weiß, dass Leute das nicht immer gerne mögen, ist es relativ wurscht, muss ich sagen. Basti hat ja da schon einen eigenen Pick parat, oder zwei sogar, hattest du einen, es gibt mindestens einen Pick in irgendeiner älteren Bitte.
Polarity Sense, wer das suchen möchte.
Wenn man nichts um den Oberkörper sich schnallen möchte, was ich nachvollziehen kann, aber mir, wie gesagt, persönlich egal ist. Und ich hatte es jetzt halt so am Fahrrad halt auf meinem Einsatz und bin jetzt ganz froh, dass ich den wieder habe und dass ich mit Bluetooth halt jetzt auch einfach die Flexibilität habe, halt vor allem mit der Apple Watch zu verbinden und da wieder eine anständige Pulsmessung zu haben. Mit dem zusätzlichen Bonus, die Akkulaufzeit, die sowieso schon solide Akkulaufzeit der Ultra, nochmal zu verlängern, weil die ja dann natürlich nicht mehr ihre Pulsmessung am Handgelenk machen muss und damit theoretisch, das habe ich auch noch nicht ausprobiert, theoretisch noch sparsamer im Langzeitbetrieb sein sollte für die Aufzeichnung. Also das ist ganz nett. Also wen das nicht stört, sich sowas umzuschnallen, kann ich immer noch empfehlen. Der kostet jetzt im Moment, ich weiß nicht, ob es ist, glaube ich, kein spezifischer Black Friday Deal gewesen. Der kostet so um die 40 Euro ungefähr.
Wie lädst du denn auf?
Also der hat der hat die klassische Knopfzelle, die auch die AirTags haben, CR2032, und sollte die halt normalerweise relativ lang. Also ich meine, kommt natürlich drauf an, wie viel du halt mit dem Brustgurt unterwegs bist. Ich meine, irgendwie Wahoo, ich habe gerade eben irgendwas von 500 Stunden gelesen, wird wahrscheinlich auch von vielen externen Faktoren abhängen, aber ich habe die Batterien bei meinen Herzfrequenzsensoren, die habe ich wirklich sehr selten gewechselt, obwohl ich die durchaus regelmäßig benutze. Und ja.
Also man muss sagen, ich hatte ja mal irgendwie den Fitness Prince oder Barry King, wie sie alle mal hießen.
Ja, den Fitness Prince, kann ich mich erinnern.
Also die alberne Namen für Sachen hier einsetzen, hatte ich ja mal gepickt und die konnten ja gleichzeitig an Plus und Bluetooth.
Ja.
Was ja nett ist. Aber fairerweise muss man sagen, die Kombination aus dem Preispunkt, den Wahoo hier aufruft, mit diesem, wir können bis zu 3 Bluetooth-Geräte, die ist einfach sensationell gut.
Ja.
Und wir haben halt hier nicht irgendeine Fitness-Prinz-Marke, sondern wir haben halt hier Wahoo, die haben Support und die machen das schon sehr lange und die sind einfach existent am Markt. Und also alle Menschen, die ab und zu mal zum Beispiel irgendwie Swift oder Ruby fahren auf ihrer Rolle zu Hause und gleichzeitig mit der Uhr das Workout tracken wollen und und aber trotzdem die Herzfrequenz in Swift oder Ruby haben wollen oder zum Beispiel die Herzfrequenz auf einem Laufband haben wollen und gleichzeitig in der Uhr und jetzt nicht die Uhr, wie jetzt zum Beispiel die Chorus, die Uhr, die Herzfrequenz weiterreichen kann per Bluetooth, dann ist das einfach sensationell gut, weil du das halt kannst. Oder auch solche Sachen wie krasser Edge Case, aber stell dir vor, du hast ein Zoom-to-Test-Gerät und möchtest gleichzeitig dieselbe Herzfrequenz benutzen, um dann irgendwie Werte zu haben, um Werte gleich übereinander zu legen. Es ist einfach sehr gut, wenn der eine Brustgurt oder der eine Pulsgurt an mehrere Geräte gleichzeitig die Daten schicken kann. Also das ist tatsächlich ein cooler USP und für 40, Größenordnung 40 Schleifen, ist der Preis-Leistung einfach völlig korrekt.
Ja. Ja, ja, der Preis ist natürlich echt ziemlich attraktiv. Ich meine, ja, man kann sonst, der Klassiker sind halt die Polardinger.
Ja.
Und da gibt es halt, ich meine, ich glaube, H9, H10 heißen die beiden. Ja. Und ich meine, also der H9 kostet ähnlich viel und der H10, der liegt aber dann auch so eher in der 70, 80 Euro Region. Ja. Ich meine, kann man da wahrscheinlich drüber diskutieren von der Zuverlässigkeit. Und auch beim Ticker gab es wohl mal eine Zeit lang, gab Leute, die am Anfang so wohl Probleme mit dem neuen Modell hatten, dass das manchmal einfach irgendwie, weiß nicht, ob die Aussätze hatten oder. Also ich meine, ich habe den jetzt noch nicht lange im Einsatz, also bei mir ist noch nichts Auffälliges gewesen und wahrscheinlich haben sie inzwischen, das ist ja 2 Jahre her, seit der auf den Markt kam, haben die wahrscheinlich auch firmwaremäßig nachgebessert nochmal. Ja, also muss man halt mal ausprobieren oder muss ich jetzt mal ausprobieren, aber ich bin bis jetzt ganz zufrieden und ich bin ganz froh und ich finde ihn auch zum Beispiel sehr angenehm zu tragen. Das, ich fand schon den Vorgänger sehr angenehm zu tragen, auch mit der Kombination mit dem Band, das Wahoo bietet, das der Sensor wird nicht auf das Band geschnallt, was oft der Fall ist, wo du so komische 2 Oldschool-Druckknöpfe hast, wo du den Sensor so auf ein Band drauf klopst. Die haben sicher irgendeinen technischen Namen, diese Knöpfe, die sind wie so Jeansknöpfe. Wo
das sind halt einfach Druckknöpfe, es sind literally Druckknöpfe.
Ja. Und sondern der Sensor, der wird praktisch auf beiden Seiten eingeklippt, also diese Druckknöpfe gibt es bei dem auch, aber der wird praktisch auf beiden Seiten eingeklippt, sodass du auch der Sensor sitzt praktisch auch auf der Haut mit. Und das ist irgendwie ein cleveres System, weil es sich anders anfühlt und ich empfinde es als recht komfortabel, muss ich sagen.
Das heißt, das Band hat nicht mehr die Elektroden drin?
Ja, das Band hat schon Elektroden drin, aber du hast praktisch eine Stelle, an der Sensor selbst, glaube ich, misst gar nicht groß nochmal mit. Du hast die Elektroden im Band, aber das Band ist halt nicht durchgängig, sondern der Sensor überbrückt das wahrscheinlich, weil du klippst den halt auf beiden Seiten ein und du hast eine kleine Stelle vom Sensor, die dann auf dir drauf sitzt. Und das heißt, du hast einen relativ schmal, also der Sensor ist praktisch...
Du hast nicht diesen BH-Haken am Rücken, den du immer nicht aufkriegst, sondern du hast den... Ah, okay, das ist.
Genau, du machst den praktisch vorne am Sensor zu, was auch clever ist.
Ja.
Also der Verschlussmechanismus, ich empfinde den als relativ schlau. Und dann hast du halt eben keinen durchgängigen Gurt mit diesem komischen BH-artigen Haken, sondern hast halt irgendwie so eine Art von vorne Clip. Und ich empfinde es als angenehmer als zum Beispiel jetzt mein Garmin-Gurt, der dieses klassische Konzept hat vom Zumachen. Aber das ist auch wahrscheinlich unterm Strich dann Geschmackssache, muss man vielleicht auch ausprobieren, was einem da besser passt.
Gut. Ich link mal diese Gurte und dann schauen wir mal. Ich bin mit meinem Pick noch nicht weiter. Ich arbeite noch dran. Ich habe das falsch verstanden. Aber vielleicht wird es noch. Ein paar Minuten brauche ich noch, aber solange kann Alex was picken.
Naja, ich meine das ganz kurz.
Das
es geht nämlich ums Es geht nämlich ums Wetter. Und wie wir alle wissen, Wetter sehr egal. Also Wetter ist eine sehr unnötige Information, solange bis dieses ins reale Leben in die Praxis reinfuscht, dieses Wetter nicht. Weil dann wird Wetter plötzlich sehr relevant. Und bei uns hat angefangen zu schneien. Und das hat viele Konsequenzen, nicht wahr? Das ist von Winterreifen bis längere Strecken, die du einplanen musst, autofrei kratzen. All diese Späße haben Konsequenzen. Kann nicht mehr laufen gehen draußen, Zeitplanung, alles geht durcheinander. Jedenfalls habe ich mir Mercury Weather, seit 2 Monaten gucke ich mir das an. Das ist eine neue Wetter-App. Und die ist sehr schön, weil die sehr übersichtlich ist, wie ich finde. Also ich bin mir sicher, deswegen habe ich während der Show schon mal nochmal gesucht. Wir haben die bestimmt mal erwähnt hier, aber nie wirklich gepickt. Und jetzt nach 2 Monaten bin ich mir recht zuversichtlich, dass das gefallen könnte. Das ist eine sehr nette Wetter-App, die übersichtliches Design bietet und gut lesbar ist. Sie haben es gleichzeitig beim Start aufs iPhone, iPad und die Watch geschafft. Ich habe sie auch. Watch ist interessant, weil sie, also Widgets sind natürlich selbstverständlich, wenn die eh schon alle 3 Plattformen unterstützen, die für mich wichtig sind. Ich habe die als Komplikation neben anderen Wetter-Apps mitlaufen lassen. Neben Carrot Weather, was ich im Abo weiterhin habe, auch Apples Wetterdaten werden mir angezeigt. Und das variiert natürlich ein bisschen, aber nicht stark genug, dass ich sagen würde, für mich ist die unpassend. Weil das ist ja immer die Frage bei den Wetter-Apps, ne? Also ist da ein Anbieter dahinter, dem du irgendwie für deine Region irgendwie trauen kannst, dass der Wetterdaten liefert? Und manche Leute sind natürlich vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, auf jedes Grad genau muss das funktionieren, weil ich bin da ein bisschen flexibler, würde ich sagen. Deswegen, das muss man ausprobieren, ja. Und sie nutzen halt Open Weather, was nichts Open Source technisch ist, einfach ein anderer Wetteranbieter, der diese Open-Sache einfach als Marke nutzt. Die sind genauso eine bezahlte Schnittstelle wie alle Wetter-Apps. Deswegen, Wetter-Apps sind nie günstig für den Anbieter, der eine Wetter-App baut. Und deswegen verlangen die auch einfach eine Abo-Gebühr. Du kannst es auch einmalig kaufen zu einem Lifetime, in Anführungszeichen Lifetime-Deal. Ich finde es eine sehr übersichtliche Wetter-App. Ich mag das ganze Layout. Ich finde es sehr verständlich. Es macht halt eine ganz andere Konkurrenz auf zu Carrot Weather, die einfach sehr verspielt sind und mit vielen Spielereien daherkommen und mit zwischen, mit lustigen Ansagen etc. Das ist eher so neutral gehalten, aber halt hübsch und mit ein bisschen seitlichem Scrollen, weil ja der Tag und Stunden eventuell lang sind und dann kann man sich da so ein bisschen durchklicken. Ich finde die auf der Watch sehr cool. Als Alternative zu Apples Wettergeschichte, wenn der Datenlieferant in deiner Region vernünftige Daten ausspielt, was ja immer unterschiedlich sein kann, finde ich es eine sehr, sehr nette Geschichte, muss ich sagen. Die App heißt Mercury Weather.
Mercury, genau. Und ich habe die auch vor seit iOS 16 wahrscheinlich.
Ja, zwei Monate.
Mal angeschaut. Sieht soweit alles recht plausibel aus mit den Wetterdaten. Das scheint soweit zu stimmen. Und großer Vorteil natürlich, hier die Entwickler Marlin und Kai sind Hörer von uns in Vancouver. Mhm.
Genau.
Sehr hervorragend.
Ja. Und das für mich persönlich bei Wetterdaten alles irrelevant. Das Beste ist aber einfach dieses, wenn du in den Einstellungen Premium hast, danke übrigens nochmal, hast du dieses, hey, du hast Premium und dann sind da lauter kleine Wetter-Icons und die wackeln hin und her, wenn du das Telefon bewegst, dann bewegen die sich da drin und kullern dann durch diese eine Box. Ich könnte stundenlang auf das Telefon hin und her wackeln. Das ist so ein saudummes Feature und ich lieb's. Ja.
So, okay. Gut, ich link das, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Da war, glaube ich, auch eine Demo-Periode, die du klicken konntest, wenn du das neu anschaltest. So, ich glaube, ich habe meinen Pick in einen Zustand gebracht.
Durch Strom hast du ihn.
Durch Strom und er hat den Strom entgegengenommen und vielleicht funktioniert das für einen kurzen Moment. Wir müssen uns da wahrscheinlich beeilen. Jetzt habe ich, Moment, wir sind gleich wieder für Sie da.
Zwischendrin ist hier gerade durch meinen Screen mal wieder das Grand Theft Olma Bild. Eins der Grand Theft Olma Bilder
durchgelaufen. Es gibt mehr, das
kommt öfters.
Ja, und ich glaub, immer wieder begeistert.
Ich glaube, ich muss das noch fein justieren.
Ich denke auch.
Ich muss genau auf GTA nochmal abstimmen.
Ja, ich denke auch.
So, und zwar drahtlose Mikrofone. Bisher immer großer Quatsch, schlechte Qualität, teuer, such eins aus. Und es ist war immer so ein bisschen schwierig. Und ich sehe jetzt seit einiger Zeit sehe ich auf YouTube immer hier diese Rode Wireless Go Mikrofone herumlaufen. Das ist jetzt nicht wireless, weil das am Mischer angesteckt ist. Das ist so Streichholzschachtel groß, der Empfänger und der Sender und noch ein Sender. Und das gibt's für 300 Euro. Und jetzt habe ich hier mal den Empfänger eben angesteckt an den Mixer und jetzt stecke ich mir dieses Kästchen hier an den Kragen und schauen wir mal, ob ihr mich hören könnt. Die Batterie ist sehr leer, deswegen weiß ich nicht, wie es dann wirklich wird, aber wir schauen einfach mal. Ich mache mal mein großes Mikro aus und das kleine Mikro an und dann hört ihr vielleicht was oder auch nicht.
Doch, du.
Es ist ein bisschen auf der rauschigen Seite jetzt, aber das geht noch besser. Ich habe, warte mal, muss mal noch mal sehen, habe ich es richtig rum hingeklemmt? So gehört es richtig. Oh. So, wenn ich nur richtig reinspreche, dann funktioniert es auch. Das Kästchen, das kannst du dir so an den Kragen hinhängen und dann funktioniert das. Es gibt aber auch zusätzlich noch als Zubehör, gibt es verkabelte längere, die du dann ganz, ganz klein an den Kragen hängen kannst für nochmal einen Huni. Und ich sehe dir die ganze Zeit auf YouTube und es hört sich dort immer sehr gut an. Bei mir ist jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich, mit dem Raum und Sachen, weiß ich nicht genau, aber es funktioniert zumindest. Latenz ist sehr, sehr niedrig. Mhm. Also ich falle mir nicht selber ins Wort, wenn ich jetzt da reinspreche. Und die sind sehr flexibel einsetzbar, weil da kommt jetzt analoges Audio rausgefallen, was okay ist. Ich kann aber auch, was auch sehr lustig ist, da kommt USB-C aus dem Empfänger rausgefallen. Das kann ich in ein Smartphone stecken und dann mit dem Smartphone die beiden Kanäle aufnehmen. Habe ich getrennte Kanäle oder gemixte Kanäle, wo ich die beiden Mikros aufnehmen kann. Und dann habe ich halt kann ich mein Smartphone als Rekorder verwenden. Da gibt es eine App von Rode auch oder ja, und da gibt es noch die USB auf Lightning-Kabel oder halt USB-C auf USB-C-Kabel für Android und so. Und für nächstes Jahr dann. Und dann kannst du hier mit diesen kleinen Geräten Funkstrecken machen oder was draußen aufnehmen. Es sind auch drei Katzen dabei, drei kleine Katzen zum Draufstecken. Und die kleinen Ansteckmikros, die gibt es dann auch mit und ohne Katze, wenn du für Windschutz noch was brauchst. Und das sieht so relativ vielversprechend aus. Die waren jetzt alle leer. Jetzt habe ich sie ein bisschen voll gemacht, aber wahrscheinlich ist gleich der Saft auch wieder leer. Also es gibt auch so ein Handstativ dafür, dass du es Leuten unter die Nase halten kannst, so für ein Interview. Ah. Und das ist so ganz nett insgesamt. Ich schalte mal wieder zurück auf mein normales. Schauen hier auf die Webseite, das sind also hier die drei Stück. Du kannst auch nur den Sender und einen Kanal kaufen, dann kostet es 230 oder so. Und ich habe das jetzt sehr oft gesehen. Du kannst natürlich auch oft auf deinen Coldshow draufstecken und dann direkt in die Kamera gehen mit Analog-Audio. Oder du nimmst das dann irgendwie extern auf, gibt ein paar Apps dazu und Zeug. Also stellt sich wie eine Soundkarte dar. Du kannst auch an Mac hängen oder so. Ist relativ flexibel. Mhm. Und ja, also so kleine Ansteckmikros mit drahtlos drin. Und das ist relativ, glaube ich, relativ vielversprechend.
Die haben doch gerade neu, oder? Oder ist ein neues Muster jetzt, ne?
Da gab es vorher einen Vorgänger. Ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist. Und jetzt kam hier Version 2 und das ist, glaube ich, ganz angenehm. Ich muss nur gucken, wieso die nicht laden wollten. Muss ich nochmal ausmachen und dann nochmal richtig laden. An dem IKEA-Ladegerät wollten sie offensichtlich nicht laden. Und der eine ist jetzt auch ganz ausgegangen. Also war nur ein bisschen Strom drin. Müssen wir mal gucken, was da das Problem war, ob da ein anderer Charger irgendwie besser funktioniert. Ja,
vermutlich, weil das Rode mit diesem durchgestrichenen O tut, als wäre es Schwedisch. In Wirklichkeit ist es aber nicht, weil es aus Australien kommt. Deswegen kann es am Schwedischen
gewagt, nicht gewagt, so klar. Theorie.
Hallo? Genau so funktioniert, also ich mache eine direkte Telekom-Gruppe auf. So macht man sich nämlich seine Realitäten, Leute. So, habt ihr das auch gelernt?
Das Ladegerät, an dem es dann funktioniert hat, war auch von Ikea.
Okay. Das ignorieren wir einfach. Das ist ein Einzelfall.
Ja. So. Ja, und ich werde mal versuchen, euch mit dem Ding im Seidel da draußen was aufnehmen kann. Dann gehen wir irgendwo hin und stecken uns die an und dann schauen wir mal, wie das funktioniert.
Ziemlich cool.
Das ist, glaube ich, mal ganz, ganz lustig so. Und sie sind halt, sie tragen ein bisschen auf, wenn du sie so am Kragen trägst, aber du kannst sie natürlich mit dem extra Mikro nochmal dann verlängern und das in die Hosentasche stecken oder sonst
schon. Gut.
Das ist schon ganz nett. Und hört sich
sehr gut an, also ja.
Muss ich mal gucken, wie es sich dann wirklich anhört, wenn man das. Und das ist natürlich auch super nice, wenn das Audio da nicht so eine Latenz bekommt, dass es dann hinterher auf deiner Kamera, wenn du es direkt in die Kamera aufnimmst, auch stimmt. Was natürlich möglicherweise interessant ist. Ich habe noch nicht probiert, ob es mit dem iPhone in der iPhone-eigenen Kamera mit Video gleichzeitig aufnimmt. Das wäre natürlich auch noch super nice.
Ah, ja, okay.
Ja, dann hättest du vielleicht sogar alles oder mit einer anderen. Ich weiß gar nicht, was das iPhone-Kamera-App macht, wenn du da mit externem Mikro dran bist.
Kommt ja ein bisschen drauf an. Aber eigentlich sollte es gehen. Also wenn das Mikrofon nichts Extravagantes macht, sollte es gehen. Also auch die Rode Lightning-Aufsteckmikros, die funktionieren auch in der Kamera ab.
Mhm, ja. Müsste an sich gehen, muss man mal probieren, ob das dann wirklich geht. Es kommt noch dazu ein lustiges Täschlein. Es gibt auch als Third-Party-Zubehör gibt so eine Akkupack mit dreimal USB-C drin, wo du das dann in der Schachtel gleich immer geladen durch die Gegend tragen kannst und solche Sachen. Also da hat sich so ein bisschen was schon drumherum gebildet und ich sehe, wie gesagt, die Dinger die ganze Zeit auf YouTube, weil die, glaube ich, sehr, sehr praktisch sind. Gut. Hat das auch noch geklappt. Danke sehr fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr möchtet, bitsundso.plus, dann könnt ihr die Sendung direkt unterstützen und die Sendung hören und sehen und Dinge tun und Plus-Content dazu bekommen. In den Shownotes steht meistens dabei, was das für Plus-Content ist zum Beispiel. Da wird heute zum Beispiel dabei stehen, das haben wir vorher geredet, ich habe schon wieder vergessen.
Über Wichteltüren.
Wichteltüren.
Ja, und Black Friday Deals. Ja. Gleich.
Ja. Siehst du mal, sehr gut. Also, herzlichen Dank, bis unser Punkt Plus. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Das elendige Wort. Ich bin so froh, wenn es vorbei ist. Ey, ich bin so, ich mache drei Kreuze wieder.
Aber zum Beispiel, die Deals waren ja wirklich unschlagbar. Zum Beispiel Affinity 2, irgendwie alles zusammen, alle Apps.
Ein Hunderter.
Nichts, ja.
Ja, direkt gekauft, weil da einfach.
Ja, aber die sind doch, das war doch kein Black Friday Deal, oder?
Das war halt ein Launch Deal. Sie haben ja den Launch offensichtlich an den Black Friday hingebracht.
gehämmert.
Ja. Wie alles irgendwie, ja. Ist also nicht mehr ein Tag.
Nicht dahin, sie haben ihn nicht dahin gehämmert, wenn es fertig ist, weil sonst wäre es noch nicht da, sondern sie haben ihn da unbedingt dahin geklemmt und das war schon.
Aber ja, das ist doch relativ faszinierend. Ich meine, abgesehen von dem ganzen Schabernack, der rund um den Black Friday getrieben wird, dass es trotzdem so einen Berg an Angeboten gibt und dass das einfach funktioniert unterm Strich und Leute einfach wie bekloppt Zeug kaufen.
Ja.
Also ich meine, es funktioniert ja offensichtlich.
Ja, natürlich. Ich komme ja jetzt gerade aus der Branche. Mhm. Und ja, das funktioniert. Also was spannend ist, du siehst Folgendes. Du siehst so eine normale Kurve deiner Verkäufe und dann siehst du, Black Friday is about to happen. Dann stürzt deine Kurve ein, um dann völlig gestört nach oben zu fahren.
Okay. Das ist schon faszinierend.
Was halt, ja, es ist schon ein bisschen verrückt. Aber die Leute vergessen halt auch einfach bis kurz vorher, dass hier dieses Ding jetzt bald da ist.
Ja.
Also es kommt natürlich immer darauf an, was du so kaufst, aber verkaufst.
Die Firmen, die unterbieten sich jetzt ja auch mit dem Datum. Also ich hatte jetzt schon wochenlang E-Mails, Newsletter und Zeug, so kauf mal hier bitte sobald, nicht woanders kaufen, sondern bei uns kaufen.
Ja. Ende Oktober, Black Friday ist da.
Mhm. Ja, ist schon ein bisschen verrückt, aber so ist es halt. Ja,
ich meine, man kann da für sich draus ziehen, was man dann möchte. Also ich meine, wer irgendwie halbwegs plant und da halt nicht irgendwie was kauft, was er sich sonst halt nicht gekauft hätte.
Das ist nicht das Dümmste, ja.
Ja, wird da durchaus ja, es ist ja einfach so, du findest auf jeden Fall reizvolle Sachen.
Also
Aber wie gesagt, du kommst günstiger raus, wenn du nicht hinguckst.
Das kommt.
Naja, du kommst günstiger raus, weil du es nicht gekauft, weil du was nicht kaufst. Aber wenn du jetzt sagst, du hättest dieses Produkt so oder so gekauft, dann wäre es sicher cleverer gewesen.
Klar, aber diese Formel hätte ich sowieso gekauft. Wie oft kommt die vor? Das ist echt. Deswegen,
ich habe zum Beispiel.
Ja, genau.
Einen Brustgurt gekauft.
Den Brustgurt habe ich mir auch gekauft. Aber wie gesagt, bei dem bin ich mir gar nicht sicher, ob der irgendwie Black Friday Deal war.
Stimmt.
Ich habe mir natürlich ein MacBook Pro gekauft.
Ja. Aha.
Aha.
Aha, sieh an. Und worüber? Bei welchen Anbieter? Apple direkt.
Nee, Apple hat ja die, doch beim MacBook Pro haben sie immerhin die 200, da war glaube ich das Maximum drin,
250,
die 250 Euro Karte, aber das kostet ja, bei Apple kostet das, ich habe das kleinste 14er in der absoluten Basiskonfiguration.
Okay.
Das kostet bei Apple immer noch 2250 Euro, glaube ich.
Okay.
Und 250 Euro war halt die Gutscheinkarte. Also auf jeden Fall ein okayes Angebot.
Ja.
Aber die Deals, die jetzt halt irgendwie, und ich teilweise auch vorher schon, also der Preis im Handel war ja, wir haben ja da schon so oft drüber gesprochen, der war ja schon um die 1900 oder so. Und zwar halt ja so, dass wenn du das MacBook Air, das M2 MacBook Air, die halt hochkonfiguriert hast mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicher SSD, dann warst du ja preislich schon 1:1 mit auf dem MacBook Pro Niveau. Und ich habe es jetzt ich glaube bei Amazon ist es gut rausgegangen für so knapp unter 1900, 1880 oder so.
Okay. Welche SSD ist das dann?
Das ist die 512er. Das ist einfach die Basiskonfiguration. 512 SSD.
Die SSD-Diskussion war beim M2 MacBook Air,
genau,
das Thema.
Ja, die 512er müsste eigentlich ganz solide sein. Dürfte nicht allzu lahm sein. Also das, da würde ich mir, habe ich keine große Sorge, muss ich sagen.
Was hast du gesagt? Also ist 1880 ist jetzt Angebot.
Ja, ich glaube, heute ist jetzt immer noch 1880 gewesen. Ich habe es jetzt auch für 1880 gekauft. Es gab, glaube ich, ein Angebot, wo es mal irgendwie Richtung 1800 runter ist, was sehr attraktiv war. Das habe ich aber offensichtlich verpennt. Aber sonst war es so um die, also ein bisschen unter 1900. Mhm. Und das, also war jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie Black Friday so ein totaler Ausreißer war. Es gab ja jetzt auch wieder dann, eBay hatte zum Beispiel, das war wieder der übliche Ding, eBay hatte wieder so ein Cyber-Irgendwas-Gutschein, wo du halt dann nochmal 50 Euro abziehen konntest und dann wurden so manche von diesen Deals erst interessant, weil dann konntest du halt dir, irgendwie Gravis und Cyberport haben halt irgendwie die MacBooks da reingepumpt in eBay. Und dann hast du mit dem eBay-Gutschein nochmal 50 Euro runter und dann hast du halt zum Beispiel das neue MacBook Air auch, das waren meistens die Einstiegsmodelle, hast du halt ziemlich günstig bekommen. Das gab es dann irgendwie, glaube ich, für kurze Zeit mal für 1200 oder so. Ist ein ganz cooler Deal. Ich meine, Apple verkauft das für 1,5. Also das und das mein altes, das M1 MacBook Air, das gibt's ja, gab's oder gab auch heute, glaube ich, auch für um die, oder Timo, du hast, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, es gab's für so um die 900. Das ist auch schon durchaus attraktives Ding, also für den Preis.
Ich habe, ohne dir da jetzt reinzugritschen, du kannst ja gleich nochmal über das MacBook Pro, ja, aber das Lustige war, am Samstagmorgen, ich habe bin aufgewacht, ich habe so eine Suche über dieses finnische Pendant zu eBay Kleinanzeigen, mehr oder weniger, ja, das gibt hier so einen Markt, der bieten Leute Sachen an. Und da habe ich eine Suche halt auf verschiedene Dinge laufen, und unter anderem halt auch seit Jahr und Tag auf einen M1 Mac Mini. Weil wir immer gesagt haben, okay, ist ja prinzipiell ein nettes Gerät und so weiter.
Ja.
Und es ist interessant, einfach nur die Preisentwicklung so ein bisschen zu verfolgen. Finnland ein bisschen teurer als Deutschland dann nochmal, aber ich bin halt hier die finnischen Preise gewohnt, und da taucht am Samstagmorgen Gerät auf für 700, aber in der Vollausstattung. Mac Mini 1, M1, und dann habe ich bei Apple geguckt, das sind 1500 bei Apple, die dieses M1 Mac Mini.
Ja.
Und 700, ja, ist mehr oder weniger die Hälfte so. Und war ich kurz auch geneigt zu sagen, das ist hier, du guckst dann irgendwie, kannst auf der Karte sehen, wo das ist und so weiter. Ist hier so im Viertel, wo die ganzen, wie nennt man das, kein reiches Viertel, aber da, wo die Länder mit ihren Botschaften vertreten sind. So. Da dachte ich, okay, das ist auch ein relativ gutes Viertel. Könntest du einfach hinfahren, diesen Mac Mini kaufen. So. Ich habe es nicht gemacht, Spoiler. Aber es war interessant, und ich habe es nicht gemacht, weil mich der Rechner dann so kalt gelassen hat. Kennt ihr das? Bei so einem Kauf müssen ja so Gefühle, weißt du? Und wenn du zum Beispiel den Mac Pro von 2013 kaufst, dann hast du viel Gefühl, hast du Kribbeln im Bauch und so weiter.
Ja,
Mac Mini M1 war wenig Kribbeln, deswegen habe ich es dann nicht gemacht. Aber es war ein gutes Angebot.
Wie hat sich da Leo gefühlt? Weil ich habe neulich in eine alte Sendung reingehört, und da hast du voll auf die Füße von diesem MacBook rumgehatet.
Ich bin auch immer noch, ich bin mit dem Design bin ich immer noch nicht glücklich. Also ich hatte auch Gefühle, als ich das bestellt hatte, aber andere Gefühle.
Hast du es schon? Gefühle spielen eine Rolle.
Nee, ich hab's noch nicht. Ich hoffe, das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Kommt's mal an. Und dann, ich hab's vor allem natürlich, ich hatte dieses neue Design auch noch nicht länger selbst im Einsatz. Also ich bin mal gespannt, ob sich
was gutes Design.
Nee, ich hab ja gemerkt, also ich meine, ich weiß ja, dass sozusagen das Gerät selbst halt hervorragend ist. Also ich meine, das ist sozusagen, das ist einfach ein fantastisches MacBook Pro, aber ich bin mit diesem neuen Design halt nie warm geworden bis jetzt. Und ich bin mal gespannt, ob
Nachteil
sich das...
Es wird auch nicht warm.
aber ich würde dem Design gerne wohlgesonnen sein. Ich bin mal gespannt, ob sich das gibt, wenn ich das im Einsatz habe, oder ob ich es einfach ignorieren kann und sagen kann, ja, ist mir halt wurscht.
Ich hätte so ein altes Asus Notebook noch hier, das auch sehr hässlich ist. Ich könnte das zuschicken, dann kannst du das daneben legen.
Ja.
Und dann
ja, aber ich meine, das ist ja irgendwie einfach. Also ich meine, du kannst ja irgendwie, ich schicke dir einen Mülleimer und dann stellst du den Mülleimer hin und dann stellst du das MacBook Pro.
Hey, der Mülleimer steht hier.
gut.
Der M1 Pro ist da drin, ne?
Ja, genau,
M1 Pro. Das ist nämlich auch so eine Abwägung. M1 kann man sicherlich noch kaufen, wenn man, aber gerade die Pro-Version gegenüber dem nur M1 in Anführungszeichen, das fühlte sich auch falsch an, das nach 2,5 Jahren zu kaufen.
Ja, da ist halt, wenn du halt irgendwie mit ProRes rumschiebst, dann willst du wahrscheinlich schon die dickere Media Engine, und dann hast du mit dem M1 nicht so viel.
Ja.
Und das ist halt in den M2 reingewandert, aber das kannst du ja nicht kaufen, weil willst du vielleicht nicht. Ich habe mir auch einen Computer gekauft.
Wahnsinn, was ist das für
einen Raspberry Pi Pico.
Der ist schön, der ist niedlich. Okay.
Gab es da einen Deal? Black Friday.
Da gab es einen Deal, 4 € versandkostenfrei, und dann habe ich da 2 davon gekauft.
okay,
das ist sehr gut, sehr
und
gut.
Der ist ja viel kleiner, als ich dachte. Der ist ja winzig klein. Der Chip, der ist ja praktisch Pico. Gar nichts. Der ist sehr, sehr klein und macht halt so Arduino-ähnliche Dinge und ist halt viel moderner als der Arduino. Und der hat vor allem auch diese fantastische wie heißt das denn, diese programmierbare I.O. drin. Die einfach auf diesem sehr kleinen Chip sehr schnelle Signale auch schalten kann. Und das ist noch nicht so recht viel dokumentiert. Also es ist dokumentiert, aber es gibt noch nicht so sehr viele Sachen. Es gibt Leute, die haben jetzt geschafft, aus dem Ding irgendwie VGA rauszuschieben.
Okay.
Dann kannst du halt irgendwie lustige Signale generieren, weil das Ding halt sehr schnell die Pins an- und ausknipsen kann. Mhm. Da gibt es so sehr wenig, auch so jetzt irgendwie so auf YouTube mal ein Video. Da gibt es eines, glaube ich, vom Stack Smashing oder so. Da kann man sich das mal anschauen, was das grundsätzlich kann. Aber das kann halt so jetzt nicht ganz wie ein FPGA, aber fast wie so ein FPGA, so Signale sehr schnell an- und ausknipsen. Und da gibt es eine eigene Sprache dafür, wie du das beschreibst, was der machen soll. Und das ist dann also verhältnismäßig recht mächtig, was der Kleine da rausschieben kann. Wollte ich mal zum Spielen, habe ich da mal zwei bestellt. Dann konntest du so war beim Reichelt. Der letzte übrig, Konrad ist ja pleite irgendwie.
Nicht der vom nicht der Julian.
Nein, der gute Reichelt. Konrad ist ja futsch. Konrad hat alle Läden zugemacht.
Ich war vorgestern, stand ich davor, kann ich gleich noch was dazu sagen.
Und
ich war schockiert.
Ja. Naja, also gut, ich war jetzt auch klar. Das liegt auch vielleicht darin, dass da niemand mehr reingegangen ist, um Sachen zu kaufen, weil es war ja so ein bisschen traurig alles.
Aber es war halt so, ich habe da viel Zeit in meiner Jugend verbracht in diesem Tal. Und was viel über meine Jugend sagt. Aber das war schon so ein bisschen traurig, dass dann da einfach nur noch hey, wir sind.
Ach, der im Tal, ja.
Wir sind jetzt da nicht mehr da, stand. Und das war schon so ein bisschen, das war schade.
Ja, aber es war halt auch dann viel so, weißt du, Wetterstationen, so Quatschzeug und. Naja, aber Reichelt gibt's noch so als Elektronikhändler, der hatte dann so eine Checkbox in dem Versanddingen. Und so, willst du auch einen Katalog haben? Na klar will ich einen Katalog haben. Dann kam so eine Schachtel mit zwei winzigen Boards vom Raspberry drin und dieser Katalog.
Riesiger Katalog.
Ah, Gott.
Ja. Ja, Konrad?
Der Katalog, der war auch teurer als diese zwei Raspberries.
Der ist auch extra so mit, der hat so einen Index, wo diese Seiten unterschiedlich dick abgeschnitten sind und dann kannst du so einen Daumen rein und das ist ein teurer Druck.
Nein, das ist ja wirklich abgefahren. Ja, meine Konrad-Geschichte, es geht gar nicht so richtig über den Konrad, nur über diesen, ich bin da durch dieses Tal spaziert, an diesem Konrad vorbei, weil meine AirPods Pro wieder angefangen haben zu klicken. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich war da vor ein paar Monaten, war ich da und habe sie tauschen lassen, weil sie schon mal so ein Klickproblem hatten. Und plötzlich haben sie auf der einen Seite angefangen, so außen anzugehen. Das Noise Cancelling ging kurz aus, wieder an, aus, an, aus, an. Und dann haben wir geklickt, genauso dieses Transparency. Und dann bin ich, weil ich durchs Tal spaziert bin, mir gedacht, traurig, Träne im Auge, weil ich am Konrad vorbei spaziert bin ich zum Gravis spaziert, weil beim, also Genius Bar brauchst du ja keinen Termin machen. Und da ist auch immer gesteckt voll, da wollte ich nicht rein, im Gravis ist halt keiner. Und bin ich halt einfach da rein spaziert und bin so in die Theke gegangen und gesagt, Tag, ich habe da diese kaputten AirPods, offensichtlich, die klicken seit heute. Und ich habe die von euch schon mal tauschen lassen vor kurzer Zeit. Haben sie noch Garantie drauf? Ich so, ganz sicher nicht. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie das mit der Garantie nach diesem Austausch ist. Dann gesagt, er guck mal, dann gesagt, es ist über 3 Monate her, es ist jetzt irgendwie 4 Monate her. Aber probiert's mal. Und dann hat er meine AirPods Pro entgegengenommen, hat das so eingetütet und dann gesagt, ja, wir sagen ihm Bescheid. Und bin ich gegangen und 3 Stunden später kam die E-Mail so, sie können ihre neuen AirPods abholen.
Mit oder ohne Case? Wieder nur ohne Case?
Ich glaube, das Case habe ich auch da gelassen. Also vermutlich kriege ich das alte Case wieder mit den neuen AirPods drin. Aber, also, diese verdammten AirPods Pro, die waren einfach eine sehr gute Investition. Das muss man einfach mal sagen. Jetzt habe ich wieder neue, also wieder neue Batterie. Also blöd ist natürlich, dass sie im ersten Platz, in the first place auf Deutsch.
Erst einmal
kaputt gegangen sind. Da, gell? Das ist natürlich ein bisschen doof, aber so insgesamt, die sind schon ganz schön alt und die sind immer noch, also die funktionieren immer noch, dreht ein paar inzwischen, aber dass Apple da auch einfach so völlig stumpf ist, einfach so, ja, hier hast du neue, alles egal. Und das einfach auch viel billiger ist, als sich jetzt neue AirPods Pro 2 zu kaufen, kommt mir jetzt irgendwie auch entgegen, muss ich gestehen.
Ja, ich müsste die auch mal tauschen. Ich bin gestern durchs Tal gefahren. Und habe mir das mal angeschaut, wie so der Zustand ist, weil da ist jetzt so Weihnachtsmarkt und Zeug. Und haben sich Taxis gestapelt bis zum Isartor, mehr oder weniger. Das war. Und aber ich habe dort gesehen, da gibt es einen Laden. Ich weiß nicht, was da vorher drin war. Genau neben dem Müller ist dort jetzt ein Laden. Das ist so ein VR-Experience-Laden. Da gehst du rein. Habe ich nachgeschaut online. Da zahlst du dann 16 €, kriegst eine Brille auf und bist dann für x Minuten dort in einer Welt, die dir die Geschichte von Bayern näher bringt.
Nein, das kann ja nicht sein. Also du kriegst 16 Euro.
16,50.
Ist da irgendwo mit der Söder dabei?
Ja, wahrscheinlich. Und am Wochenende ist teurer.
Das ist ja ein Hit.
Das gibt's ja gar nicht.
Tal.
Wie hieß das? Ich habe den Namen Time, hast du nicht?
Ich suche Time Ride.
Time Ride.
Nice. Das ist ja der Hit.
Was du schon immer wissen wolltest. Bayern. Heute Bayern.
Die Virtual Reality Zeitreise.
Also der König Ludwig natürlich.
Zaunflug übers moderne München. Da sitzt du dann in so einem. Was? Moment mal. Ich bin quasi schon da.
Hast du ja schon Tickets gekauft.
Ich kaufe mir gleich ein Ticket, das kann ich dir sagen.
Mann. Der darfst du einen das nur im Dirndl.
Ja, hoffentlich. Mit einem Frauenwagen durch Raum und Zeit reisen, das klingt nach einer verwegenen Idee, aber mit Time Ride erhebst du dich tatsächlich in die Lüfte und erlebst 7000 Jahre Geschichte über dem heutigen Bayern.
Wie 7000 Jahre?
Ja,
wie lange ist denn diese?
Keine Ahnung. Ja,
Bayern reicht weit zurück.
Ja.
Die haben ja so eine 3D-Ansicht von dem Laden. Das ist so ganz schick, das machen auch manche Immobilienmakler, dass du hier so in 3D durch solche Räume durchrennen kannst.
Ja.
Das ist so ganz, ganz lustig. Also jetzt dieses 3D-Ding hier, dieser VR-Ride ist, glaube ich, weiß nicht, wie der dann ist.
Hallo, das ist ein großer Pfau, den du nicht reinsetzen kannst, der dann irgendwie offensichtlich auch wackelt. Zumindest suggeriert mir das Ding. Das
also du sitzt mit diesen Brillen, sitzt du in diesem Pfauen.
Ja, natürlich.
Das richtig.
Dem Tier-Pfau.
Ja, nachdem du 16,50 € bezahlt hast.
Mhm. Und dann, in eurem Pfauenwagen steigt ihr in die Lüfte empor, um dann ganz tief in die abenteuerliche Geschichte Bayerns einzutauchen.
Also das ist ja ein ernsthafter Hit.
Auf eurer fantastischen Virtual Reality Zeitreise werdet ihr zu Zeitzeugen epochaler Begebenheiten auf bayerischem Grund.
Super spannend, die ersten 6800 Jahre.
Die epochalen Begebenheiten auf bayerischem Grund ist schon sehr lustig, weil in erster Linie wird irgendwo König Ludwig durch die Gegend flattern und irgendwelche Schlösser bauen, oder? Was wird denn da alles passieren?
Das könnte sein.
Was genau haben jetzt Pfauen mit Bayern zu tun?
Ja, das ist die Frage, die kann man auch mal so im Raum stehen lassen, weil sie berechtigt ist.
Wer von euch beiden geht denn jetzt da hin?
keine 10 Pferde kriegen mich da.
Pferde kriegen mich da auch nicht rein. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was die Preise sind. Weil hier zum Beispiel der Pfauenflug übers moderne München, der kostet 5 Euro. Aber in Kombination mit Time Ride kostet nur 3,50. Was ist denn jetzt Time Ride, so Ticketauswahl München?
Da steht dann 16,50 pro Nase.
Zeitreise durch Bayern Deutsch. Time Ride Go. Oh, eine 90. Oh, man kann auch mit der VR-Brille durch die Altstadt gehen.
Geh doch durch die Altstadt, ist doch genau vor der Tür.
Das macht in dem Vorlauf keinen Sinn. Die Frage ist, Time Ride Go, ist das aber jetzt...
Das ist einfach
jetzt,
super lustig.
Aber ist das dann, gehe ich dann mit der VR-Brille raus?
Nein. Natürlich nicht. Wenn du rausgehen würdest, wäre der Shop pleite.
Das suggeriert mir dieses Ding. Aber
die 90-Minuten-Tour, die kostet 30 Euro.
Das ist ja ein bisschen wild. So, München weiter. Das heißt, ich würde jetzt die Zeitreise, die 45, ich habe doch auch keine 45 Minuten Zeit für so einen Scheiß. Also ich würde ja wahrscheinlich würde ich diese 5-Minuten-Tour nehmen. Und das ist ja wirklich alles komplett haarsträubend.
Ich würde gerne, dass du diese Diskussion einfach vor der Kasse, an der Kasse führst. So. Das ist doch jetzt Bullshit. Ich habe keine 45 Minuten Zeit.
Ich kann die Brille nicht mit raus.
Was kriege ich denn für meinen Fünfer hier? Ich hab nur 3,50 € überhaupt. Und kann ich mich in diesen V setzen?
Kann ich mit der Brille nachher durch die Altstadt gehen? Draußen. Und wie lang ist ihr Kabel?
Das war sehr gut.
Wenn du irgendwann mal da im Tal stehen solltest, hast 5 Euro zu viel übrig, ja, dann gehst du nicht in diesen Pfauenladen rein, sondern auf die andere Straßenseite, da ist das Oktoberfestmuseum. Und das heißt nur so, das ist einfach nur ein Wirtshaus, da kriegst du für deine 5 Euro was zum Essen und ein Bier.
Die Alternative ist natürlich auch, dass du noch 1,90 Euro drauflegst und dir einen Falafel beim Sesamfalafel holst, dann bist du eigentlich noch auch sehr gut aufgehoben.
Also du bekommst ja für 5 Euro was zu essen und ein Bier, das ist ja relativ das sensationell.
Halt, ist dann eine Weile her, ich weiß jetzt nicht.
Also, ich möchte nochmal darauf hinweisen, man geht literally mit der VR-Brille durch die Stadt. Es ist nicht so, als macht man eine virtuelle Tour durch die Stadt.
Aber das ist doch Quatsch.
Das ist einfach, da trägt einer das Kabel und so ein Computer hinter dir her.
Du kriegst eine mobile, auf eurer 90-minütigen Tour durch die Münchner Innenstadt, zieht dir an 6 Stationen die mobile VR-Brille auf und dann stehst du so wie der Vollidiot. Stehst du einfach so vorm Opernhaus mit so einer verdammten VR-Brille und so, das ist ja ziemlich
Das macht keinen Sinn. Wenn das ist eine AR-Brille. Eine VR-Brille macht keinen Sinn.
Wir schenken das Basti einfach zu Weihnachten. Und dann muss er das alles machen. Erst diese 90-Minuten-Historie, dann diesen Marschgang durch die Altstadt.
Gib ihm diese Ansteckmikrofone, dass er kommentieren kann, das Geschehen.
Noch so eine Kamera im Kopf schneiden.
Ey, die Taschendiebe, das ist doch eine Einladung.
Stimmt, verdammt.
Klauen einfach die Leute her.
Stehst du dann im Schluss nackt, nur mit dieser Brille? Oh Gott. Ich bin nackt. Eieiei. Das ist ja wirklich völlig albern.
Ich bin da nur kurz vorbeigefahren. Ich habe gesehen, dass auf dem Schaufenster ist so ein Symbol für so VR-Brille aufgeklebt. Ja, was ist denn das? Schaue ich zu Hause nach. Und ich weiß nicht, ob das so Zukunft hat. Stadtrundgänge mit Brille auf.
Also diese Webseite ist einfach der völlige Oberknaller. Also wenn man auf dieser Time Right Go Seite gelandet ist, dann kommt man wirklich von einem Photoshop-Desaster ins nächste. Das ist wirklich völlig unnormal. Und dann sind auch so Leute, die Dame hinten einfach so alle Sehenswürdigkeiten in unschärfe Schlecht zusammengesteckt. Und dann der Typ, der einfach auf irgendwelche Dinge zieht, was saumäßig gut ist.
Das gibt's ja überhaupt nicht.
Aber das ist doch Parodie. Du könntest dir das literally anschauen.
Das ist doch irgendeine verdammte Künstlergruppe, die dann irgendwas mit den Leuten macht, die diese armselige Tour buchen. Das kann doch einfach nicht wahr sein.
Ihr habt den perfekten Früher-Heute-Vergleich. Heiliger Strohsack. Ihr seid live bei der legendären Weltmeisterschaft von 1974 Olympiastadion dabei. Aber wie kommt man denn dann jetzt in 90 Minuten zum Olympiastadion? Hä?
Als ich das gesucht habe auf Google Maps, bin ich über einen Eintrag dort gestolpert. Das könnt ihr euch dann mal zu Hause, ich zeige das jetzt nicht, aber es gibt auf Google Maps oder gab es zumindest gestern einen Eintrag, der heißt Marienplatz mit einem T in der Mitte zu viel. Und da hat jemand seine privaten Urlaubsfotos aus den 90ern hochgeladen.
Ja, ein bisschen gebraucht, aber es ist sehr gut, sehr gut. Leute bedienen das Internet. Oh Mann, kann ich alles hochladen.
Lass mal meine Nummer auf Fotos hoch.
Leider ist das vielleicht korrigiert auch Google das direkt.
Reise in die bayerische Vergangenheit.
Das ist zwar viel lustiger als diese Tour. Der Hörer schreibt gerade, er hat dieses Ding auch gesehen und hat sich überlegt, ob er da reinlaufen soll.
Ja, ich mach mal.
Ja.
Dann muss ich das nämlich nicht machen, weil ich sehe mich schon.
Naja, gut.
Basti, ich weiß auch schon, welchen Tag du nimmst. Diesen einen Tag. Ja, diesen einen Tag, wo du nichts zu tun hast. Weißt du?
Ich bin jetzt arbeitslos. Ich mache jetzt erstmal eine Tour in München.
Erstmal allen erzählen.
Ja, hallo, ich bin...
Heute ist mein Arbeitslosentag.
Ich will heute mal einen Tonträger machen.
Das Geld vom Amt stecke ich direkt da rein.
Dann kommt aber die AZ und schreibt einen Artikel
über dich. Ja, nimmst du mit?
Und wenn du nicht alleine kommst, rufen wir an. Anonymer Tipp.
Das ist also
auf die Kosten der Stadt.
Oh Gott.
Auf die Kosten der Stadt durch die Stadt.
Ah. Ja, furchtbar. Das ist schon wild.
Gut. Danke sehr. Guten Abend.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Guten Abend.
Jetzt unser kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Granatapet, den Futternerds. Ihr wisst ja, der Gründer von Granatapet, der hat vor gut 15 Jahren angefangen, für seine nahrungssensible Hündin selbst Futter herzustellen. Hat er sich reingenerdet, hat den Kochlöffel geschwungen, um eigenes Futter ohne Getreide, dafür aber mit Granatapfelkernen drin zu kreieren. Und bis heute ist das so geblieben. Die verzichten auf Getreide, Zuckerzusätze und Farbaroma, Konservierungsstoffe. Da kommt nur rein, was für die Tierchen gut ist, an der Natur orientiert. Granatapfelkerne sind gut für Zellen und Gewebe, Herzkreislauf und das Immunsystem von Hunden und Katzen. Und ich hatte ja neulich schon gesagt, neben der altbekannten Katzensuppe, Katzensuppe sind so kleine Döschen, die sind so, weiß nicht, 4 Zentimeter hoch mit 70 Gramm drin, gibt es auch Hundesuppe, die ist viel größer, weil so ein Hund im Schnitt wahrscheinlich, kann man das wirklich sagen, dass alle Hunde im Schnitt größer sind als Katzen?
Ich weiß ja nicht, wieso die Chihuahua-Dichte unter den Hunden da draußen so ist, aber wahrscheinlich schon. Weil das wäre letztes Mal war so die Frage, die ich so im Hinterkopf hatte, wird sich sicher klären, weil da muss natürlich schon mehr drin sein, weil mit so einem Haps ist natürlich so eine Katzensuppe bei so einem Hund wahrscheinlich einfach weg, aber es ist offensichtlich mehr.
Also Suppenkasper für Hunde, um den Flüssigkeitsbedarf optimal zu decken, das schmeckt ihnen auch noch sehr lecker zusätzlich. In der Suppe sind feine Granatapfelkerne enthalten und dazu Grünlippmuschel, die neben Proteinen auch Substanzen enthalten, die sich positiv auf die Gelenke auswirken können. Mit dem Suppenkasper unterstützt ihr eine naturnahe Ernährung vom Hund. Ihr bekommt bei uns hier auf granatapet.de/spitze 20% Rabatt auf die verschiedenen Sorten vom Suppenkasper für Hunde und Katzen. Und mit unserem Code hier Bits und Suppe sind die Versandkosten auch noch gratis. Solltet ihr unbedingt mal testen. Es gibt die Testpakete und es gibt die größeren Packungen, wenn ihr euch eine Sorte ausgesucht habt. Also hier zum Beispiel habe ich Rind mit Karotte zum Beispiel für die Hundesuppe und ich habe für die Katzensuppe Lachs und Geflügel zum Beispiel. Gibt es verschiedene Sorten, könnt ihr mal testen, was euren Tierchen am besten schmeckt. Außerdem für die Menschen, die vielleicht noch einen Job suchen, sie suchen auch Mitarbeiter, zum Beispiel einen IT-Allrounder, Allrounderin oder Grafikdesign, Creative Art Director. Schaut mal auf die Jobangebote auf der granatapet.de. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von NordVPN. Schnappt euch unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com/bits-und-so. Ihr könnt risikofrei testen mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie und bei uns bekommt ihr zum 2-Jahres-Paket jetzt noch ganze 4 gratis Monate obendrauf. VPN ist ja soweit klar. Ja, über 5000 Server haben sie in 59 Ländern. Ihr könnt damit Geosperren umgehen oder ihr bekommt bessere Routen statt dem schlechten Peering von eurem ISP. Und die Tracker haben es viel schwieriger, die Werbung genau eurer IP zuzuordnen. Aber es gibt noch sehr viel mehr Funktionen, zum Beispiel heute Split-Tunneling. Für manche Anwendungen will man ja, dass der ganze Netzwerkverkehr über das VPN läuft. Aber bei manchen anderen Dingen kann es nur sinnvoll sein, das VPN dafür gerade zu deaktivieren. Vielleicht spricht ein bestimmter Server nur mit eurer echten IP. Oder die deutsche Mediathek, die sperrt euch aus, wenn ihr mit einer französischen IP daherkommt. Mit Split-Tunneling könnt ihr das unter Android und Windows festlegen, was über welche Verbindung laufen sollt und ihr müsst nicht die VPN-Verbindung von Hand ein- und wieder ausschalten. Schnappt euch unseren exklusiven NordVPN-Deal unter nordvpn.com/bits und so. Am besten gleich risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 4 Gratis-Monate obendrauf gibt's jetzt zusätzlich bei uns. Super Deal, herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. Und damit mache ich eine super smoothe Überleitung zum Sponsor, nämlich Jimdo. Wenn ihr nämlich irgendwo eure Domain habt und irgendwo eure E-Mail liegen habt, völlig wurscht, dann könnt ihr trotzdem euren Blog, euren Shop, euren Dings dort bei Jimdo auf die im Baukasten dort zusammenbauen. Ja? Und die haben für euch, die kümmern sich um dieses Website-Problem. Mhm. Und es läuft dann halt auf eurer Domain. Und wenn ihr irgendwann den Jimdo-Schuhen entwachst, dann könnt ihr es auch woanders hinnehmen. Ist völlig wurscht, weil es eure Domain. Es ist unabhängig davon, ob irgendein Social Network kommt oder geht oder was. Ihr könnt ja immer noch, wenn das unbedingt sein muss, Anzeigen auf einer Fotosharing-Plattform schalten. Oder Influencer dort mit Geld bewerfen, damit ihr dann Leute zurück zu euch auf den Webshop
schicken. Das ist eine Möglichkeit. Ja? Sollte ich vielleicht mal machen. Nicht, dass ich einen Webshop habe, aber dass ich einfach Werbung schalten damit. Ja.
Die haben den Job eben dort für eine kleine Handvoll von Artikeln könnt ihr dort zusammenklicken. Ihr könnt einfach mit der mobilen App auch dort ein Foto machen von was auch immer. Wenn ihr Einzelstücke verkauft, drechselt ihr irgendwie einen neuen Hut, macht ein Foto von dem Hut und dann verkauft ihr online diesen Hut. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Hutfirma seid. Wenn ihr keine Hutfirma seid, dann lieber keine Hüte verkaufen.
So Holz, gedrechselte Holzhüte.
Ja.
Sehr bequem wahrscheinlich.
Warum nicht?
Ja, wer weiß.
Ja, im Internet ist Platz für alles.
Ja.
Vielleicht ist aber Holzhut verkaufen eher so dann so ein Tumblr-Ding auch wieder. Weil dann so die Künstler und die Hipster. Egal, ihr könnt ja, es geht ja alles, das ist ja kein Problem. Ist rechtssicher, weil Made in Germany kriegt die Rechtstexte generiert in Zusammenarbeit mit Trusted Shops. Ihr geht einfach auf go.jimdo.com/bits und so, schaut euch ja die verschiedenen Pakete an und dann seht ihr dort, was sie haben mit Shop, ohne Shop und so weiter. Gutscheincode bits und so für 20% auf euren ersten Kauf, nehmt ihr gleich ein ganzes Jahr. Und gut ist, wenn ihr noch keine Domain habt, kriegt ihr auch die Domain im ersten Jahr dann dort dazu. Und ihr könnt euch das mal anschauen, vielleicht auch euren Verwandten und Bekannten unter den Baum legen, weil die brauchen auf jeden Fall ein bisschen Hilfe, die am besten nicht von euch kommt, damit die dann nicht euch diese E-Mails schreiben, sondern die an den Support von Jimdo schicken.
Korrekt.
Also herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So,
Es gibt Holzhüte, man kann sowas kaufen.
Okay, gut. Gut zu wissen. Schön, dass wir es geklärt haben.
Ja, also wenn mal jemand was braucht.
Ja, okay.